Bevor die Big Show 618 losgeht, nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel mit neobet.de, weil die Turniere in Hamburg beginnen 22. Juli und in Kitzbühel beginnen 29. Juli, kommen ja immer näher und um die beiden geht's bei dem Gewinnspiel mit neobet.de, nämlich um VIP-Tickets für Dienstag zwei Personen, Mittwoch zwei Personen in Hamburg und Dienstag zwei Personen, Mittwoch zwei Personen in Kitzbühel. Was ist zu tun? Ihr geht auf neobet.de und registriert euch mit Tennis 1.0 durchgeschrieben und klein, Tennis 1.0. Und dann mit nehmt ihr automatisch schon am Gewinnspiel teil für diese VIP-Packages. In Kitzbühel ist es die reine Freude. Dienstag und Mittwoch, Dienstag spielt Dominik, das weiß ich, das ist schon fix. Und der Center Court ist ganz nah in Hamburg. Ist Alexander Zverev am Start? Ich glaube, Kaspar Rüth, ganz sicher Andrei Rublev, also ein lässiges Starterfeld auch und der Roten Baum ist auch eine überragende Geschichte. Also neobet.de mit Tennis 1.0 registrieren, dann habt ihr automatisch auch 10 Euro Wettguthaben, das darf man und kann man gerne erhöhen und dann geht ihr noch auf die Instagram-Seite neobet_de und liked diese. And there you have it. Dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. In Kitzbühel werde ich die Gewinner vielleicht sogar persönlich sehen, wenn ich nicht zu busy bin. Allerdings nicht im VIP-Bereich. Ich war dort zwar ein, zwei Mal, aber das ist natürlich die Ausnahme.
Just quiet quickly, please.
Das ist die Big Show. Das mahnende Beispiel für in Wort und Ton gegossene Ineffizienz auf sportradio360.de. Viel Aufwand, kein Ertrag. Wir beweisen seit Jahren, dass gut gemeint in der Tat nicht gut gemacht ist. Warum es immer noch zum gepflegten Name-Dropping reicht?
Hallo, hier ist Roger Federer.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hallo, das ist der Thomas Muster.
Hallo, das ist Viktor Rebensburg.
Hallo, Sie hören Christoph Daum.
Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
Ihr hört Sportradio 360.
Hilft ja nichts.
Die Big Show 608 geht also gleich los. Sportradio 360. Es klingt jetzt ein bisschen wie so ein alter Verkäufertrick, aber ist es aber nicht. Aber Daniel W., mehr möchte ich nicht sagen, hat alles richtig gemacht eigentlich, hat sich großzügig gezeigt. Daniel, wenn du uns hörst, aber es hat ein kleines Problem gegeben. Was hat Daniel gemacht? War so nett, auf die Idee zu kommen, uns zu unterstützen und hat etwas über PayPal geschickt, nämlich an Producer@, und das ist leider das, was Daniel gemacht hat, sportradio360.com. No good, bitte. Und Daniel, wenn du uns hörst, die Zahlung ist mittlerweile eh storniert zurückgegangen. Und an alle anderen, die diese brillante Idee haben, entweder eine Mail schreiben, hat in dieser Woche auch jemand gemacht, wer unterstützen möchte für die Kosten, die hier anfallen, über einen Dauerauftrag oder Überweisung, dann bekommt ihr die Kontonummer. Da ist die Nummer die Mailadresse steilpass@sportradio360.de oder aber eben, wer es über PayPal machen möchte, producer@sportradio360.de. Danke. So, zur Big Show 618. Wir legen los mit Fußball, mit der, ja, Frauenfußball-WM. In dieser Woche wieder so eine Geschichte, wo ich am Montag mit Ausnahme des Motorsportteils nicht wusste, was passiert eigentlich. Und es ist wieder, glaube ich, sehr, sehr rund geworden. Fußball mit Marc Heinrich und Gunnar Meggers. Und zwar beginnen wir mit den Frauen in Australien, die ja noch nicht begonnen haben. Marc wird hinfliegen, Gunnar war gemeinsam mit Marc und anderen bei der EM im vergangenen Jahr. Dann noch ein zweiter Teil über die Eintracht und über den Norden in der zweiten Fußball-Bundesliga. Es folgt der erste Motorsportteil, Formel 1 mit Stefan Edel und The Voice. Danach Motorsportteil nur mit The Voice, heute ohne Eddie Mielke, weil Eddie nämlich im Flieger nach Rom saß zum Zeitpunkt der Aufnahme. Kaiser haben wir danach erreicht, der am Montag in der Früh abgereist ist aus Wimbledon, jetzt schon bei der Tour ist, wo es ihm, ich sag wie es ist, eigentlich mehr Spaß macht als in Wimbledon. Danach Johannes Knut, der in Kassel war bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Heute ziemlich viele Solo-Vernehmungen, macht aber überhaupt nichts, haben wir ein bisschen mehr Zeit. Zwei brillante Teile mit Heiko Ohldörp danach über Dinge, auf die man jetzt per se gar nicht kommt, aber sehr, sehr hörenswert, wie ich finde, natürlich die Beiträge von Heiko, weniger meine Fragen. Dann André Vogt, der sich ein bisschen Summer League angeschaut hat, der 30 Jahre zurückblickt und der aber auch in ein paar Wochen wo sein wird, wo er gerne sein wird und da schnell zugesagt hat und dann noch zwei wunderbare Tennisteile. Selbst wer sich für Tennis jetzt nicht so sehr interessiert, hört euch das gerne an mit Moritz Lang, der noch in Wimbledon ist. Auf geht's. Die Big Show 600, um Gottes Willen, 618 geht also mit Fußball los und ich freue mich sehr, dass Marc Heinrich zurück ist. A, dass er zurück ist, aber B, dass du dein Geld in Österreich gelassen hast im Urlaub. Marc, grüß dich.
Ja, schön war's. Danke. Grüße zurück. Hallo.
Du warst in einem Ort, den musste ich googeln, weil ich wusste nicht, wo genau warst du nochmal?
Ich war in Jungholz. Das gehört eigentlich tatsächlich zu Österreich, fühlt sich aber schon seit Menschengedenken Deutschland zugehörig. Furchtbar. Ist im Allgäu ein kleines Örtchen, sehr schön, schön zum Wandern, gut zum Abschalten, gut nach einer langen Fußballsaison, ein bisschen Kraft getankt für jetzt die WM der Frauen.
Über die wir gleich sprechen werden, auch mit Gunnar Meggers, ein Rookie bei uns. Grüß dich, Gunnar.
Hallo,
Gunnar, grüß dich. Gunnar kümmert sich beim Kicker um die Frauen-WM, aber auch um Hannover 96. Aber die entscheidende Frage ist, Gunnar, verbringst du deine Urlaube auch in Österreich?
Ich habe noch keinen Urlaub in meinem Leben in Österreich verbracht. Das heißt, ich muss mich korrigieren. Ich glaube, als ich 2 Jahre alt war, war ich mal in Kärnten, aber mir fehlt die Erinnerung.
Ah, das ist natürlich, that's a bit of a downer, I have to say. Aber gut, dann lasst uns reingehen. Also, die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen beginnt am 20. Juli, heute in einer Woche, wenn ich es richtig gesehen habe. Anna Dreher ist schon auf dem Weg dorthin. Befielmeier ist sie schon dort, Frank Hellmann auch. Mit den beiden haben wir im letzten Jahr ja ausführlich über die Fußball-Europameisterschaft gesprochen. Und Marc, du und Gunnar, ich wusste das nicht, aber ihr wart in England gemeinsam unterwegs. Ich habe jetzt jemand getroffen in Wimbledon, Claire hieß sie, die gute Frau, die war auch mit der Fußball-Europameisterschaft betraut. Ist da irgend noch was hängen geblieben vom letzten Jahr? Lässt sich diese Stimmung, die, wie ich mir erzählen habe lassen, ja grandios war, in irgendeiner Art und Weise auch nach Australien transportieren, denkst du?
Meinst du jetzt im Team oder meinst du mit uns als Gruppe, die wir dort zusammengearbeitet haben?
Ja, erzähl mal ein bisschen über eure Gruppe und über das Sportliche sprechen wir da noch. Wie war das letztes Jahr?
Ich muss ja dazu sagen, Gunnar kann das ja viel, viel, viel besser einordnen alles. Ich bin im letzten Jahr reichlich überraschend zu diesem Turnier gekommen in England nach Olympia in Peking haben wir so einen Sommerplan gemacht und haben geguckt, wie besetzen wir die Frauen-EM und dann hatte ich Zeit, Lust und Laune und bin eigentlich mit der Idee nach England gekommen, die deutsche Mannschaft wird nicht allzu lange im Turnier dabei bleiben und es hat sich ja dann ganz anders rausgestellt. Wir waren im Endeffekt fast 30 Tage vor Ort. Es war ein Turnier, was an sich ein Erlebnis war. Es hat vom Drumherum alles gepasst. Die Stadien waren gut besucht. Es war wie Weiland 2006 bei der WM in Deutschland. Es war immer gutes Wetter. Und ich bin in eine Gruppe gekommen, und da kann Gunnar gleich noch einen Satz mehr dazu sagen, eine Gruppe deutscher Berichterstatter, die es einem ausgesprochen einfach gemacht hat, als Neuling, als Rookie, der ich damals war, dazuzukommen. Sehr, sehr hilfsbereit, sehr kollegial. Wir waren alle in der Nähe untergebracht. Es hat zwischenmenschlich funktioniert und das war eben die Frage, deswegen wollte ich wissen, auf was du abziehst. Ja. Der Kontakt hält bis heute und wir gehen jetzt als Gruppe leider ohne Gunnar, der sich gegen die giftigen Tiere entschieden hat und in Niedersachsen bleibt. Wir gehen jetzt nach und nach alle auch nach Australien und darauf freue ich mich auch ein Stück weit. Und alles weitere zur Einstimmung wirst du von Gunnar viel, viel, viel profunder erfahren können.
Gunnar, welches Tier hat dich abgehalten? War es die Braunschlange, das giftigste Tier der Welt? Oder der Taipan ist, glaube ich, das giftigste Tier der Welt.
Ich habe mich vorher gar nicht so genau mit diesen ganzen fiesen Tieren beschäftigt und wie giftig die sind, sondern ich habe gedacht, ich war jetzt 4-mal dabei, 4 große Turniere hintereinander. und habe gedacht, jetzt kann mal ein jüngerer Kollege dahin, und mein Kollege Jim Decker ist vor Ort, der ist auch schon seit 2 Wochen da, weil er schon ein bisschen sich umgeguckt hat im Land. Und der macht das jetzt vor Ort und ich bin sozusagen Backoffice zu Hause. Also es war kein Tier, sondern einfach mal, dass ein Kollege dann da hinfahren kann. Und Australien ist natürlich, glaube ich, dann auch ein schönes Ziel, weil da man kommt man ja nicht alle Tage hin. Und insofern freut sich der Kollege Jim, dass er vor Ort ist und ich mache es halt von hier aus. Und insofern ist alles gut, wir haben eine gute Aufgabenteilung.
Jetzt ist England ja ein Land, wo es eine ausgeprägte Fußballtradition gibt. Gunnar, ist zu erwarten, dass sich auch die Australier und Neuseeländer so abholen lassen vom Frauenfußball, wie das im letzten Jahr in England dann geschehen ist?
Also ich hoffe das zumindest. Ich meine, die Australierinnen sind ja auch nicht unerfolgreich im Frauenfußball. Also das ist ja schon alles auch nicht ganz neu dort. Insofern hoffe ich, dass das wirklich jetzt auch wieder ein schönes Turnier wird. Wettermäßig wird es wahrscheinlich nicht ganz so schön wie letztes Jahr in London. Marc, du erinnerst dich, wir hatten wirklich ein bombastisches Wetter, wie man es aus England nicht kennt. Aber wir hatten wirklich dort ein tolles Wetter und insofern war die Stimmung auch immer gut. Man musste aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand holt. Das wird jetzt in Australien anders sein, aber alles, was ich von den Australiern gehört habe, ist, dass ein freundliches Volk, die begeisterungsfähig sind. Insofern hoffe ich, dass die Stimmung genauso gut wird, wie in England. Und wenn sie nicht ganz so gut wird, ist sie immer noch sehr, sehr gut, weil letztes Jahr war es wirklich eine tolle Stimmung dort.
Und um daran anzuschließen, das, was Gunnar eben sagte, also der Kartenvorverkauf zielt hier in eine ganz klare Richtung und die Stadien werden voll sein. Das Eröffnungsspiel ist auch nochmal umgelegt worden, weil man eine größere Arena braucht. Also zumindest in Australien ist eine Menge Erwartungshaltung auch mit dem Team verknüpft. Und ich glaube schon, dass dort zumindest was die Stimmung zu Beginn angeht, das wird dem in England nicht viel nachstehen. Und dann hängt es ja immer auch davon ab, wie lange bleibt so ein Heimteam mit in der Lotterie und wie lange greifen die tatsächlich auch nach dem Titel. Und also ich bin voller Erwartungen und voller ein Stück weit auch Vorfreude, weil ich glaube, nach allem, was ich gehört habe, das daran noch anzuknüpfen, was Gunnar eben sagte, es muss ein unglaublich sportbegeistertes und sportverrücktes Land sein. Und die Menschen haben einfach Lust auf das Turnier und auf sportliche Leistung.
Tja, was soll ich euch sagen? Also die Formel-1-Fahrer, wie wir wissen, schwärmen alle vom Grand Prix in Melbourne. Natürlich die Australian Open Tennis, der Happy Slam. Da fahren auch immer alle gerne hin. Gut, das hat natürlich auch mit dem Wetter zu tun. Wenn es hier eher mau ist, dann ist dort Sommer. Und deshalb vertrauen wir blind auf die Australier. Welches, Gunnar, wenn du sagst, du warst bei den letzten 4 Turnieren dabei, welches Team, mal abgesehen von der deutschen Mannschaft, aber welches Team ist für dich von den 32 Teams, die jetzt am Start sind, welches Team ist das Spannendste? Von wem möchtest du am meisten wissen und weißt im Moment noch nicht genug?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich finde eigentlich alles spannend. Also ich finde jetzt zum Beispiel nach dem letzten Freitag finde ich auch Sambia sehr spannend, die ich jetzt vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das war ja schon toll, wie die da gespielt haben. Und insofern, ich lasse mich da mal überraschen. Ich habe da jetzt noch gar keine Mannschaft, auf die ich besonders gespannt bin, sondern ich bin irgendwie auf alles gespannt, wie sich so diese kleinen Mannschaften auch schlagen. Wie gesagt, Sambia, Vietnam hat es ja unserer Mannschaft neulich auch schwer gemacht. Und wir haben ja drei Gegner in der Gruppe, die so als Underdogs gelten. Also eigentlich ist der Gruppensieg ja schon klar, das kann nur Deutschland sein, aber Kolumbien wird so unter der Hand ganz hoch gehandelt und ich bin auch mal auf die anderen beiden, Marokko und Südkorea, gespannt. Also das wird, glaube ich, wirklich eine interessante Sache, wie die sich so schlagen und wie die auch gegen so eine Mannschaft wie die Vize-Europameister auftreten werden.
Ja, also ganz spannend. Ich war ja in London die letzten Tage und habe in der Früh mal ESPN angeschaut und da gibt es so ein Highlight Reel, die 10 besten Plays und das 3-2, das Sambia gegen Deutschland geschossen hat in diesem Vorbereitungsspiel, das hat es in diese Top 10 geschafft an einem Tag.
Das hat Martina Voss-Tecklenburg bestimmt auf ihrem Handy auch drauf, so als erschreckende Szene. Jeden Morgen, wenn sie jetzt in Australien wach wird, guckt sie sich das erstmal an und erklärt dann beim Frühstück ihrem Team, also das waren ja groteske Abwehrfehler zum Teil, die dort passiert sind. Und also Ich war in Fürth gegen Sambia dabei und es war alles vorbereitet für ein Spiel, bei dem man nochmal Selbstvertrauen tankt. Das Stadion war voll, es war eine Sommerfestabendstimmung und dann liegst du 0-2 hinten, schaffst in der letzten Minute noch den, also genau so, du kommst in die Verlängerung, dann wird 10 Minuten Verlängerung angezeigt, dann kommst du auf 1-2 ran, dann gleichst du zum 2-2 aus und hast eigentlich so einen Mutmacher trotz allem dann noch vollbracht und dann kriegst du dieses Ding noch. Also ich glaube, das schwört ihn immer noch im Kopf rum, auch jetzt auf dem langen Flug, die fast 24 Stunden runter nach Sydney.
Ist denn
ja, ich glaube auch, dass diese Abwehrfehler, das ist eigentlich das, was das Schlimme ist. Also vorne hat's halt auch nicht funktioniert so richtig mit dem Tore schießen, aber Chancen waren da. Im Endeffekt mussten es dann Schüller und Pop etwas berichten. Die haben dann auch die Tore gemacht und dann hast du wieder so Abwehrgrütze dabei. Das war ja wirklich, also ja, wirklich schlimm, wie diese Tore gefallen sind. Und das war alles andere als WM-reif. Und das ist halt die große Sorge. Also du hast halt diese Position hinten rechts, die nicht optimal besetzt ist. Du hast eine Innenverteidigerin mit Marina Hegering, die wirklich eine sehr gute Innenverteidigerin ist, aber wo du immer hoffen musst, dass sie gesund bleibt, kannst du jeden Tag beten, dass sie fit ist. Und eine Kathi Hendrich, die meiner Meinung nach seit einiger Zeit nicht in ihrer besten Verfassung ist. Und das ist das, was im Moment so ein bisschen Sorgen bereitet, ehrlich gesagt.
Gehen wir es mal von hinten durch. Im Tor, wie ist Deutschland da international aufgestellt? Wird Merle Froms spielen? Marc, wie ist da die Sachlage?
Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen wie bei den Männern. Zwischen den Pfosten hat das deutsche Team mit Merle Froms die geringsten Sorgen. Eine Frau, die sich enorm entwickelt hat. Auch das kann Gunnar aus der Nähe, aus Wolfsburg, jetzt viel besser beobachten. Ich habe sie noch erlebt, als sie bei Eintracht Frankfurt spielte. Sie ist ja damals weggegangen und hat den Sidekick gemacht, ist zur Eintracht gekommen und hat sich dort zu einer Torfrau entwickelt mit internationalem Format. Hat auch abseits des Platzes an Reife gewonnen, ist selbstbewusster geworden im Auftreten, ist unglaublich athletisch. Sie ist ja sehr zierlich und feingliedrig eigentlich, aber hat mit einer hohen Sprungkraft und eine gute Strafraumbeherrschung, Stellungsspiel. Sie ist sehr kommunikativ auf dem Platz, aber sie ist natürlich jetzt in Wolfsburg in einer Top-Mannschaft und hat das ganze Jahr auch mit Champions League, also Reifeprüfungen erlebt. Das hat Gunnar hautnah verfolgt. Und ich glaube, zwischen den Pfosten, um das zu wiederholen, da brauchen sich die Deutschen keine Sorgen zu machen, wenn Merle Froms fit bleibt.
Kann ich nur bestätigen. Also Merle hat wirklich eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt. Wenn man überlegt, über 2013 war die schon Champions League-Siegerin beim VfL Wolfsburg, da war sie dritte Torhüterin. Und eigentlich ist sie immer völlig unterm Radar gelaufen in diesem Verein und war auch immer so schüchtern und zurückhaltend dann irgendwann hat sie den Sprung geschafft aus Wolfsburg weg. Das ist ihr dann ja auch sehr schwer gefallen, ist nach Freiburg, nach Frankfurt und die hat immer weitere Entwicklungsschritte hingelegt und meiner Meinung nach eine der besten Torhüterinnen der Welt. Die hat wirklich eine tolle Saison hingelegt, die ist selbstbewusst, ohne dass es unangenehm ist, sondern wirklich, die hat eine ganz, ganz tolle, zurückhaltende Art abseits des Platzes, die ist immer nett, die ist immer ansprechbar und auf dem Platz. Also mittlerweile finde ich, über jeden Zweifel haben, da brauchen wir uns wirklich gar keine Sorgen zu machen. Kann ich denen nur zustimmen, Mann.
Gunnar, um bei Wolfsburg zu bleiben, die ja das Gros stellen in der deutschen Fußballnationalmannschaft, gibt es diese Achse, die ja bei den Männern auch immer beschworen wird, ja wir brauchen, oder ihr braucht, ich ja nicht, ich bin Österreicher, ich brauche gar nichts, ich brauche Ralf Rangnick und David Alaba in Hochform, das ist das, was ich brauche. Aber diese Achse von hinten raus, funktioniert die in Deutschland, wo man bei den Männern sagt, okay, da muss meinetwegen früher mal Neuer, Hummels, Kimmich, Müller, zack. Gibt's diese Achse von hinten nach vorne und ist die alleine mit Wolfsburgerinnen besetzt?
Wenn man sich das anguckt, es sind ja kaum in dieser Startformation, die wir erwarten, sind ja kaum Nicht-Wolfsburgerinnen dabei. Ja. Also du hast eine Clara Bühl, du hast
Sarah Debritz,
Sarah Debritz, genau.
Und Magul wahrscheinlich noch.
Und Lina Magul. Also du hast im Grunde genommen 8 Wolfsburgerinnen und 3 Nicht-Wolfsburgerinnen. Also du hast noch 2 Bayern, 1 Lyon. Und das wird wahrscheinlich die Startformation sein. Insofern, die sind alle eingespielt. Die wissen, wie sie laufen. Die wissen, wie sie ticken. Also besser kann es fast gar nicht sein, weil eingespielt sind. Sie finden, müssen sich eigentlich nicht mehr.
Wie sieht es um die Position der Bundestrainerin aus, Marc? Ist es als Bundestrainerin, ich beantworte die Frage selbst, ja, es ist einfacher, vom medialen Druck her zu arbeiten, als wenn man Hansi Flick ist. Aber um wie viel einfacher ist es? Oder ist Martina Voss-Tecklenburg auch ein kleines bisschen unter Beobachtung?
Absolut, absolut. Sie hat, also auch der Erfolg der Mannschaft hat ja auch sie abgestrahlt. Also sie hat ja im letzten Jahr eine öffentliche Wahrnehmung erfahren, die hat sie ja so im Laufe ihrer Karriere als Spielerin und als Trainerin vorher bei anderen Vereinen oder in der Schweiz nie gehabt. Und sie beherrscht diese Klaviatur ja nahezu perfekt. Sie kann mit den Medien, sie kann mit den Fans, sie ist rhetorisch sehr geschickt. Sie kann aber auch innerhalb des Verbandes ihre Position so darlegen, dass ihr nicht jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird, aber sie hat eine enorm feste Position beim DFB. Sie hat ihren Vertrag jetzt verlängert. Sie wollte ihn gerne vielleicht noch einen Ticken länger haben. Dann hätte sie noch mehr berufliche Sicherheit gehabt. Aber dann hat man sich geeinigt, das bis zur EM 25 zu machen und dann zu schauen. Und eins muss man auch, also sie ist clever und sie weiß, sie steht jetzt gerade auch ein Stück weit mehr im Fokus, weil die Männer seit Monaten nicht diesen Erfolg haben und jetzt die U21 auch noch ein Turnier in Sand gesetzt hat. Und sie kann sich schon ungefähr ausmalen, was passieren würde, wenn mit den Frauen das jetzt auch nicht so klappt, wie der Verband sich das erhofft. Natürlich wollen alle um den Titel mitspielen, aber da sagt sie zu Recht auch, von den 32 wollen das wahrscheinlich ein Drittel des Teilnehmerfeldes auch noch. Also sie geht mit einem Höchstmaß an Realismus an die Aufgabe heran und ihr gelingt es gut, auf der einen Seite eine gewisse Strenge im Umgang mit dem Team an den Tag zu legen, auf der anderen Seite aber auch dem Team so viel Freiraum einzuräumen, so Leitplanken zu setzen, dass das Team vieles für sich erstmal selbst klären kann. Also sie appelliert an Eigenverantwortung und ich finde, sie macht das wirklich herausragend gut in den letzten. Ja, sie ist seit 2018 dabei. Das erste Turnier hat nicht so funktioniert, aber in den letzten Jahren macht sie das wirklich ausgesprochen gut. Aber wenn der Erfolg nicht da ist, und das war ja jetzt nicht nur bei dem Sambia-Testspiel und auch das Vietnam-Testspiel war ja ein äußerst glückliches. Auch das Frühjahr war nicht so, wie man es erwartet hat. Und das, was Gunnar eben zu Kathi Hendrich sagte, die seit Monaten nicht in der Höchstform performt, das Turnier hat eigentlich noch einmal nach der WM zielstrebig und erfolgreich gespielt. Das war bei dem Testspiel direkt nach der Europameisterschaft im Herbst gegen Frankreich in Dresden. Danach waren die Vorbereitungsspiele entweder von Glück begünstigt in Nordamerika bei der USA-Reise oder von vielen Fehlern gekennzeichnet im Frühjahr. Also es ist auch ein Stück weit ein Wettlauf gegen die Zeit, den die Bundestrainerin da gerade hinkriegen muss. Sie weiß, dass vieles noch nicht so läuft und sie hat jetzt noch bis zum 24. Juli in Sydney Zeit, das Team einzustimmen. Ja, und dann hat sie ja selbst schon gesagt, danach setzen wir uns beim DFB zusammen und gucken, was wir erreicht haben, im Guten wie im Schlechten.
24. Juni, 10.30 Uhr übrigens, gegen Marokko geht's los. Ein Wort noch zur deutschen Prämien-Thematik, Gunnar. Martina Voss-Tecklenburg hat gesagt, also ich habe sie zumindest ein Zitat von ihr gelesen, wo sie gesagt hat, sie ist absolut damit einverstanden, was der DFB bereit ist zu bezahlen. Und es gab aber doch wieder einige Kommentare in den Tageszeitungen, die das nicht in Ordnung fanden, weil es halt immer noch weniger als bei den Männern ist für einen WM-Titel. Was ist da der weisheitsletzter Schluss in dieser Frage, Gunnar?
Also ich finde, die Spielerinnen, die Trainerinnen sind alle mit dieser Prämienregelung einverstanden und kriegen ja jetzt auch deutlich höhere Prämien. Und ich meine, man sollte es dabei belassen. Also wenn die damit nicht einverstanden wären, dann würden sie schon für sich selbst eintreten. Und dass die Frauen immer noch weniger kriegen als die Männer, das ist so. Das wird vielleicht irgendwann mal anders sein, aber das ist so und das akzeptieren auf Seiten der Fußballerin und der Trainerin alle so. Und damit ist es aus meiner Sicht auch so in Ordnung. Es kann sich ja immer noch ändern. Es hat sich ja schon vom letzten Jahr von der Euro jetzt zur WM einiges getan. Und insofern wird sich auch weiterhin was tun. Das Thema entwickelt sich ja und das ist so aus meiner Sicht in Ordnung.
Gut, jetzt habe ich noch die übergreifende Frage. Mich hat ja Marc, also wenn ich jetzt mal schauen würde auf diese WM, also wenn ich in die Vergangenheit blicke, dann war es immer das US-amerikanische Team, das, keine Ahnung, vielleicht weil sie lauter sind, vielleicht weil sie extrovertierter sind als viele anderen und weil es da jemanden gibt wie Megan Rapinoe, die hat schon meine Aufmerksamkeit auch erregt. Sind die USA, und das darauf zielte so ein ganz kleines bisschen meine erste Frage ab, ich finde die USA, ohne jetzt das Team im Einzelnen oder überhaupt zu kennen, für mich sind die USA schon immer ein spannendes Thema. Werden die eine große Rolle spielen aus deiner, aus eurer Sicht? Und gleich im Anschluss, wer sind die anderen großen Favoritinnen?
Ja, also die Amerikaner haben in dem Team reichlich Verletzungssorgen. Okay. Das ist etwas, was, glaube ich, wie so ein Fragezeichen über dem Kader steht. Aber natürlich, sie haben zweimal den WM-Titel jetzt geholt und kein anderes Team hat so eine Tiefe im Kader und so eine Qualität und auch diesen Vorsprung, der sich durch die Professionalisierung in Nordamerika im Alltagsgeschäft bemerkbar macht. Der spiegelt sich natürlich auch im Nationalteam. Und so eine Rapinoe, die ja jetzt angekündigt hat, aufzuhören, wenn du die als Joker einsetzen kannst, in Anführungszeichen, und so jemand in der Hinterhand hast, dann ist natürlich über die Qualität dieser Mannschaft, glaube ich, braucht man nicht zu diskutieren. Dann gehört Spielglück dazu und so weiter und so fort. Aber dass sie das Zeug dazu haben, das auf jeden Fall. Ich selbst bin sehr gespannt auf Frankreich. Ich fand die bei der EM nicht überzeugend, aber da haben mir auch alle Kollegen, die mich da an die Hand genommen haben und hingeführt haben, gesagt, nee, das funktioniert mit der Trainerin nicht so richtig und mit den ganzen Führungsspielerinnen. Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, dann wurde die Trainerin entlassen. Und jetzt, also die Franzosen habe ich selbst auf dem Schirm. Von den Spanierinnen war ich letztes Jahr ein Stück weit enttäuscht, weil das, was man vom FC Barcelona kannte, diese hohe Passqualität, diese Sicherheit im Aufbauspiel und diese, aber was ich jetzt von Barcelona im Champions League Finale gesehen habe, muss ich sagen, boah, Spanien. Und dann glaube ich Australien, bei Gunnar klang es eben auch schon so an, es macht was mit dir, wenn du das Gefühl hast, dass das ganze Land so hinter dir steht. Also ich habe Australien zumindest auf dem Zettel, die werden eine gewichtige Rolle spielen. Ob sie bis zum Ende dabei bleiben und ob sie tatsächlich nach dem Titel greifen können, das vermag ich nicht zu prophezeien. Dafür kenne ich die auch einfach viel zu wenig. Aber nach allem, was ich so jetzt in den letzten Wochen auch aus der Berichterstattung aus Australien mitbekommen habe, jetzt ist einer von der Leiter gefallen, oder?
Das ist die Baustelle nebenan. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber
ach so,
ich werde im Zweifel die Rettung rufen. Ja.
Dein Loft in München wird neu ausgebaut.
Ja, das ist so. Richtig.
Okay. Das war für mich das Schlusszeichen. Also wie gesagt, Australien wollte ich noch sagen, Außenseiterchance, ein Heimteam, Zuschauer im Rücken, den traue ich viel zu.
Brasilien, Gunnar, vielleicht noch ganz kurz, Sie sind mit einem bemerkenswerten Flugzeug angereist. Was darf man Brasilien darüber hinaus neben dieser Botschaft zutrauen?
Also Brasilien hat ja im April in Nürnberg gegen uns, sag ich mal, unsere Mannschaft gewonnen und hat da wirklich einen tollen Fußball gespielt. Da war Marta noch nicht dabei, wobei man jetzt immer auch gucken muss, welchen sportlichen Wert sie wirklich noch hat oder ob es nicht nur der Name ist. Aber die haben schon richtig, richtig gut gespielt, muss ich sagen. Aber Top-Favorit bei der WM ist für mich ganz klar USA. Also die können auch wenn da irgendwie vielleicht zwei, drei Spielerinnen fehlen oder so, die sind für mich immer Top-Favorit, wenn die zum Turnier fahren, weil die so ein Selbstverständnis haben, wo du denkst, boah, die strahlen ein Selbstvertrauen aus, das ist schon irre. Und die geben das auch von Generation zu Generation weiter. Und sobald die irgendwo in dem Turnier sind, steigern die sich nochmal um diverse Prozente und kriegen das auch hin, da im Team so eine super Stimmung zu erzeugen. Und ich kann mich daran erinnern, 2015 war das in Kanada bei der WM, da war das noch so, dass Mannschaften teilweise in einem Hotel geschlafen haben und da waren wir zu einem Gespräch mit, damals mit Silvia Neid, war noch Bundestrainerin, waren wir in einem Hotel in Montreal und als wir fertig waren mit dem Gespräch mit Silvia Knight, kam die US-amerikanische Mannschaft gerade an. Da hast du gedacht, das ist Karneval. Also die sind da eingezogen mit einem Getöse, das war Wahnsinn, wo du merkst, ja, die sagen jetzt, wir sind die Amerikanerinnen und wir werden Weltmeister. Und das sind sie auch geworden. Und das ist halt ein besonderes Auftreten und deswegen sind die für mich immer Favorit, auch wenn sie vielleicht nicht die besten Spielerinnen haben, die schaffen es immer irgendwie. Und sie haben es auch in Frankreich geschafft und ich glaube, sie werden es auch wieder schaffen. Ich glaube, die werden zum dritten Mal hintereinander Weltmeister. Und Frankreich, weil Marc das eben auch ansprach, die finde ich auch gut. Die spielen wirklich einen tollen Fußball, aber da fehlt mir immer zum einen der Zusammenhalt.
Ja,
das ist jetzt wirklich die Frage, ob das funktioniert mit dem neuen Trainer, ob der da so ein Mannschaftsgefühl reinbringt. Letztes Jahr, das war irgendwie ganz gruselig, fand ich.
Ja.
In Milton Keynes vor dem Halbfinale gegen Deutschland, wenn du da gesehen hast,
keine Kommunikation.
Corinne Diacre und wie heißt sie denn gleich, die Groß?
Wendy Renard.
Also Corinne Diacre, die Trainerin, und Wendy Renard saßen in der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob die sich auch nur eine Millisekunde angeguckt haben.
Eiskalte Atmosphäre, ja.
Du hast gedacht, du bist im Kühlschrank, obwohl draußen 30 Grad waren. Das war wirklich Kühlschrank. Und insofern, die Atmosphäre kann nur besser sein, wenn die Französinnen. Die Frage ist, ob sie jetzt wirklich eine Mannschaft sind. Weil viele gute Einzelspielerinnen ergeben halt noch keine Mannschaft und sie sind halt immer sehr ineffektiv. Sie brauchen unfassbar viele Chancen, bis sie mal ein Tor schießen. Und insofern glaube ich nicht, dass sie das in einem Jahr so richtig hinkriegen. Frankreich ist für mich jetzt nicht so ein Top-Favorit, sondern ich finde auch Australien sollte man auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und mal gucken, was mit den Engländern ist, auch wenn die prominente Ausfälle haben. Aber die haben natürlich noch so den Schwung von der Euro.
Stimmt, hast du recht.
Ist erst 12 Monate her, also insofern, die habe ich auch wirklich nicht auf dem Zettel.
Vollkommen richtig, ja.
Pause!
Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Die Big Show 618 bei Sportradio 360. Ja, bisschen Zeit ist ja noch bis zur Frauen-Fußball-WM und es ist aber auch noch ein bisschen Zeit, bis die Bundesliga wieder losgeht. Allerdings die zweite Bundesliga und da gibt's gewisse Anknüpfungspunkte für Gunnar Meggers vom Kicker. Die beginnt ja schon relativ bald. Zunächst aber die Frage, auf die Marc Heinrich gewartet hat. Adi Hütter ist neuer Coach beim AS Monaco. Was macht das mit dir, Marc?
Ich habe mich tatsächlich gefragt, hat er die Auszeit genutzt nach seiner Trennung in Mönchengladbach, um sich fremdsprachlich ein wenig weiter zu bilden?
Hat das in Frankfurt schon nicht gereicht?
Das will ich gar nicht sagen. Er hat aber auch nie einen Hehl draus gemacht. Also er hatte ja mal früher in seiner Karriere auch Angebote, vielleicht in die Premier League zu gehen. Und er hat immer auch zu verstehen gegeben, er fühlt sich nicht so sicher im Englischen, geschweige denn im Französischen, um vor eine Mannschaft zu treten und ohne Dolmetscher seine Kommandos, seine Ideen, seine Vorstellungen loszuwerden. Und jetzt geht er in so einen Schmelztiegel der Kulturen, hätte ich fast mal gesagt. Also wenn man sieht, wer beim AS Monaco immer so alles mitkickt. Und also er natürlich wird das auch mit dem Dolmetscher machen und er hat die Cleverness und er hat die Spielphilosophie, das wird er schon alles denen beibringen können. Aber ob er selbstbewusst und selbstsicher vor dieser Mannschaft so auftreten kann, da bin ich mal sehr gespannt und ich finde es mutig. Aber ich glaube auf der anderen Seite, es war auch einfach Zeit für ihn mal wieder was zu bekommen, weil er ist schon so ein bisschen aus dem Radar gerückt und hat der Wechsel von Eintracht Frankfurt damals, der hat seine Karriere also entschleunigt, nicht beschleunigt, sondern entschleunigt. Und das in Gladbach, das war ein hartes Bremsmanöver. Und jetzt musste er einfach mal wieder sehen, dass er irgendwie auf das Karussell aufspringt. Und das hat er jetzt in Frankreich getan. Und mit mir selbst hat es nichts gemacht. Aber ich war schon dort und habe das gesehen. Ist ein wunderbarer Place to be. Also ich sag mal so, landschaftlich und kulinarisch hat er alles richtig gemacht. Und finanziell wahrscheinlich auch.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass er im letzten Jahr ja auch nicht hungern musste, weil Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich noch nachgezahlt hat. Oder
mit Sicherheit.
Oder es gab einen Auflösungsvertrag. Wenn ich da ganz kurz, Gunnar, noch bei Marc bleiben darf, jetzt ist ja Oliver Glasner im Grunde genommen in der gleichen Situation. Der entschleunigt auch gerade. Wie siehst du denn da die Perspektive? Immerhin Europa League-Sieger. Marc.
Hast du mit mir gesprochen?
Ja, dachte, ja, weil du ja so nah dran warst an Oliver Glasner. Nein, hat der sich möglicherweise verkalkuliert ein kleines bisschen, weil ich dachte, dass er in Tottenham oder wo auch immer eigentlich schon seine Anschlussstation finden wird.
Das war im Frühjahr bestimmt so. Also im Frühjahr hat er das gedacht, dass er die Joker auf dem Tisch liegen hat oder das Ass im Ärmel hat und dann quasi frei entscheiden könnte, wenn er das Vertragsangebot der Eintracht nicht annimmt und die Vertragsverlängerung unterzeichnet. Und dass es zwischen ihm und Markus Krösche nicht mehr funktioniert hat, das war spätestens ab März, April erkennbar. Ich glaube, Oliver Glasner ist jetzt nicht von der ganz großen Hektik befallen, so dass er gleich etwas finden muss, sondern er ist ja in seiner ganzen Karriere bis dato immer ganz gut gefahren, nichts zu erzwingen, sondern Dinge auf sich zukommen zu lassen. Und du erinnerst dich auch, er hat damals auch mal RB in Salzburg verlassen, ist einen Schritt zur Seite getreten und ist über die zweite Liga gegangen. Jetzt hat er natürlich ein ganz anderes Standing in Europa und ich könnte mir vorstellen, 4-5 Wochen Müßiggang, ich glaube, er wollte wieder nach Mallorca, so wie er es letztes Jahr nach dem Europa League Sieg gemacht hat. Letztes Jahr saß er ja dann mit Sombrero im Bierkönig in Mallorca. Das wird er dieses Jahr nicht gemacht haben. Aber lass mal Herbst werden und den einen oder anderen Club in der Premier League feststellen, dass die Erwartungen mit der Wirklichkeit nicht so ganz in Einklang zu bringen sind. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Oliver Glasner relativ schnell wieder eine Anschlussverwendung findet.
Ist das schön? Was ist das für ein Übergang? Erwartung und Wirklichkeit nicht in Einklang. Das passt so zum HSV, Gunnar, dass es schon fast nicht mehr feierlich ist. Und der HSV hat ja gleich den FC Schalke 04 vor der Brust in ein paar Wochen. Also so lang ist gar nicht mehr hin. Wir sind ja schon quasi mitten im Juli. Und ich habe hier mehrere HSV-Fans. Thomas Wagner, Gregor Biernat, Marcel Meinert, die diesem Verein anhängen, die ja immer bei mir zu Gast sind. Warum, Gunnar, wird in diesem Jahr alles anders werden, in dieser Spielzeit, die Ende Juli beginnt?
Ganz ehrlich, ich erwarte nicht, dass alles anders wird. Ich glaube, es wird alles genau gleich. Also ganz ehrlich, ich erwarte es nicht, dass der HSV in der nächsten Saison aufsteigt, sondern die werden Dritter oder Vierter, wie sie es immer werden. Und werden in der zweiten Liga bleiben.
Weil Tim Walter doch nicht der Richtige ist oder doch der Richtige ist, aber irgendwie die Mannschaft nicht gut genug, die Erwartung zu hoch. Ich verstehe schon langsam nicht mehr, du darfst mir glauben, ich habe sehr, sehr, sehr die Daumen gedrückt für den HSV, dass es in diesem Jahr klappt.
Das ist schwierig zu sagen. Das ist irgendwie ja das HSV-Phänomen, dass jedes Jahr gesagt wird, dieses Mal packen sie es aber. Dann sieht es auch lange gut aus und dann verlieren sie doch wieder hier und da und verlieren die entscheidenden Spiele. Dann geht es in die Relegation, dann erzählt der Trainer vorher, ja, das ist können wir alles machen, können den Aufstieg trotzdem packen, dann klappt es natürlich wieder nicht. Ob Tim Walter der Richtige ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Er hat die Rückendeckung von den Oberen des HSV hat er bekommen. Er darf weitermachen, obwohl er den Aufstieg nicht gepackt hat, aber sie setzen auf ihn. Er hat natürlich einen Stil oder den letzten Stil spielen, der nicht risikofrei ist, um es mal so auszudrücken. Und bisher hat es halt nicht funktioniert. Und jetzt müsste es eigentlich mal funktionieren, nur wenn du siehst, Schalke und Hertha wollen ja auch wieder hoch und es gibt immer halt irgendwie auch Überraschungsmannschaften in der zweiten Liga, so wie Darmstadt oder jetzt Heidenheim, die auf einmal dann ganz vorne sind. Das wird wieder sehr, sehr schwierig für den HSV und ich sehe den Aufstieg in der kommenden Saison nicht. Insofern lasse ich mich positiv überraschen, wenn es anders kommen sollte. Aber wie gesagt, noch fehlt mir der Glaube daran.
Also ich bin ja ganz weit weg vom HSV und wann immer ich in Hamburg bin und dann auch mal live mitbekomme, also privat wie auch geschäftlich, wenn ich merke, welche Bedeutung dieser Club für die Stadt hat und welche ja, welche Präsenz im Alltagsleben von jeder zweiten Ampel, die irgendwie mit einem HSV-Sticker beklebt ist. Natürlich gibt's auf der Schanze auch Pauli, aber der HSV ist einfach schon was. Und mittlerweile ertappe ich mich auch im Saisonendspurt dabei, ich würde mich wirklich freuen, wenn es der HSV wieder schaffen würde. Also ich finde, der hat seine Lektion und seine Demut jetzt auch hinlänglich unter Beweis gestellt. Und so ein Verein gehört für mich in die erste Bundesliga. Stadion, Strahlkraft, Einzugsgebiet, Größe der Stadt. Und auch wenn wir so ein bisschen, also mir fehlt der Glaube, dass wir denken ja immer, dass die DFL, dass die internationale Vermarktung da vorantreibt und Riesenabschlüsse erzielen wird. Also ich sag mal so, auf Darmstadt-Heidenheim und Augsburg-Hoffenheim und meinetwegen auch Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 wartet in China und in Singapur, dort wo die großen Deals gemacht werden, jetzt nicht unbedingt die Masse der Menschen. Also es braucht auch so Vereine wie den HSV, finde ich, in der ersten Liga wieder zurück. Und also Gunnar ist sehr pessimistisch, das ist, wenn man die letzten Jahre so sieht, völlig berechtigt. Aber ich könnte eine gewisse Sympathie dafür entwickeln, wenn man sagt, okay, HSV, du warst jetzt lange genug in der zweiten Liga und jetzt zeig mal, dass du gelernt hast und dass du das, was der Hertha jetzt erstmal so bevorsteht. Also die Hertha soll sich mal richtig schön von Grund auf erneuern und vielleicht gelingt es dem HSV ja in dieser Saison. Also ich hätte Sympathie dafür.
Also wenn du gerade über die Bedeutung sprichst, das Erstaunliche ist ja, dass sie schon wieder so viel Dauerkarten verkauft haben und das Stadion nächste Saison wieder voll sein wird.
Ja.
Auch bei jedem Spiel gegen nicht so namhafte Gegner, die du in der zweiten Liga auch mitunter hast. Also das ist schon erstaunlich. Die Leute kehren die Vereine nicht den Rücken zu, sondern bleiben dabei. Das zeigt einfach diese starke Verbundenheit und allein für die Fans wäre es schon mal wieder schön, wenn der HSV aufsteigen würde. Aber wie gesagt, ich sehe es noch nicht.
Jetzt, du sitzt in Hannover, Gunnar, dort gibt es ja auch, wie kann man das vergleichen, was der Herr Kühne beim HSV macht mit dem, was Martin Kind bei Hannover 96 macht? Gibt es da überhaupt Parallelen, außer dass beide Geld geben? Ich weiß gar nicht, gibt Kind noch Geld? Ich glaube, Kühne hat ja jetzt wieder mehrere Millionen dem Verein zur Verfügung gestellt.
Ja, es sind beides schon spezielle Menschen, sag ich mal, mit dem großen Sendungsbewusstsein und Selbstbewusstsein. Das haben sie sich ja auch erarbeitet und der Reichtum kommt ja auch nicht von ungefähr, den die beide haben. Ich glaube halt, dass Kühne dann auch immer ankündigt, dass er wieder Geld gibt. Das macht Kind nicht, obwohl er auch Geld in den Verein schießt. Das ist mal ein Unterschied. Und Kind ist natürlich auch immer präsent und ist da der Boss bei 96. Das ist Kühne in Hamburg ja nicht. Insofern sind die Unterschiede schon groß. Und bei 96 ist ja auch alles eine Nummer kleiner als beim HSV. Auch sportlich und vom Etat her ist es ja deutlich, deutlich kleiner als 130 Kilometer weiter nördlich.
Aber ist Hannover eine dieser Mannschaften, die vielleicht wie Heidenheim plötzlich mal eine Saison hinlegen und wie aus dem Nichts dann in der ersten Liga sein könnten?
Also ich glaube zumindest, dass 96 eine ordentliche Saison spielen wird. Ob es dann für die ersten zwei oder drei reicht, das glaube ich nicht. Aber zumindest so Platz 6, 7 traue ich denen schon zu. Wir haben ja mit Stefan Leitl letztes Jahr einen neuen Trainer geholt. Die Hinrunde lief sehr gut, die Rückrunde dafür umso schlechter. Aber jetzt ist es so, jetzt haben sie nochmal den Kader ein bisschen korrigiert, nochmal so ein bisschen die Schwachstellen abgestellt, hoffen jetzt natürlich noch, dass sie den Marcel Halstenberg kriegen aus Leipzig in der Innenverteidigung. Und ich glaube, dann haben die schon eine ordentliche Mannschaft zusammen, die jetzt nicht ganz, ganz vorne mitspielen wird. Aber wie gesagt, so Platz, ich sag mal 5 bis 7 würde ich denen dann schon zutrauen.
Heustenberg in Hannover, Stindl in Karlsruhe, das ist einfach Wahnsinn.
Beste zweite Liga, beste.
Ja, natürlich. Wer will es mehr? Wer will es mehr? Das ist so fantastisch. Ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, aber natürlich die Frage, Marc, du hast es ja so ein bisschen angedeutet. Bist du schon, sind die Koffer gepackt? Ist das Visum für Australien, wenn man denn eins braucht, schon
braucht
in einem Reisepass?
Braucht man eins. Normalerweise braucht man keins, aber weil es eine FIFA-Veranstaltung ist, Obacht, brauchten wir eine. Wir brauchten eine richtige Arbeitsgenehmigungsvisa mit allem Pipapo. 25 Seiten mussten ausgefüllt werden mit Krankenversicherung. Also wirklich, ja. Ja, ist alles da. Der Koffer wird gepackt. Es geht los. Und jetzt Obacht. Am letzten Wochenende war das heißeste Wochenende des Jahres in Hessen. Wahrscheinlich im Rest der Welt auch. In Hessen, im Rest Deutschlands. Bei Gunnar im Norden und bei dir im Süden genauso. Und dann kam eine Nachricht vom besagten Kollegen Jim Decker, der jetzt schon in Australien ist, und der hatte uns so ein Frostsymbol geschickt und hat gesagt, passt mal auf, nachts wird es in Sydney doch arg frostig, packt euch dicke Sachen ein und lieber einen Pulli mehr. Daraufhin hat sich in unserer Gruppe der ein oder andere sofort zu Wort gemeldet und es kam die Idee auf, man könne ja diese Wärmesohlen mitnehmen. Wer kennt sie nicht, wenn man in Skiurlaub fährt oder wenn man im Herbst irgendwie eine Fahrradtour macht und warme Füße behalten will. Dann bin ich hier zur Drogerie meines Vertrauens gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne ein paar Wärmesohlen. Das waren draußen aber 36 Grad und die Verkäuferin hat mich angeguckt, als komme ich vom Mond. Und der sagte sie, das haben wir erst wieder im Dezember. Naja gut, das Internet ist unendlich und daraufhin habe ich mir jetzt eine schöne Packung mit Wärmesohlen bestellt und die gehen in meinen Koffer und dann geht's los nach Sydney. Über Doha geht's nach Sydney.
Großartig. Und Gunnar, du wirst die ganze Geschichte auch von zu Hause aus natürlich wohlwollend im Kicker betreuen.
Genau, ich verfolge das von zu Hause aus und in Zusammenarbeit mit Jim vor Ort machen wir das dann genau. Und ich sitze dann hier wahrscheinlich in Flipflops und kauf dann auch erst im Dezember wieder Wärmesohlen.
Jetzt noch eine saublöde Frage für mich, weil ich weiß, es gab einen Hickhack, aber wo kann man denn die Spiele sehen? Sind doch ARD und ZDF aufgesprungen?
Ja, okay. Öffentlich-rechtlich. Und der Zone als Zweitverwerter. Und Sky, weiß ich, die sind auch mit einem Team vor Ort. Aber Gunnar, weißt du da mehr, wie das mit der Rechte-Situation ist? Dürfen die nur von den Trainingssessionen und aus dem Mannschaftsquartier senden? Oder hat Sky auch Rechte für die Spiele und für die Zusammenfassung? Das weiß ich gar nicht.
Das weiß ich auch nicht. Kann ich nicht so sagen.
Also ARD und ZDF sind auf jeden Fall mit den Spielen da. Und die sind auch mit eigenen Teams vor Ort. Und ja, dann steh mal schön früh auf.
Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ja, ich stehe gerne früh auf, aber das hat natürlich mit meinem Hund zu tun, der raus.
Das hat wahrscheinlich mit der Baustelle bei dir zu tun. Ich bin ja mal gespannt, was du da für ein Riesenanwesen hingezimmert bekommst.
Ja, also meine Loch wird natürlich immer größer, aber ich sehe auch auf dem Nachbargrundstück, wie jetzt da gerade jemand ein Gerüst erklimmt und er schaut nicht wahnsinnig kompetent aus. Also bevor ich hier einen Live-Sturz schildern muss, machen wir lieber hier einen Haken dran. Danke Gunnar Meggers vom Kicker war das und danke Marc Heinrich von der FAZ, den wir sicherlich auch in Australien hier und da quälen werden.
Das kurze machen Pause. Wir. Das.
Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
In der Big Show 618 geht es weiter mit dem Motorsport. Heute beginnen wir mit der Formel 1. Zum einen mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, da sind wir zweifellos gerne mit dabei.
Und mit Stefan Ehlen, der am vergangenen Wochenende, soweit man weiß, zwar in Silverstone im Geiste, aber nicht persönlich anwesend war. Grüß dich, Stefan.
Das ist vollkommen richtig. Servus zusammen.
Und der einzige Grund ist, weil Toto Wolff dann gesagt hätte wahrscheinlich, Stefan, ja gut, wenn der Ehlen da ist, dann ist das Pressezentrum zu überfüllt und deshalb können wir leider auch kein 11. Formel-1-Team dazulassen, weil es jetzt ja schon beim Qualifying, es sind einfach zu viele Autos auf der Piste. Wir alle lieben Toto Wolff, Stefan, aber wie hanebüchen ist dieses Argument immer noch, wird es immer hanebüchen bleiben, bröckelt die Front gegen ein 11. Team? Weil ich habe genau dieses Zitat von Toto vergangene Woche nochmal in England gehört.
Ja, also ich halte dieses Zitat, also diese Aussage, dass ein 11. Team die Strecke zu voll machen würde, für ehrlich gesagt Schwachsinn, weil das sportliche Reglement der Formel 1 sieht auch ganz konkret die Möglichkeit vor, dass deutlich mehr als 20 Autos fahren können. Darauf sind die Rennstrecken ausgelegt, ne? Also es gibt, glaube ich, den Passus, da steht drin, also mindestens 24, ich glaube aber 26 Fahrzeuge müssen theoretisch an der Formel 1 teilnehmen können. Das heißt, diese ganzen Rennstrecken, die im Kalender stehen, die müssen das theoretisch erfüllen können. Das heißt, die Boxengasse ist groß genug, die Strecke ist breit genug, die Streckenlänge entspricht der jeweiligen Vorgabe auch. Also rein technisch, rein theoretisch ist dieses Argument völliger Schwachsinn, weil es muss gehen. Das sagen die Regeln. Und das, was den Toto Wolff und viele andere ja stört, ist rein finanzieller Natur, dass sie Angst haben, sie könnten das von ihren Einnahmen, was sie jetzt haben, vielleicht ein Stück abgeben müssen. Und damit lohnt sich das Geschäft Formel 1 weniger für Mercedes, für Red Bull oder so. Das ist die eigentliche Sorge. Es geht wie immer halt ums Geld. Und dieses Argument, ha, ein weiteres Team kostet Platz, ja, das wird jetzt halt ein bisschen vorgeschoben.
Ja, so, Toto Wolff ist das eine und Christian Horner, ich glaube, der hat ja nichts dagegen, der Voice, dass Toto hier in die Bresche springt. Und das war ganz interessant. Ich bin Dienstagabend abgeflogen aus von London Heathrow, hatte ein bisschen Zeit und dann gehe ich so herum. Und dann gibt's auf diesen Litfaßsäulen immer wechselnde digitale Werbung. Und da ist eben, ich glaube, Red Bull macht Werbung für irgendein Tool, mit dem man Sitzungen abhalten kann. Ich bin mir fast sicher, aber ich möchte natürlich jetzt hier nicht kostenlos Werbung machen. Egal. Und da ist ein Bild von Christian Horner und auf der anderen Seite ist Sergio Perez. Und das Zitat von Christian Horner, das drunter steht, ist "Great race, Checo." Das scheint mir ein kleines bisschen überholt zu sein. Wie lange, The Voice, werden wir Sergio Perez noch in diesem Team sehen? Es gibt da Gerüchte wegen Alex Albon, dass der vielleicht zurückkehrt, der sehr gut fährt im Williams. Daniel Ricciardo ist jetzt bei Toro Rosso eingesprungen. Es sind aufregende Zeiten für Senior Perez.
Das sind's zweifelsohne und mal abgesehen davon, dass diese Werbekampagne möglicherweise schon vor 2-3 Monaten initiiert wurde, ja. Da war er ja auch noch gut. Die Saisonbeginn von Sergio Perez war ja prima. 2 Rennen hat er gewonnen und war regelmäßig tatsächlich Schützenhilfe beim Kampf um die Konstrukteursweltmeisterschaft in diesem Jahr. Hat als zweiter Mann bei Red Bull viele Punkte geholt. Und ich glaube, dass sein Hauptproblem war, als er in Miami zum ersten Mal die Chance hat, vielleicht als erster Mexikaner die WM-Führung zu übernehmen. Es gibt eine Menge Leute, die ihm sehr nahestehen und auch Red Bull nahestehen und die einfach sagen, er hat einfach im Kopf gerade ein Problem. Denn er ging damals davon aus, im März, April, dass er Weltmeister werden kann. Und jetzt wird ihm mehr und mehr Wochenende für Wochenende klar, davon kann gar nicht die Rede sein. Er wird in Grund und Boden gefahren. Das Hauptproblem ist, mit so einem guten Auto, und der diesjährige Red Bull ist ein fantastisches Fahrzeug, und damit wollen wir überhaupt nicht die fahrerischen Fähigkeiten und diese Matureheit von Max Verstappen in irgendeiner Form etwas verkleinern. Der fährt auch auf einem unglaublichen Niveau. Aber klar ist, das Auto ist eigentlich, wie alle Daten zeigen, so überlegen, dass eigentlich man erwarten könnte, in jedem Rennen ein 1-2, oder maximal ein 1-3. Nun hat das 5-mal hintereinander nicht im letzten Abschnitt der Qualifikation geschafft. Und wir wissen auch, da kann der Stefan gleich auch noch was zu sagen, wir sind seit Jahren ja im Motorsport dabei, dass tatsächlich bei Red Bull im Fahrerkader die Route sehr schnell ins Fenster gestellt wird. Also der Geduldsfaden, vor allem von Dr. Helmut Marko, ist nicht sehr dick und nicht sehr lang. Und wir haben es ja gerade bei Nyck de Vries gesehen, der fährt 10 Rennen in einem nicht konkurrenzfähigen Auto. Und dann neigt sich der Daumen nach unten. Man, so viel langsamer in den letzten Rennen als Tsunoda war er nicht. Und bei Tsunoda hat man deutlich mehr Geduld bewiesen. Und ist ja ein Honda-Protégé, klar, der Motorenlieferant, der gute Aggregate aktuell liefert, den will man auch nicht verärgern. Aber kurios ist, weil Nyck de Vries, der Formel-2-Meister war, der Formel-E-Weltmeister war, der hat schon gezeigt, er kann, dass das Auto ist schlecht. Und da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Geduld. Wenn man davon auch ausgehen, dass Franz Tost, der noch Alpha Tauri Teamchef, sagt, also ein Neuling braucht 3 Jahre. Nun ist Nyck de Vries als Formel 2 Champion sicher nicht ein Neuling, aber mit einem nicht konkurrenzfähigen Auto. Ich glaube, da würden andere Fahrer, Stefan, die aktuell in besseren Autos sitzen, auch nicht sehr viel besser aussehen. Also ich fand es ein bisschen unfair, die Entscheidung gegen Nyck de Vries, für Daniel Ricciardo, wobei wir auch sagen können, Stefan, ich glaube, Ricciardo will auf Dauer nicht bei Alpha Tauri nur fahren, oder? Der hat mehr vor.
Ja, der hat mehr vor, aber ich glaube, für ihn ist es gar nicht so verkehrt. Das ist jetzt ganz interessant, die Situation, weil er hat jetzt die Möglichkeit zu gucken, habe ich es noch drauf, kriege ich die Kurve wieder, komme ich zurück zu der Form, die ich mal früher hatte bei Red Bull, weil bei McLaren und Renault, da wissen wir, da ging es ja ziemlich bergab. Und das wird jetzt eine Standortbestimmung. Eine Standortbestimmung für Daniel Ricciardo persönlich. Wenn er gegen Tsunoda alt aussieht, dann war's das. Wenn er aber gegen Tsunoda gut aussieht, dann hat er möglicherweise wieder Chancen tatsächlich, dass es zurückgehen kann zu Red Bull, weil, habt ihr ja gerade auch schon diskutiert, Sergio Perez, der sitzt jetzt nicht so ganz fest im Sattel aktuell. Und wenn sich der Ricciardo als Alternative anböte, als bessere Alternative als Tsunoda, dann hätte er, glaube ich, gute Karten, dass das vielleicht nochmal was werden kann. Aber das ist jetzt insofern halt interessant, weil wir einfach nicht wissen, wie das ausgeht. Ne? Also der Daniel Ricciardo, der kommt jetzt auch rein wieder, wie damals bei HRT, als er sein Formel-1-Debüt gegeben hat, während der Saison, in ein grottenschlechtes Auto. Und das ist immer die kuriose Situation, dass ein guter Fahrer manchmal mit einem schlechten Auto auch nichts zaubern kann. Ne? Also da sind wir, glaube ich, gespannt. Das ist ein weißes Blatt Papier. Guck mal, wie der Ricciardo das macht. Bei Nyck de Vries, ja, es ist schade, dass er nicht mehr Zeit gekriegt hat. Auf der anderen Seite haben wir als Beobachter auch immer das Problem, wir sehen halt nicht in die Daten rein. Wir sehen nicht, wie stellt er sich bei den Ingenieuren an, also wie kommuniziert er mit den Kollegen und was für Daten liefert er zum Beispiel im Simulator. Also das sind sicherlich ja Faktoren für die Teams, sind die Fahrer gläsern. Die kennen alle Daten, Fakten und Facetten. Und die stehen uns halt als Beobachtern, als Medienschaffenden nicht zur Verfügung. Und irgendwas wird Red Bull dazu veranlasst haben. Irgendwas werden sie erkannt haben, wo sie sagen, hey, das funktioniert nicht. Und dann muss man eigentlich sagen, ist es sogar fair, wenn sie sagen, hey, das hat keine Zukunft, dass man dann das relativ bald beendet, um dann beiden eine Chance zu geben. Nyck de Vries kann sich jetzt in Ruhe für nächstes Jahr was suchen. Hat natürlich jetzt den Stempel durchgefallen in der Formel 1, ja, aber der hat immer noch die Möglichkeit, eine gute Karriere zu haben. Und andersrum hat man jetzt nicht sich für die nächsten 2-3 Jahre irgendwas verbaut, weil man irgendjemand mitschleppt, in dem man ohnehin kein Vertrauen hat. Also insofern ist es sogar vielleicht gut, man zieht die Reißleine früher, weil wenn vielleicht auch das nicht gepasst hat, einfach aus anderen Gründen, auf menschlicher Ebene oder was weiß ich, dann wäre das vielleicht auch einfach ein Unruheherd gewesen und den umgeht man jetzt quasi.
Ja, spannende Geschichte, was das die Personalrochaden angeht. Auch da empfiehlt sich wieder auf Twitter Connor Moore, heißt er, glaube ich, zu folgen, der als Daniel Ricciardo seine erste Einschätzung gegeben hat, wie das denn ist, zurück zu sein. Aber selbst der Tenor dieses Videos war ja, dieses zweiminütigen, dass er eigentlich darauf spitzt, dass er den Platz bei Red Bull Racing erbt. In Silverstone hatte ich das Vergnügen, bei den englischen Kollegen Martin Brundle zu sehen, der über 16 Kilo Selbstironie verfügt, und das ist so großartig zu sehen, wie er da durch die Boxengasse durchgegangen ist und irgendeine sehr groß gewachsene Frau, die gedacht hätte, also sie kann nicht der größte Star der Welt sein, weil ich kannte sie nicht. Ich wusste nicht, wer das ist, und ihre Managerin sagte, ja, no interviews, und dann hat ihr Martin Brundle gesagt, nee, diese Regel gilt hier nicht, im Grid muss jeder sprechen. Ganz, ganz großartig, aber natürlich dieses Wochenende The Voice für die Briten. Lando Norris auf Platz 2 und Oscar Pistorius, hätte ich fast gesagt. Piastri wird dann Vierter, Lewis Hamilton wird Dritter. Und klar, vorneweg fährt Max Verstappen seine Runden, aber dieses Update, was hat McLaren da gefunden, dass plötzlich nach dem sehr guten Auftritt in Spielberg, jetzt in Silverstone, naja, ich meine natürlich geschuldet durch auch die Safety-Car-Phasen, von der Zeit her waren sie relativ knapp dran. Verstappen war nie in Gefahr, das Rennen nicht zu gewinnen. Aber was hat plötzlich McLaren wirklich Ferrari und auch Mercedes überholen lassen?
Ich glaube, das waren mehrere Dinge. A, das Update. Wir haben es, wie du da sagst, in Spielberg, in Knittelfeld, beim Österreich Grand Prix auch schon gesehen. War ein sehr guter Update, der funktioniert. Das Auto sieht vor allem, was die Seitenteile angeht, sehr wie Red Bull aus. Ist ja nicht verboten, was Gutes nachzubauen. Es scheint aber tatsächlich zu funktionieren. Es kann ja nicht immer nur eine Sache sein. Es ist ein komplexes System, so ein Formel-1-Auto, und vieles siehst du nicht, gerade wie der Unterboden funktioniert. Also da haben sie offenbar die Leute rund um Zak Brown einen sehr guten Job gemacht. Dazu setzt ja McLaren wirklich seit einiger Zeit auf eine Boygroup, also auf junge, schnelle Talente. Norris ist ja für seine damaligen Verhältnisse als 19-Jähriger für, ich glaube, 20 Millionen pro Jahr über Jahre schon verpflichtet worden, haben alle schon gesagt, hui, ich meine, wir wussten, dass der gut ist, und der galt zumindest in der britischen Szene lange Zeit als die beste und erfolgreichste Erfindung seit geschnitten Brot, aber hat das dann so später nicht umsetzen können. Jetzt sehen wir, dass auch eben nicht nur Norris und Piastri sich offenbar wunderbar ergänzen, das hängt vielleicht auch mit dem gleichen Alter zusammen, die arbeiten prima zusammen. Die äußeren Bedingungen, ganz wichtig, ich glaube, die Temperaturen, vor allem die relativ niedrigen Temperaturen kamen ganz offenbar McLaren sehr entgegen. Und das Auto scheint dann bei diesen Bedingungen auf einer Strecke wie Silverstone mit diesem Asphalt die Reifen A sehr schnell anzuzünden. Das heißt, die Reifen haben sehr schnell Betriebstemperatur und sie bauen nicht zu stark ab. Also was wir zum Beispiel bei Ferrari ja seit Saisonbeginn eigentlich sehen, dass die Reifen gefressen werden. Es kam alles zusammen und man tritt jetzt aber gleich nach diesem hervorragenden Auftritt auf die Bremse und das glaube ich zu Recht, denn jetzt kommen ein paar Rennstrecken, die McLaren so nicht liegen sollten. Also wir gehen nicht davon aus, oder ich gehe nicht davon aus, dass McLaren jetzt die Nummer 2 bleibt. Für Red Bull ist natürlich fantastisch, diese Tournee der wie heißt das so schön, kleinen Raupe Nimmersatt, die nicht genug kriegen kann und immer mehr und mehr frisst, jetzt 11 Siege in Serie, damit dieser Rekord, der alte Rekord, 25 Jahre alt von McLaren aus der Ära von Senna und Prost eingestellt. Es war sehr knapp, aber ich glaube, dass Red Bull ein bisschen daneben lag mit einigen Parametern, dass McLaren sehr gut lag, ihnen kam einiges entgegen. Es gibt keinen Grund, warum allerdings die Siegesserie von Red Bull mit diesem Verstappen nicht weitergehen sollte. Aber gut ist das natürlich für Red Bull, dass immer wieder ein anderer Zweiter ist. Ja. Mal ist McLaren gut, mal ist Mercedes gut, mal ist dann tatsächlich Ferrari. Also die nehmen sich ja gegenseitig Punkte weg. Es läuft wie am Schnürchen in Richtung des dritten WM-Titels für Max und wahrscheinlich auch in Richtung Konstrukteurstitel.
Ja, also gut, Max hat 99 Punkte Vorsprung, wenn ich es richtig gesehen habe. Und man fragt sich halt, Stefan, mit wie viel Prozent fährt er? Reichen ihm 80%? Das ist das Einzige, was ihn vielleicht ein bisschen rausbringen könnte, wenn er, wie wir Österreicher gerne sagen, übergöllisch wird und dann halt noch eine schnellste Runde hinknallen möchte, wo es gar nicht mehr notwendig ist. Aber ansonsten eine Dominanz, wie wir sie natürlich auch bei Hamilton vor wenigen Jahren gesehen haben.
Ja, ist völlig richtig. Und auch der Hamilton musste selten mal vollfahren. Also in der Zeit, als der Nico Rosberg sein direkter Gegner war, da war es vielleicht noch ein bisschen schärfer, aber da haben die auch dann irgendwann mal reduziert und Tempo rausgenommen und sind auf Sparflamme gefahren. Und auch deswegen ist wenig passiert an technischen Zwischenfällen zum Beispiel. Und ich glaube, aktuell ist es auch bei Max Verstappen so. Der kann natürlich irgendwie runterschrauben und zurückdrehen und war jetzt in Silverstone mal ein bisschen mehr gefordert, hat da mal ein paar Runden gebraucht, bis er den überholt hatte, der ihn am Start kassiert hatte, den Lando Norris. Aber ansonsten war das auch völlig, völlig easy eigentlich. Es ist jetzt knapper gewesen als auch, aber 10 Sekunden sind jetzt nicht die Welt. Das reicht nicht für einen zusätzlichen Boxenstopp, aber es war, glaube ich, trotzdem einfach am Ende dann doch komfortabel für ihn. Und ja, das ist einfach so. Das gibt's halt hin und wieder mal. Im Motorsport ist halt nun mal so, dass es halt am Samstag in der Qualifikation nach Geschwindigkeit sortiert wird. Und das setzt sich oft im Rennen einfach sofort. Also die Schnellen stehen vorne und die bleiben in der Regel auch vorne. Und das liegt irgendwie in der Natur der Sache, ne? Und Max Verstappen zeigt halt, dass das sehr in der Natur der Sache liegt gerade.
Tja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Jetzt in Budapest, wenn The Voice anspricht, die kühlen Temperaturen in Silverstone. Wir haben, glaube ich, über die letzten Jahre gelernt, dass in Budapest es eigentlich immer sehr, sehr heiß ist. Darüber sprechen wir gerne in der kommenden Woche. Wir machen jetzt eine Pause, verabschieden uns von Stefan Eben. Stefan, ich danke dir. Mach eine kurze Pause und geh mit The Voice dann noch ein, zwei andere Serien durch.
Servus, da ist der Oliver Marach und ihr hört Sportradio 360.
Ja, in Tübingen scheint wie immer die Sonne. Und The Voice bei The Voice.
Wir haben sie am Herzen.
Ja, wollte ich gerade sagen, bei The Voice scheint sie im Herzen. So, wir hatten eigentlich geplant, uns mit Eddie auch wieder kurz zu schließen. Eddie sagte, er probiert es einfach. Ich bin dann schon in Rom. Warum? Dazu kommen wir gleich. Aber jetzt hat er mir gerade vor ein paar Minuten geschrieben, Flug aus Frankfurt hat sich verzögert, wird nicht klappen. Ja, Eddie ist in Rom, weil die Formel E in Rom ist und der Voice, wir haben ja, glaube ich, eh schon in der letzten Woche ein bisschen anklingen lassen, das sollte dann endlich, Ausrufezeichen, wieder ein Formel-E-Rennen werden, so wie es eigentlich geplant war. Keine Windschattenschlachten, wer möchte es am wenigsten, sondern wirklich ein richtiges Racing, oder?
Ja, das sind eigentlich jetzt die Rennstrecken, die noch kommen. Wir haben ja 2 Doubleheader noch, also 4 ausstehende Rennen, Samstag, Sonntag jeweils. Tatsächlich auf den Pisten, die eigentlich in der DNA der Formel-E liegen, also Stadtkurse. Rom in der Tat ist natürlich eine grandiose Stadt, überhaupt gar keine Frage. Die ewige Stadt, tatsächlich seit Jahren auch schon Schauplatz der Formel E immer wieder. Und es ist in diesem Jahr besonders spannend, es hat sich noch keiner absetzen können in der Formel E-Weltmeisterschaft. Aber was wir tatsächlich als ein Manko gesehen haben, war tatsächlich dieses Debüt der Formel E nach New York im letzten Jahr, nun in diesem Jahr in Portland, in Oregon. Letzte Rennen auf einer IndyCar-Rennstrecke. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da gab es zwar am Ende über 400 Überholmanöver, aber das lag daran, dass keiner führen wollte. Ja. Und es gab einige sehr gefährliche Momente. Da wird man dran arbeiten müssen. Dafür sind diese Autos nicht gebaut und ist das Konzept nicht geeignet. Also ob das im nächsten Jahr wieder in Portland sein muss, ich hoffe, dass man das nochmal überdenkt. Rom ist dagegen tatsächlich eine klassische Formel-E-Rennstrecke mit engen, komplexen Abschnitten, mit zahlreichen Unebenheiten, also vielen, vielen Bodenwellen. Dann hast du aber auch ein paar Hochgeschwindigkeitspassagen und Überholmöglichkeiten. Das heißt, man wird zwar auch ein bisschen mit der Energie haushalten müssen, die Hauptprotagonisten, klar ist aber auch, man wird nicht das ganze Feld über 7, 8, 9 Sekunden gegenüber dem Qualifying einbremsen müssen. Es ist deutlich weniger Platz, damit ist der Fahrer auch wieder mehr gefordert. Tatsächlich, wenn du dann eben Fehler machst, knallst du in die Mauer. Und es sind eher so wirklich, wie du sagst, die klassischen, typischen Merkmale einer Formel-E-Strecke, wie wir sie kennen, einer Formel-E-Strecke alter Schule.
Tja, die Finale, wieder zwei Rennen, der Voice spricht sie an, Doubleheader dann in London. Das ist natürlich schon, ja, das ist schon lässig, also Rom. London, ganz überragend. Pascal Wehrlein.
Klingt gut, gell?
Klingt überragend, ja. Also Pascal Wehrlein ist ja nicht chancenlos in der Gesamtwertung, überhaupt nicht. 16 Punkte hinter dem gesamtführenden Jake Dennis. Aber irgendwie ist es abgerissen bei ihm, so ein kleines bisschen. Oder glaubst du noch, dass er das Momentum nochmal irgendwie aufnehmen kann?
Das wird jetzt auch in Rom drauf ankommen. Das sollte eine Rennstrecke sein, die ihm liegt. Er ist ja vor 2 Jahren auch zum ersten Porsche-Podium gefahren. Porsche hat sich ja doch eine ganze Weile mit der Formel E auseinandergesetzt, aber es war nicht gleich in der engen Liebesbeziehung. Sie haben doch ein paar Jahre gebraucht, haben dann auch ein bisschen Personalveränderungen vorgenommen. Und jetzt scheint es wirklich zu laufen. Aber die Formel E, es ist wirklich wahnsinnig eng beieinander. Und wir haben eine Menge guter Teams und inzwischen eben auch eine Menge guter Fahrer. Und interessant ist tatsächlich, dass einige der Kundenteams ganz offensichtlich gleiches Material bekommen wie die Werksmannschaften, denn Jake Dennis, der momentan tatsächlich führt, ist ein Porsche-Kundenteam und der sitzt momentan deutlich vor der Werksmannschaft. Das ist bei Jaguar ähnlich, also das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Das haben wir nicht in vielen Rennserien so, dass Kunden dann Material bekommen von einem Autohersteller. Das ist meistens dann ein Grade schlechter. Das ist dann meistens ein Update darunter, weil man natürlich das Beste für das eigene Werksteam haben will. Das scheint in der Formel E nicht der Fall zu sein. Es wird sicherlich extrem spannend. Die Hitze wird eine Rolle spielen, wobei das sicherlich nicht mit den Reifen zu tun hat, sondern eher mit den Bremsen. Mhm. Denn wir werden da in Rom auch viele harte Bremspunkte haben. Wir sind neben Pascal Wehrlein mal interessant, was Maximilian Günther so macht. Denn Maserati fährt zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, Menschengedenken, wieder mal nach dem Debüt in diesem Jahr und der Rückkehr in den Motorsport wieder mal ein Formelrennen in Italien. Okay. Und gehen wir davon aus, dass die Tifosi in Rom da Maserati-Flaggen haben werden und die ordentlich unterstützen. Und Maxi Günther hat in diesem Jahr schon einige tolle Wochenenden gehabt, hat auch schon gewonnen mit diesem Maserati-Team. Also ich glaube, der rechnet sich schon einiges aus.
Wir machen einen Cut oder wir machen einen Sprung. Kundenteam sprichst du an und ich habe das natürlich nicht mitbekommen, obwohl ich schon mindestens halb interessiert im Motorsport bin, aber es dünkt mich, als ob Audi seine Ressourcen komplett jetzt auf die Formel 1, auf den Formel 1-Stieg konzentrieren würde und dass viele Kundenteams darunter leiden. Was ist dieses Motorsportbeben, The Voice, das Audi ausgelöst hat?
Ja, das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Motorsportbeben und das nicht nur für den deutschen Motorsport, zum Beispiel für die DTM, in der ja auch viele Teams tatsächlich auf den GT3 Audi setzen, sondern das ist Europa und weltweit ein Thema. Wir sollen nicht vergessen, dass Audi natürlich mit ihrem Kundensport seit 20 Jahren hervorragenden Job macht, natürlich auch damit Geld verdienen, das ist kein Selbstzweck. Aber dieser Slogan, den du ja noch aus der Quattro-Ära von Michel Bouton, dem schwarzen Vulkan und Walter Röhrl und Stig Blomqvist und so kennst, Vorsprung durch Technik, den man natürlich damals in der Gruppe B in den 80er Jahren im Rallye-Sport hat optimal umsetzen können, der gilt ja nach wie vor. Also du setzt im Motorsport Techniken ein, die du dann etwas später nach dem Beweis des Erfolgs auch dann den Serienkunden zur Verfügung stellst. Und dann ging ja in der letzten Zeit bei Audi schon einiges in eine falsche Richtung. Also wir hatten dieses Dakar-Projekt mit einem E-Auto, das aber von einem DTM-Motor die Batterien wieder aufgeladen bekommt, wo wir alle gesagt haben, was soll das denn bitte sehr? Eine reine Kopfgeburt. Und die ersten zwei Einsätze bei der Dakar 2022 und im Januar 2023 waren ja nun auch nicht gerade von besonderem Erfolg gekrönt. Hat irrsinnig viel Geld gekostet und hatte mit Kundensporten wirklich überhaupt nichts zu tun. Geh mal davon aus, zum Beispiel, dass wir jetzt 2026 natürlich eine Konzentration der Kräfte haben, wenn du in der Formel 1 in die Königsklasse eintrittst. Ist völlig verständlich. Das Geld, was du tatsächlich als Hersteller wie Audi für ein gutes Kundensportprogramm ausgeben musst, das sind natürlich auf Dauer auch Millionen, ist im Vergleich zur Formel 1 wenig Geld und hilft dir, dein Image beim Otto Normalverbraucher, bei Millionen von Kunden, Audi-Kunden tatsächlich aufzupolieren. Und dass man das jetzt komplett einstellt, wir hatten ja hier bei dir schon berichtet, dass zum Beispiel ein René Rast, ein dreifacher DTM-Champion, Audi schon verlassen hat. Es sind viele große Fahrer in der letzten Zeit freiwillig schon gegangen, weil sie das wohl befürchtet haben und intern da auch schon so Erklärungen waren. Nun wird tatsächlich das GT3-Programm auslaufen gelassen. Es gibt einen Baustopp für den R8, dieses Erfolgsauto auf allen fünf Kontinenten. Der, ich glaube, 16 Fahrer umfassende Fahrerkader wird aufgelöst. Und da sind so Leute wie Ex-Formel-1-Fahrer Markus Winkelhock dabei. Das ist also alles ziemlich traurig. Gerade auch bei der DTM haben wir ja doch viele Teams, die inzwischen mit ein bisschen Audi-Unterstützung monetär und vor allem technisch auf den R8 setzen. Es gab da viele Erfolge in den letzten Jahren und jetzt wird alles komplett eingestellt. Ich glaube, dass die da einfach völlig überreagieren. Das hängt auch mit dem noch amtierenden CEO zusammen, der ja dieses Formel-1-Projekt gegen Widerstände auch im Audi-Vorstand durchgesetzt hat, aber der jetzt leider nicht mehr lange in Amt und Würden ist. Der wird abgelöst. Entschuldigung, der wird abgelöst. Das heißt, der wird es gar nicht mehr erleben, die ganzen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und ob tatsächlich Audi mit den Leuten, die sie bisher sich geholt haben, jetzt nicht unbedingt in Hinwil, bei Sauber in der Schweiz mit Andreas Seidl, das ist ein exzellenter Mann, aber es sind ein paar Leute, die Audi inzwischen geholt hat, die ihr helfen sollen beim Formel-1-Projekt, das sind Insider, haben große Fragezeichen, ob das wirklich funktioniert. Denk an Toyota, die haben über 1 Milliarde in die Formel 1 eingesetzt und sind nie erfolgreich gewesen. Denk an BMW, ein anderer bayerischer Automobilhersteller, der es über Jahre in der Formel 1 versucht hat und bis auf ein Grand Prix-Sieg kam nichts bei raus. Also dieses Setzen nur auf Formel 1 ab 2026 ist ein Riesenfehler und ich glaube ein großer Unsinn. Aber klar ist, das ist jetzt momentan vom Vorstand am vergangenen Montag, am 10. Juli so beschlossen worden. Und nun gehen wir davon aus, du hast 1000 Audi-Kundenautos weltweit auf allen Kontinenten erfolgreich fahren. Es ist natürlich für alle wirklich ein Schlag in die Magengrube. Und ich glaube nicht, dass das eine kluge Entscheidung ist. Aber auch da wird die Zukunft natürlich zeigen, was bei rauskommt. Nur auf Formel 1 zu setzen, scheint mir ein viel zu großes Risiko. Und Audi war im Langstreckenbereich erfolgreich bei 24-Stunden-Rennen. Sie haben Kundenautos eingesetzt in vielen anderen Bereichen, in der TCR, eine boomende Tourenwagenrennserie, bei der es nationale Rennserien gibt in über 40 Ländern. Das heißt, du hast potenzielle Kunden überall. Und damit kannst du die Entwicklungskosten für diese Autos ja dann auch wieder einspielen. Also es ist ein Profit-Center. Kundensport ist ein Profit-Center. Du machst damit Geld. Und dass du das alles jetzt einstampfst, ist nicht sehr weitsichtig.
Einen gehen wir noch weiter, denn noch fährt Audi in der DTM mit, zumindest mit Kundenteams und zwei Kundenteams oder ein Kundenteam, nämlich das von BMW. Schubert hat am Nürburgring im ersten Rennen Sheldon van der Linde vor René Rast gewonnen. Mich freut, dass Lukas Auer wieder ein bisschen zurück ist. Das zweite Rennen ist
mein dann, Meistertipp, wie du weißt.
Ja, ja, das zweite Rennen, Rast, ein zweiter Sheldon van der Linde drin. Thomas Preining, der mir hier immer angepriesen wird, mit Recht natürlich, ist mein österreichischer Landsmann, hat das zweite Rennen gewonnen. Was war das Bemerkenswerteste an diesem Wochenende, das ja Eddie kommentiert hat für Run Racing am Nürburgring, der Voice?
Also das, die Ausgeglichenheit der DTM, die ja jetzt in diesem Jahr von ADAC organisiert wird, nach großen, schwierigen Wintermonaten, weil das alles sehr, sehr spät erst passiert ist. Gerd Berger hat ja tatsächlich im Grunde die DTM erst verkauft, Ende November vergangenen Jahres. Dass das jetzt alles schon so gut läuft, war eine der großen Überraschungen, wobei natürlich Norrisring immer ein Klassiker ist. Die sogenannten Speed Weeks gehören zu den prestigeträchtigsten Rennwochenenden des Jahres. Dieses Jahr zum 80. Mal ausgetragen und die DTM hat wirklich sich da von ihrer besten Seite gezeigt. Wir hatten Klimaaktivisten, die Protestaktionen vorher angekündigt hatten, unter anderem eine Fahrraddemo, eine Mahnwache, das ist auch alles in Ordnung. So hat das im letzten Jahr auch funktioniert, aber wieder mal haben da einige Verrückte tatsächlich versucht, die Rennstrecke zu ändern. Wir hatten das ja, lieber Jens, auch schon bei der Formel E in Berlin. Und leider diesmal nämlich auch auf dem Norrisring. Und dann haben die sinnvollerweise dann auch unter anderem rotes Öl auf die Rennstrecke gekippt. Und haben unter anderem auch einen Streckenposten, der sie beim Überqueren der Sicherheitszäune, der FIA-Sicherheitszäune hindern wollte. Den haben sie krankenhausreif geschlagen. Also da sind jetzt Ermittlungen im Gange gegen diese Klimakleber, unter anderem auch wegen schwerer Körperverletzung. So kommen wir natürlich nicht weiter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es war auch eine klare Reaktion der etwa 100.000 Zuschauer, die da waren am Norrisring, was sie davon halten. Sportlich war es wirklich, du hast gesagt, Breining hat sich zurückgemeldet, nachdem er Pech hatte am Samstag. Denn da war der Mantai-Pilot im Porsche auch schon auf dem Weg, zumindest aufs Podium. Mhm. Hätte also richtig, richtig satte Punkteausbeute holen können. Aber da ist ihm ein Centteil an der Schaltung am Lenkrad kaputt gegangen und er musste den Porsche abstellen, auf Platz 3 liegend. Am Sonntag dann tatsächlich, wenn du willst, Genugtuung, er hat gewonnen. Und René Rast, der, wie du weißt, zweigleisig fährt, der wird also auch in Rom jetzt bei der Formel E antreten, musste wegen dem Start bei der Formel E ja ein DTM-Rennen auslassen. Jetzt lief es für ihn aber am Norrisring wirklich gut. Zwei zweite Plätze, das heißt, er ist punktemäßig auch wieder dabei. Und obwohl er ein Rennen, DTM-Rennen ausgelassen hat, ist auch er ein Titelkandidat in diesem Jahr. Es sieht extrem munter aus, sowohl bei den Teams wie auch bei den Fahrern. Und wir können uns wirklich auf eine weitere tolle Saison, DTM-Saison 2023 freuen. Was auch aufgefallen ist, ist, wir haben so viel diskutiert über die Rennleitung und über Strafen in der MotoGP und in der Formel 1. Und immer wieder gibt es die Diskussion darüber, machen die das gut? Wir dürfen daran erinnern, in Österreich haben wir über diese fast 1000 Vergehen bei Überfahren der Streckenbegrenzungen diskutiert. Und das Rennergebnis wurde 4 Stunden nach der Checkered Flag nochmal verändert. Da hat Sven Stoppe, von dem ich sehr viel halte, mit dem ich ja, als ich 10 Jahre der DTM war, auch lange zusammengearbeitet hat, damaliger Rennleiter, jetzt wieder Rennleiter in der DTM, hat das hervorragend gehandhabt. Es gab 2, 3 kritische Szenen, wo man auch gesagt hat, unter anderem über Homan, über Breining vorbei an René Rast um die Führung beim Sonntagsrennen. Da gab es Berührungen, es sind ein paar kleine Teile geflogen. Er hat das souverän gehandhabt und das zeigt, wenn du einen starken, kompetenten, ruhigen Rennleiter hast mit jahrelanger Erfahrung, gibt's keine endlosen Diskussionen, auch nicht unter der Fahrer, bei den Fahrern untereinander. Also auch da hat der ADAC alles richtig gemacht. Es war eine Freude, der Norrisring, und wir freuen uns auf die weiteren DTM-Rennen in diesem Jahr.
Ja, also grundsätzlich bin ich ja, was das Anliegen betrifft, auch wenn wir hier wöchentlich über Motorsport sprechen, und ich weiß schon, das ist wahrscheinlich auch ein schwieriges Thema, grundsätzlich ist mir das Anliegen dieser Klimaaktivisten ja selbst ein Anliegen, wo ich Kinder habe und hoffentlich bald auch Enkelkinder habe.
Ja.
Aber man muss sich natürlich schon überlegen, wen erreiche ich denn damit? Ja, und sind meine Protestaktionen, okay, ob sich jetzt der Verkehr in Berlin oder in Wien verzögert um eine halbe Stunde, das ist mir wurscht, ja. In der Großstadt sollte man sowieso mit dem Radl fahren, liebe Freunde, oder öffentlich. Aber wenn es dann gefährlich wird und wenn dann die Schwelle, wie du sagst, das wusste ich nicht mit dem Streckenposten, wenn die Schwelle zur Gewalt dann so klein wird, das funktioniert nicht. Dann verliert ja das Anliegen auch ein bisschen an Durchschlagskraft, wie ich finde.
Ja, ich glaube, der Zweck heiligt eben nicht alle Mittel. Das ist ja eigentlich der Punkt, dass die Ziele, nämlich die Sicherung der Umwelt, ein hehres und das Hauptziel sein muss für uns alle auf dem Globus, ist gar keine Frage. und dass man mit einigen Entscheidungen auch der aktuellen Regierung in der Ampel nicht zufrieden sein kann oder auf EU-Ebene nicht zufrieden sein kann, dass es da ein bisschen zu langsam geht, kann ich absolut nachvollziehen. Bloß es sollten dann Wege gefunden werden, tatsächlich darauf aufmerksam zu machen, die nicht in Körperverletzung ausarten oder tatsächlich Hausfriedensbruch, wo du mit Gewalt dann Tore erklimmst und große Sachbeschädigung machst. Und in Renngeschehen einzugreifen, ist halt wirklich nicht sehr schlau. Also durchaus Proteste, durchaus Mittel zum Zweck und Druck aufrechterhalten. Ich sehe es genauso wie du. Auch ich habe 4 Kinder, werde hoffentlich irgendwann auch Enkelkinder haben, dass die Zukunft der Welt und des Klimas uns ja auch in diesen Hitzetagen, es wird uns immer wieder deutlich gemacht, dauernd beschäftigt, ist völlig klar. Nur das geht so nicht.
Kleines, nur noch ganz kleines Anhängsel, also weil du die jetzige Regierung ansprichst. Ich finde, die Vorgängerregierungen haben noch deutlich weniger Tempo und Anliegen gezeigt. Also da möchte ich die Ampel, so schwer es auch fällt, in Teilen doch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe noch eine nette kleine Geschichte zum Abschluss. Ich sitze also an meinem letzten Tag, am Dienstag in Wimbledon, an der Seite von Court 8 und dort spielen Kevin Kravitz und Tim Pütz gegen Edouard Roger-Vasselin und Santiago González. Das war das Achtelfinale im Doppelwettbewerb und ich sitze dort ganz im Eck und dann setzt sich jemand neben mich hin und ich schaue ihn so ein bisschen von der Seite an und der hat ein Cappy auf von Haas F1 Racing. Denke ich mir, okay, du gehst aufs Ganze, du bist ein Hecht, aber dachte ich mir, kann ja vielleicht auch Zufall sein. Die Sonne verfinstert sich, um mit Otto Walkes zu sprechen, und zieht der Junge nicht tatsächlich dann auch noch eine Jacke von F1 Haas Racing an oder Haas
F1? Vermutlich war es Hülkenberg, ja?
Nee, es war kein Bekannter, aber ich denke mir nur, und dann habe ich den Conny, ich dachte, dass es vielleicht ein Deutscher ist, bin mir nicht ganz sicher, aber es war wohl ein Mick Schumacher-Fan, weil ich auch den Namen dann irgendwo gesehen habe, aber das ist schön, dass wenigstens dieser Marketing-Gag von Günther Steiner und von Gene Haas funktioniert hat. Wenigstens ein paar Leute haben Freude und Gefallen daran gefunden an diesem Haas F1-Team. Das war's. Mehr wollte ich nicht erzählen zum Motorsport. Danke, The Voice. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir machen eine Pause.
Im Schweiß unseres Angesichts.
Und zwar dann um Budapest. Nach Budapest werden wir es nicht schaffen, aber schwitzen werden wir auf alle Fälle. Kurze Pause in der Big Show 618.
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 618 geht weiter mit der Tour de France und wir hören schon, der junge Mann, den wir jetzt an den heißen Telefonen haben, am Telefon, ist unterwegs. Und von wo bis wo bist du unterwegs, Sebastian Kaiser?
Ja, ich fahre von Moulins nach Bourg-en-Bresse und da hört man schon, das muss in Frankreich sein und ja. Moulins war das Etappenziel bei der Tour de France und im Bourg-en-Bresse werde ich die nächsten 2 Nächte schlafen.
Wie kommt das?
Ist also schon praktisch ein richtig.
Ja, aber wie kommt das? Ist das dann ist das Zielort und warum 2 Nächte?
Ja, weil die Zielorte der nächsten beiden Etappe, die nächsten beiden Etappen von Bourg-en-Bresse nicht so weit entfernt sind. Und das lässt sich gut machen. Ich habe auch jetzt die ersten beiden Nächte in Frankreich in einem Ort verbracht, weil sich das anbot und werden dann das machen, aber so gut wie alle in der nächsten Woche, wenn es in die Alpen geht, 6 Nächte in einem Ort sein. Und das ist allerdings auch für mich Rekord. Das habe ich bei der Tour de France noch nicht gehabt, dass alles so eng nebeneinander ist, dass du da 6 Nächte in einem Hotel schlafen kannst.
Viel wichtiger ist, wirst du 6 Tage en suite ein Restaurant finden, das deinen hohen Ansprüchen genügt?
Ich habe noch keine Ahnung, aber ich bin in einer Stadt, in Annecy, und da bin ich fest davon überzeugt, ich war da schon mal, dass es da auch was geben wird für uns.
Ja, die Stadt sagt ja sogar mir was. Auch wenn ich sie ein klein wenig anders aussprechen würde, aber das ist besides the point. So, wir nehmen am Mittwoch am Abend auf. Sebastian macht also rüber. Es war heute eine Etappe, wo klar war, dass es eine Sprintankunft geben wird, auch wenn ein paar Leute vorne weggefahren sind, die dann natürlich rechtzeitig eingeholt wurden. Ich fand es spannend, dass bis eigentlich relativ kurz vor Ende Jonas Vingegaard, der Mann im gelben Trikot, recht weit vorne mitgefahren ist. Wout van Aert vielleicht ein kleines bisschen geholfen hat, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man glaubt bei Eurosport. Und Tadej Pogacar hat sich komplett zurückgehalten. Gewonnen aber hat Jasper Philipsen schon seine, ist es die dritte oder vierte Etappe gewesen, Sebastian? Die dritte.
Die vierte schon.
Ist er wirklich um so viel besser, wie es früher ein Mario Cipollini zum Beispiel war? Ein Mark Cavendish? Ist da so ein großer Unterschied zum nächstbesten Sprinter und einer von denen könnte ja Phil Bauhaus sein?
In diesem Jahr auf alle Fälle. Das ist jetzt auch keine Überraschung, dass Jasper Philipsen so viele Etappen gewinnt und so gut drauf ist. Also ich habe vor der Tour de France mit Marcel Kittel gesprochen, der nun seines Zeichens selber ein hervorragender Fahrer war und 5 Etappen bei einer Tour de France gewonnen hat 2017. Da fehlt also jetzt dem Jasper Philipsen noch genau eine, um auch dahin zu kommen. Und ich glaube, das kann er auch schaffen.
Ja.
Und er ist also auch im ganzen Jahr schon der beste Sprinter mit Abstand. Also wie gesagt, Marcel Kittel hat auch gesagt, das läuft nur über ihn und die gesamte Tour, was die Sprintetappen angeht, ist die gesamte Tour auf ihn ausgelegt. Ein Mann, der gut über die Berge kommt, der die Kraft hat, dann auch am Ende noch mit reinhalten zu können. Und eben dann wirklich auch die Endschnelligkeit hat. Und man hat es heute gesehen, Endschnelligkeit ist genau das, was Phil Bauhaus gesagt hat, was ihm fehlt.
Ja.
Und Jasper Philipsen kommt eben da von hinten an. Dylan Groenewegen war im Grunde genommen schon weg. Aber dann kommt er eben an mit 70 km/h und knallt dort an dem vorbei und gewinnt noch mit einer Radlänge Vorsprung. Also der ist schon dieses Jahr eine Klasse für sich. Das muss man eindeutig so sagen.
Ja, natürlich schon absolut faszinierend, so die letzten 10 Kilometer, wer selbst ein bisschen Rad fährt und bei Eurosport war auch immer die Geschwindigkeit eingeblendet und die war regelmäßig eigentlich, obwohl sie, es ist leicht bergab gegangen wohl, aber regelmäßig über 60 km/h, und das muss man sich mal vorstellen, das hat ausgeschaut, als ob die ganz normal fahren und wenn man selbst mit dem Rad fährt, irgendwo bergab, 60 km/h, sind ein ganz enormes Tempo und zwischendurch aber hat Jens Vogt mit Grischa Niermann gesprochen und er wollte dem sportlichen Leiter von sag mal schnell, ich habe sie
Jumbo Visma.
Ja, Jumbo Visma, genau. Und
von Jonas Vingegaard.
Ja, genau. Und Grischa war komplett kurz angebunden, wollte überhaupt nichts sagen und ja, schauen wir mal, ob Wout van Aert versucht, dann wegzukommen und im Sprint und überhaupt, also war sehr, sehr unergiebig das Gespräch. Hast du mit ihm schon gesprochen, mit Grischa, weil wir ja letzte Woche in Wimbledon auch ein bisschen drüber gerätselt haben, was mit Wout van Aert los ist?
Ich habe jetzt mit Grischa Niermann noch nicht gesprochen. Es ist halt einfach so, dass Wout van Aert diesen Punch, den er im letzten Jahr nicht hatte, den er jetzt im letzten Jahr hatte, den hat er dieses Jahr nicht. Das merkt man auch gerade in diesen Finals bei den Etappen. Da ist er einfach nicht so richtig dabei. Auch bei diesen Überführungsetappen, wo man sagt, Mensch, da geht es am Ende nochmal ein bisschen bergauf. Eigentlich eine ideale Etappe für Wout van Aert, da ist er auch nicht dabei. Also immer nur bis kurz vorm Ziel sieht man ihn und dann taucht er warum auch immer ab. Ich wäre mit Sicherheit, werde ich nochmal versuchen, mit Grischa Niermann darüber zu reden, was da los ist. Und es ist ja schon ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ne? Aber im vergangenen Jahr, da war dann der Philipsen, der Jasper Desaster, weil ihm da nichts lief. Jetzt ist er der Jasper the Master, weil ihm alles läuft. Hat er, glaube ich, weiß nicht, ob er selbst so gesagt hat oder ob sein Team das so gesagt hat, also stammt jetzt nicht von mir. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das dazu gekommen ist, dass jetzt dieses Master-Ding aufkommt, aber es ist natürlich total gerechtfertigt und der ist einfach klasse drauf und baut von Art. Ja, ich hab echt keine Ahnung. Also wir rätseln hier alle so ein bisschen. Und er wird bei dem Tippspiel, was wir haben, auch immer noch mit nach vorn gesetzt. Und aber ich habe mich da inzwischen schon längst von verabschiedet. Also ich glaube einfach nicht, dass er dieses Jahr irgendwo was gewinnen kann. Der macht mir diesen Eindruck nicht.
Okay. Wenn wir von Eindrücken sprechen, dann war doch der Eindruck der letzten Bergetappen in den Pyrenäen, dass Tadej Pogacar möglicherweise um eine Nuance stärker ist als Jonas Vingegaard und immer wieder ein Sekündchen abknabbert. Aber in Gelb fährt immer noch der Vingegaard. Wie hat sich deine Einschätzung, wenn überhaupt, nach Ankunft der Tour geändert, was diese beiden Herrschaften anbelangt?
Da hat sich jetzt nicht so viel geändert, weil es ist ganz einfach so, dass Pogacar kein großes Verlangen verspürt, jetzt dem Vingegaard das gelbe Trikot abzunehmen, weil dann müsste er es ja verteidigen, was immer ein Heidenaufwand ist, was fürs Team immer mit viel, viel Kraft verbunden ist und so weiter. Und der ist einfach jemand, der sagt, okay, ich kann damit leben, 17 Sekunden hinter Vingegaard zu sein und dem meinetwegen jeden Tag, also heute natürlich nicht, aber dann bei den Etappen immer so 1, 2, 3, 4 Sekunden abzuknüpfen und dann bist du eben dann irgendwann an ihm richtig dran. Ist er auch so, 17 Sekunden sind nichts. Und dann sagen viele, ist es natürlich auch möglich, dass er sich das gelbe Trikot dann zum bestmöglichen Zeitpunkt, also irgendwann auf der viertletzten, drittletzten Etappe holt und dann in Paris als Sieger einfährt. Ich glaube immer noch nicht so richtig dran. Ich glaube immer noch, dass diese Ausfallzeit durch diesen Kahnbeinbruch, den er hatte, wo er seit 23. April kein Rennen mehr gefahren ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das keine Auswirkungen hat, wenn du so lange ohne Rennen bist. Also ich habe heute früh noch mal mit Toni Martin telefoniert, der hat auch gesagt, er kann sich das sehr gut vorstellen, dass Pogacar das Ding reißt, aber ich habe da echt meine Zweifel. Also ich weiß nicht warum, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wenn du seit 23. April, außerdem, da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, außerdem so wenig Meisterschaften nichts gefahren bist, dass du da auf einmal die Tour de France gewinnst. Aber ich muss natürlich zugeben, der Eindruck, der vermittelt wird, ist hier gerade ein anderer. Also der ist immer an dem dran, die sind immer zusammen. Das Faszinierende ist, dass die selbst, wenn sie jetzt nicht ganz vorn sind, in einer Etappe, dass sie dann trotzdem ihr Rennen fahren, eben auf der Position, auf der sie gerade sind. Und sich da belauern und attackieren und tun und machen. Und völlig egal, dass da vorne welche rumfahren, die in der Gesamtwertung weit hinten liegen, denen nicht gefährlich werden können. Aber das, was da passiert, wie die das Rennen im Rennen fahren, das finde ich fantastisch. Und das macht die diesjährige Tour de France aber so richtig gut aus. Also ich bin total begeistert, muss ich sagen.
Ja, so. Ich finde es auch spannend, weil halt dauernd was los ist. Pogacar ist ja auch noch im letzten Jahr möglich, dass er das Trikot, das weiße Trikot gewinnt, das er nicht gewinnen möchte, weil er es schon dreimal gewonnen hat als bester Nachwuchsfahrer. Im Gesamtklassement ist jetzt irgendwo natürlich dann ein großes Loch hinter Pogacar, und zwar zum vierten, zu Carlos Rodriguez, mit bisschen mehr als 4 Minuten zwischen Pogacar und Rodriguez, und zwischendrin ist Jay Hindley von Bora Hansgrohe. Ist es aufgrund auch, es gibt ja keine überragende Konkurrenz von hinten, oder übersehe ich da jemanden, ist es realistisch, dass Jay Hindley als Dritter über die Alpen kommt?
Ja, das ist sehr realistisch. Also Bora Hansgrohe hat jetzt erstmal nicht so viel gemacht in den letzten 2, 3, 4 Tagen. Also sie haben das ganz, ganz clever verteidigt und haben da wirklich jetzt gar nichts anbrennen lassen. Und sie haben heute versucht, dass ihr Sprinter ein bisschen was macht. Der Mös, das, weil den haben sie dabei für Sam Bennett, und hat jetzt nicht so geklappt. Man merkt halt noch, nicht so die ganz große Erfahrung, aber letztendlich muss ich sagen, halte ich das nicht für ausgeschlossen, dass tatsächlich Bora Hansgrohe als drittes Ziel fährt in Paris, und das ist ja auch das erklärte Ziel. Also das war ja auch, als sie Emanuel Buchmann letzte Woche geopfert haben, ganz klar die Ansage von Ralf Denk, von dem Teamchef: Mir ist Platz 3 und 15 wichtiger als Platz 4 und 6. Hat er natürlich recht. Und ja, tatsächlich möglich ist, dass Jay Hindley Dritter wird.
So, kannst du mir irgendwas über Felix Gall erzählen? Ein Österreicher, der in der Bergwertung, wenn ich es richtig sehe, im Moment Zweiter ist, was ich nicht ganz glauben kann, aber möglich ist es.
Jetzt bist du kurz weg.
Kannst du mir was über Felix Gall erzählen? Den Österreicher? Oder weißt du da gleich wenig wie ich?
Da weiß ich natürlich erstmal gleich wenig wie du. Okay. Ich weiß aber, dass er einen Tag das Bergtrikot getragen hat.
Genau, jetzt ist er Zweiter.
Was für Begeisterungsstürme in Österreich gesorgt hat. Und das war eine überraschende Aktion. Damit hat, glaube ich, auch keiner so richtig gerechnet. Und mehr kann ich aber zu Felix Keil auch nicht sagen, weil als ich noch in London war, hatte der das schon wieder ausgezogen. Und Nelson Paules hat sich das zurückgeholt und demzufolge, das war so eine Eintagsfliege, Felix Keil. Muss man mal beobachten, ob da in den nächsten Tagen bei einer Etappe noch was kommt oder ob dann vielleicht sogar im nächsten Jahr nochmal, wenn er reifer ist, dann
bis dahin. So, jetzt warst du kurz weg, aber ich glaube, wir haben den Gist of it mitbekommen. Ist im Team Ineos alles klar? Carlos Rodriguez als Vierter jetzt, aber jetzt gar nicht so weit dahinter, nämlich, wenn ich mal kurz hochrechne, eine Minute vier Sekunden, Thomas Pidcock. Gibt es im Ineos-Team einen Kapitän oder fahren die einfach so, wie sie aufgelegt sind?
Boah, ich sehe das überhaupt nicht während der Etappe, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist... Also die Dominanz, die Ineos hatte, als noch Sky hießen, völlig verflogen. Völlig verflogen, völlig weg. Total enttäuschend, was da bisher gekommen ist, auch etappenmäßig gar nichts. Dann geht es ja auch darum, dass sie ja im Gesamtklassement im Grunde genommen nichts machen können.
Ja.
Weil sie eben, ja, wie gesagt, die beiden, die da vorne rumfahren, eine Klasse für sich sind. Und deswegen Ineos, ein Schatten seiner selbst, das Team. Also ganz kurios. Ich kann da auch nicht jetzt sagen, was da jetzt kapitänsmäßig, was die sich da zurechtlegen. Total offen. Also ich...
Naja, nee, Gregor Mühlberg habe ich heute gesehen, den österreichischen Meister im Movistar-Team. Aber du weißt, wer mein Lieblingsfahrer ist, weil er einfach am meisten Spaß macht. Und darf man, denkst du, im Laufe dieser Tournee, hätte ich was gesagt, dieser Tour, noch eine richtig geile Attacke von Julien Alaphilippe erwarten?
Ach, das wollen sie immer gern, ne? Also, ja, und seine
auch.
Frau.
Ja, ich auch. Ich will
seine Frau seufzt immer im Fernsehen, wenn sie ihn sieht. Marion Russ ist ja, also seine Freundin besser gesagt, die Mutter seines Sohnes, die ist ja Expertin bei France TV Sport und da fällt dann aus ihrem Mund immer mal der Name von Alaphilippe, aber auch bis jetzt bei allen Etappen, wo man dachte, da ist er vorne dabei, nix, immer kurz vor Ende auch weggebrochen und schwierig auch für ihn dieses Jahr, auch nicht so in der Glanzform, glaube ich, aber ich würde ihn nie abschreiben, also im Gegensatz zu anderen, zu Thibaut Pinot zum Beispiel, der seine letzte Tour fährt, zu Romain Bardet, den hatte ich jetzt zwei, drei Mal mit auf der Liste fürs Podium in den Bergen, hat er auch nicht geschafft, aber Alaphilippe würde ich nie abschreiben. Da glaube ich, da ist am ehesten noch mal ein Resultat möglich, wo alle sagen, ach, da ist er wieder da.
Ja, liegt in der Gesamtwertung erstaunliche, ungefähr eine Minute, nein, sondern ziemlich genau eine Minute 15 vor Wout van Aert. So, eine Frage habe ich jetzt noch. Wir haben ja diese Netflix-Dokumentation angeschaut, Sebastian, also ich auch und du, ich weiß, du auch. Und da gibt's ja dieses Tourradio, aber dieses Tourradio ist auf strengem Französisch. Wie hältst du dich, ich weiß, du sprichst alle Sprachen dieser Welt, außer Französisch. Wie hältst du dich während deiner Etappe da auf Trab, wenn du jetzt nicht gerade im Pressezentrum sitzt? Dann ist es klar. Aber hast du einen Live-Ticker nebenbei laufen, den dir dein Beifahrer herunterbetet? Wie hältst du dich auf Trab?
Naja, Beifahrer habe ich nicht. Okay. Oft ist es auch so, wenn die Etappe beginnt, bin ich oft schon im Pressezentrum.
Ah, ja.
Ansonsten, wenn ich unterwegs bin und die Etappe läuft schon, dann halte ich mich gar nicht auf Stand. Dann kriege ich das halt im Pressezentrum erst mit. Wenn was passiert ist oder wenn es jetzt was ganz Schlimmes ist, dann kriege ich halt von irgendjemandem einen Anruf. Und ansonsten, wenn ich irgendwo im Ziel unterwegs bin, dann sind da auch Fernsehapparate oder Videoleinwände, wo man gucken kann. Und oder man geht zu den Bussen. Die Busse haben in einer ihrer Seitenscheiben auch immer einen Fernseher, wo dann immer alles davor steht und guckt, was da gerade passiert. Und ansonsten gibt's ja Pro-Cycling-Stats. Da habe ich dann auch Sekunden genau im Grunde genommen, was da gerade abgeht, eben zwar nicht im Bewegtbild, aber man sieht, da ist immer jede Information und jede Statistik wird dort sofort gepostet. Eine sehr, sehr empfehlenswerte Homepage. Und ja, ansonsten kann man natürlich auch sich die Übertragung von der Sportschau oder von Eurosport anschauen und dann hat man auch auf dem Handy das Live-Bild, also das ist alles kein großes Problem, egal wo man ist.
Ja, diese Seite Pro Cycling Stats hat mir Sebastian näher gebracht, das schreibt man in einem durch, die ist wirklich gigantisch gut. So, wir haben in Wimbledon ein Frauenhalbfinale, Marketa Vondrousova gegen Elina Svitolina und das zweite Arina Sabalenka gegen Ons Jabeur. Wer gewinnt bei den Frauen, Kaiser?
Ich wünschte es mir, dass das tatsächlich, weil ich habe es vorhin gerade geschrieben, ich wünschte mir, dass es tatsächlich Alice Svitolina macht.
Ja.
Ich tippe auf Arina Sabalenka, aber ich wünsche mir ganz toll, dass es Svitolina macht. Das wäre ein Mega-Zeichen, das wäre jetzt nicht nur wegen des Krieges, sondern auch es werden nächstes Jahr so viele Mütter auf der Tour sein, wie wahrscheinlich noch nie gleichzeitig. Und sie könnte jetzt als Mutter nach nur 9 Monaten, seit das Kind auf der Welt ist, könnte sie jetzt ein Grand Slam Turnier gewinnen, wäre damit die vierte Mutter, die ein Grand Slam Turnier gewinnt nach Kurt, Goolagong und Kleisters.
Ja.
Und das wäre schon ein tolles Ding. Und in Wimbledon hat das nur Yvonne Goolagong geschafft. Da wäre sie jetzt die zweite, die das schaffen würde. Also der gönne ich das von Herzen, gerade auch mit dem, was sie da alles gemacht hat, für die Ukraine auch und wie sie da das alles managt, wie sie ihre Preisgelder stiftet und dort das Heimatland unterstützt. Also klare Linie, klare Kante, tolle Pressekonferenzen, hat auch gestern da nochmal alles genau erklärt, wie sie das alles motiviert und wie sie auch innerlich, was ihrem Spiel natürlich zugute kommt, ruhiger geworden ist, ne? Weil sie sagt, irgendeine schwierige Situation im Match ist für mich kein Desaster mehr. Da gibt es ganz andere Dinge auf der Welt, die ein Desaster sind. Und sowohl ein Kind zu haben, als auch den Krieg zu haben, das hat aus ihren anderen Menschen gemacht. Und das sind schon, das hat man schon gemerkt, dass das alles in ihr arbeitet. Und einerseits dieses Drama in der Heimat, andererseits eben dieses Geschenk, ein Kind zu bekommen. Also muss man sagen, die hat das schon richtig geil gemanagt. Und der würde ich das von den Vieren, die da jetzt im Halbfinale sind, würde ich das ihr am allermeisten gönnen.
So, ich wünsche mir ein Finale Svitolina gegen Jabeur und wahrscheinlich wird es Vondrousova gegen Sabalenka werden. Aber ich gehe absolut mit dir konform, also das wäre natürlich ein Träumchen. Bei den Männern haben wir Djokovic gegen Sinner, Alcaraz gegen Medvedev. Was sagst du?
Naja, Djokovic, Alcaraz, das ist das, was man jetzt, solange Djokovic noch auf der Tour ist, was man sehen möchte. Alles andere, alle anderen Kombinationen sieht man später noch genug. Also Alcaraz gegen Sinner würde man später sehen, Alcaraz gegen den anderen würde man, gegen Medvedev würde man noch sehen, Medvedev gegen Sinner würde man noch sehen, noch einige Jahre. Also das, was man nicht mehr so oft sehen wird, ist definitiv Alcaraz gegen Djokovic. Und da wünsche ich mir das. Das ist natürlich ein absoluter Kracher. Und für das Match werden die Preise natürlich auch in die Höhe schnellen, wenn es einen Schwarzmarkt gibt. Und wenn man da Karten sich noch irgendwie ersteigern kann über irgendwelche zwielichtigen Homepages. Also das wird schön abgehen und gerade auch mit dem historischen Hintergrund, dass Djokovic ja gleichziehen kann mit Roger Federer, was die Wimbledon-Titel angeht. Nach Halbfinals ist er schon gleichgezogen mit ihm, jetzt nach Grand Slam-Halbfinals 46 Stück. Also ja, das ist das, was ich mir wünsche und das da keine andere Frage über eine eventuelle Alternative, gar nicht. Also geht nur Alcaraz Djokovic für mich.
Gut, da bin ich zum Glück anderer Meinung. Jeder außer Djokovic ist meine Antwort und ich gehe ein bisschen mit Gilles Müller, auch wenn er heute, also wenn er am Mittwoch sich auch schwer getan hat, Medvedev, aber der hat in einem großen Finale gegen Djokovic schon gewonnen, ist eigentlich kein Rasenspieler, aber ich glaube, dass Djokovic im Finale lieber gegen Alcaraz spielt, der in Paris an seinen Nerven auch gescheitert ist, als dass er gegen Medvedev spielt. Aber das ist nur ein Gefühl. Sebastian, wir werden uns die Alpen jetzt anschauen. Ich bin wieder dort, wo ich Eurosport empfangen kann und ich bin heute bereits mehrere Stunden mit mehreren Geräten vor mehreren Geräten gesessen und habe parallel zwei Tennisspiele und die Etappe bei der Tour de France angeschaut. Pause in der Big Show 618.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
So, es geht weiter in der Big Show 618 mit einem Mann, der das Wochenende im, ich wage es kaum zu sagen, es gibt ja keine Stadt, die von sich nicht behauptet, schön zu sein. Ist Kassel denn schön, mein lieber Johannes Knut?
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, nein. Und du bist einer von den so. Du bist einer von den So-Sagern, ja?
So sieht's nämlich aus. Ja, ich bin ja in Göttingen groß gewachsen, eine Dreiviertelstunde nebenan. Wenn ich es mir jetzt aussuchen würde, würde ich da wahrscheinlich auch wieder hingehen, aber es ist dann noch so ein bisschen Unistadt versus ja, eine bisschen größere Stadt, aber das ist Geschmackssache. Also das Aue-Stadion auf jeden Fall ist sehr nett. Es ist, die Kasseler oder auch die Leute, die da waren, haben wirklich das zu einem sehr, sehr schönen Wochenende gemacht. Stimmungstechnisch, leistungstechnisch, das werden wir jetzt ja gleich sicherlich erörtern, war es dann schon wieder eine bisschen andere Geschichte.
Ich muss, weil diesen Kalauer darf ich nicht auslassen und außerdem vergesse ich ihn für später. Ist es klischeehaft wirklich so, dass du am Journalistenbuffet täglich auch Kassler angeboten bekommst? Oder hat das gar nichts mit dem Ort zu tun?
Ja, das da hat uns der Deutsche Leichtathletikverband wie immer mit höchstem kulinarischen Vorzügen überschüttet mit Glamour und Gourmet. Nein, Kassel hat leider, oder das Ausstadion hat leider die Reputation dafür, dass sie es schaffen, ihre Einlasstore und ihre Essenstände so genau einzuteilen, dass die Schlangen auf gar keinen Fall unter 50 Meter erreichen. Okay. Pro durchschnittlichem Wurst und Essenstand. Man hat allerdings die Chance, wenn man zum Beispiel zu dem Standgang ging mit den Rice Bowls, mit Tofu und anderen Leckerlichkeiten, also sprich zu den gesunden Sachen, da war die Schlange deutlich kürzer.
Okay, gut.
Das war der Trick, weil man durfte sie einfach nicht in die Currywurst-Pommes-Schlange stellen. Dann schon hat's funktioniert.
Du hast deinen Artikel, ich weiß nicht, ob im Titel sogar das Peng drin war, aber ich meine ja. Und zwar geht's natürlich um Malaika Mihambo, die Vorzeigeathletin der deutschen Leichtathletik. Und ich glaube, im Artikel vom Montag war dann von dir noch die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm sein könnte. Malaika hat dann selbst gesagt, lass uns mal das MRT abwarten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das MRT hat jetzt gesagt Muskelfaserriss. Was bedeutet das, Johannes?
Ja, das MRT hat Peng gesagt. Nämlich sie hatte ja schon gesagt, sie hatte gehofft, dass es halt doch nur ein Anführungszeichen ein Krampf war und hat aber nicht ausgeschlossen, dass vielleicht auch ganz kurz ein bisschen was geknallt hat und offenbar war es wohl tatsächlich so, denn kleiner Muskelfaserriss, einen Zentimeter oder was auch immer daraus kam, da muss dann schon eine Kraft wirken und es sah im ersten Moment auch so aus und vor allen Dingen, was mich dann skeptisch gemacht hat, war dann, wie sie dann neben dem Stadion überall rumgehumpelt ist. Sie hat zwar sehr tapfer versucht, glaube ich, auch so ein bisschen Normalität auszustrahlen, indem sie da alles Siegerehrung, Autogramme und Interviews absolviert hat. Aber man merkte schon, es lief nicht so richtig rund und vor allen Dingen gesagt, sie hat immer noch Schmerzen. Das ist, also man hatte schon das Gefühl, Und ihr Trainer wusste es eigentlich auch schon. Und das hat sie dann zwar sofort, sie ist ihm dann quasi sofort ins Wort gefallen und gesagt, nee, das könnte noch gut sein. Und der hat schon gesagt, naja, wenn wir Glück haben, ist es eine Zerrung. Ja, was heißt das? Also der geschätzte Kollege Michael Reinsch von FAZ hatte ja so ungefähr den sportlichen GAU ausgerufen, wenn sie jetzt sich wirklich schwerer verletzt hat. Nun ist natürlich noch nicht klar, ob sie es nach Budapest schafft oder nicht. Aber wenn man jetzt so die Äußerungen liest, vor allen Dingen von ihrem Trainer, dann wird das schon verdammt eng, weil sie macht jetzt 3 Wochen lang leichtes Ergometerlauf, wenn überhaupt irgendwas, Training, in einer Phase, in der jetzt eigentlich jeder sich nochmal richtig seinen Körper schärft und jetzt geht's ja wirklich in die unmittelbare Vorbereitung. Du willst jetzt nicht auf dem Ergometer sitzen, du willst jetzt die Umfänge verkürzen, du willst den Körper jetzt richtig an diese Hochleistung ranführen und um diese letzten ja sogenannten Körnerprozente, Promille, was auch immer, rauszuquetschen. Und das macht sie jetzt, davon macht sie jetzt genau das Gegenteil. Und wenn sie in 3 Wochen so richtig wieder anfängt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was ich eh schon optimistisch finde, dann muss sie auch erstmal wieder in eine Form kommen, in der sie auch wirklich konkurrenzfähig ist. Und finde ich auch völlig richtig. Die muss jetzt nicht hin, um
ins Finale zu kommen.
Oder siebte in der Quali zu werden. Das ist nicht ihr Anspruch, das ist völlig klar. Und wenn es so aussieht, dass es eher nicht vor vorne reicht, nehmen wir es jetzt mal hypothetisch an, grundpessimistisch wie wir sind, dann ist das schon ein richtig heftiger Rückschlag, weil der DLV hat einfach in den vergangenen Jahren, das ist uns ja glaube ich nicht verborgen geblieben, einfach diesen Kreis von Leuten, die dort verlässlich vorne reinstechen und vor allen Dingen in die Medaillenränge kommen können, der wird immer kleiner. Und wenn wie letztes Jahr in Eugene alles schief läuft oder fast alles schief läuft, weil Malaika läuft halt dann doch irgendwie, sie kriegt es hin. Und sie hat es auch in diesem Jahr, in dem es wieder schwer losging, auch schon wieder in Kassel so hingekriegt, dass man dachte, okay, jetzt springt ja auch gleich noch 7 Meter. Nachdem sie so völlig, oder was heißt völlig, aber doch sehr eher bescheiden für ihre Verhältnisse alles losgegangen ist und alle schon auch aus ihrem Umfeld so tönte, so ja, Speed ist doch nicht so da, wir wären doch schon mit 6,80 Meter zufrieden. Ja, denkste. Also sie überrascht dann doch immer wieder, aber ich fürchte, jetzt wird schon echt schwierig, weil, und das ist jetzt der letzte Gedanke dieser sehr ausufernden Antwort, ich habe das in London 2017 nicht erlebt, aber letztes Jahr in Eugene konnte man das ja wirklich mit jedem Tag in der Mixzone spüren, wie die Stimmung immer verzweifelter wurde und natürlich dann auch an alle Athleten, die dann immer später dran waren im Zeitplan, ist natürlich immer mehr die Fragen herangetragen werden nach den Qualifikationen. Ja, und was ist denn jetzt mit euch? Und siehst du dich jetzt dann so quasi als Retter der Leichtathletik und spürt ihr den Druck? Dann heißt es natürlich, nein, ich konzentriere mich auf mich. Und das ist so ungefähr die größte Lüge nach. Ich lese nicht, was andere über mich schreiben, schon gar nicht die Journalisten. Natürlich geht das an die Athleten ran. Und du hast es ja auch oft gesehen, Christian Pudenz, ein bisschen auch bei Julian Weber, der eigentlich in super Form war. Das bleibt nicht ohne Spuren. Und wenn du immer mehr Verantwortung auf diesen noch kleineren Kreis packst, das ist nicht wirklich clever. Und ich fürchte, das wird echt, wenn sich das jetzt so bewahrheitet, wie es die Chance sieht ja doch schon aus, dass es nicht so gut Richtung WM läuft, dann wird das schon aus deutscher Sicht jetzt langsam echt schwierig und nicht gerade heller. In einer sowieso schon sehr düsteren Landschaft.
Ja, also im SZ-Magazin gibt es ja immer diesen Kuchen, der, ich weiß nicht, ist es gefühlte Wahrheit oder nicht, aber jedenfalls, wo dann irgendwelche Fakten natürlich nur geschätzt, aber dargestellt werden. Und ich glaube, ein sicherer Fakt ist, dass Sportler, egal welcher Gattung, alles über sich lesen. Egal wer es schreibt, ja. Und da kann das Portal noch so klein sein wie Tennisnet, aber von wem ich schon alle gehört habe. Aber ihr habt doch geschrieben, dass das und das und ja, also es wird alles gelesen.
Zumindest sehr viel, sage ich mal.
Ja, ja, okay. Lass uns einen weitergehen und durchaus zu was Positivem, denn Gina Lückenkämper scheint in der besten Form ihres Lebens zu sein und die war im letzten Jahr schon nicht schlecht mit dem Europameistertitel. Welchen Eindruck, der wurde ja sehr früh auch, einfach weil sie auch ein anderer Typ ist als Malaika Mihambo, mehr outgoing und da ist immer ein bisschen mehr Action und Mihambo ist dann doch, also meine Wahrnehmung zumindest, ich finde, sie hat ein unfassbares Charisma, wenn sie rauskommt, ja, aber sie ist ein bisschen in sich zurückgezogen und das möchte ich von Gina Lückenkämper, ohne sie persönlich zu kennen, aber nur vom äußeren Anschein her, nicht behaupten. Wird Gina Lückenkämper, auch wenn sie selbst sagt, so gut wie in diesem Jahr ging es mir noch nie, wird ihr zu viel umgehängt aus deiner Sicht? Zu viele, zu große Hoffnungen, weil Medaille nicht realistisch, I have to say.
Ja, es wird ja auf jeden Fall viel umgehängt im Sinne von, dass sie natürlich sehr viel Aufmerksamkeit kriegt. Das könnte man, ich habe jetzt auch schon Zuschriften gekriegt von regelmäßigen Lesern, sage ich mal, der
zu viel Aufmerksamkeit.
Verfolger in der Leichtathletik, die sagen, sie verstehen nicht, dass die Nummer 31 oder ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, die Nummer 22 der Weltrangliste, der aktuellen Weltrangliste, so in den Fokus gerückt wird. Ja, jein. Also zum einen muss man natürlich bei dieser Weltrangliste mal so wie in der, wie vor jeder Ski-WM, das Ganze ein bisschen bereinigen, weil bei einer WM dürfen nur drei Staaten. Also wenn man das abzieht, dann hat sie schon gar nicht so schlechte Chancen, da reinzukommen. Aber sie muss dann natürlich auch jetzt das abliefern, was sie ankündigt die ganze Zeit. Das ist eben richtig scherbelt. Und Kassel, da hat man schon gemerkt, das war, also enttäuschend kann man nicht sagen, aber sie war jetzt nicht ganz zufrieden, weil die Bedingungen waren wirklich traumhaft. Also viel besser, viel besseres Sprintwetter kannst du nicht kriegen. Also es war, es gab von diesen englischen Meisterschaften, britischen Meisterschaften, ich weiß gar nicht, wo die stattgefunden haben, da gab es Bilder, da dachtest du, die haben in einem Tropensturm ihre Meisterschaft abgehalten und da hat der beste, der Sieger ist 10:03 gelaufen, ne? und der beste Deutsche, absolut Top-Leistung, Yannick Wolf, eigentlich auch so eine sehr klassischen Athleten, die so aus dem fast schon aus dem Hobbysektor, ist eigentlich zu viel gesagt, aber die so unter dem Radar und halt auch unter wirklich gar nicht so perfekten Bedingungen immer hochkommen und dafür die ist eine 10:19 super, aber da sieht man halt einfach noch, es ist einfach eine Diskrepanz zwischen dem ganz obersten Regal und dem Deutschen auch im Sprint. Und das soll überhaupt kein Vorwurf sein. Es ist wirklich auch eine brutal hohe Latte. Letzte deutsche Finalteilnahme bei den Frauen, Melanie Paschke, 97. Nicht aus Kassel, aber aus Braunschweig.
Immerhin.
Und Niedersachsen-Bürg für Qualität. Ja, das ist, ich meine, sie ist halt jemand, komme ich da immer wieder zurück zu allen Punkten, die wir auch, ich glaube, wir haben auch über Lindsay Vonn völlig andere Kategorie, aber trotzdem irgendwo auch, da hat man immer das Gefühl, oder ich habe oft schnell das Gefühl, dass die Leute, die sagen, naja, und die sind alle so austauschbar und so langweilig, sind die Ersten, die sagen, die nervt mich und Zicke oder dies oder jenes, also jetzt mal ins
Blaue hineingesprochen, ja, ohne Namen zu nennen, ja.
Und mit anderen Worten, ist doch schön, dass jemand sich zeigt und was von sich preisgibt und Ecken und Kanten hat und wenn sich jemand daran reibt, ob nun positiv oder negativ, das ist doch wunderbar. Ich meine, ich fände es langweiliger, wenn ich über ein Rennen schreiben müsste ohne Gina Lückenkämper. Und man kann das natürlich alles, man muss es natürlich entsprechend einordnen, aber sie ist nun mal in einer Position, in der sie wirklich absolut befähigt ist, vorne reinzulaufen und von daher finde ich es auch absolut gerechtfertigt und ich habe wirklich großen Respekt davor, abgesehen davon, dass sie so viel von sich teilt und das natürlich auch mit einer großen Emotionalität alles mitnimmt, auch wenn sie vielleicht ein paar Kommentare kriegt dann auf sozialen Medien, die nicht so toll sind. Und das ist ja wirklich keine leichte Umgebung, die man da zu navigieren hat, um es mal sehr freundlich zu sagen. Was ich halt wirklich beeindruckend finde, völlig neutral gesehen, und das schaffen nicht so viele in der deutschen Leichtathletik und überhaupt, dass sie halt, wenn es zählt, da ist. Sie liefert einfach. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Sie ist wirklich in dem Moment, wie übrigens auch mal Laika Mihambo. Da sind sich die beiden gar nicht so unähnlich. Die schaffen es, im Moment X, bis auf wenige Ausnahmen da zu sein.
Ja. Jetzt hast du, und ich weiß nicht, ob dieses Rennen schon stattgefunden hat, aber ich glaube nicht. Du hast vor kurzem auf Twitter eine Startliste gepostet, über 100 Meter der Frauen. Es ist ein League Meeting, wo Sha'Carri Richardson am Start sein wird. Yep. Alaya Hobbs, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt, aber die Season Best mit 10:86 lässt sich sehen. Jerrica Jackson, die kannte ich. Und da ist Gina Lückenkämper auch dabei. Das ist, sehe ich es richtig, das wird an diesem Sonntag stattfinden?
Richtig, Silesia. Also es ist die Diamond League, die erstmals, ich glaube, erstmal dieses Jahr in Polen. Hat sie einen Platz gekriegt. Das ist wirklich mal so ein kleines vorweggenommenes WM-Finale. Also da kann sie schon mal zeigen, das ist eigentlich ein super Test, weil da kann sie wirklich mal, da sieht man, wenn denn alle so anreisen, ist ja auch immer nicht so ganz sicher, ob da noch alle so kommen, aber man darf natürlich jetzt auch schon von den Übersee-Sprinterinnen, die haben sich ja in diesem Jahr jetzt bei der Diamond League bisher noch nicht so wahnsinnig gezeigt, aber von denen, die kommen natürlich jetzt auch alle Richtung Europa, weil es ist eine WM in Europa jetzt dann im August und die werden jetzt wahrscheinlich auch alle hier ihr Camp aufschlagen. Lance Brauman, hier der Trainer von Gina Lückenkämper, kommt jetzt ja auch rüber, jetzt nachdem die US-Trials waren. Also ich gehe schon davon aus, dass das so ungefähr stattfindet, so wie es angekündigt ist. Und da kann man dann mal, kriegt man einen ersten Realitätsabgleich über das, was wir gerade gesprochen haben. Wie nah ist sie da wirklich dran? Also die Top-Leute, die sind schon nochmal, das ist sportlich, aber die anderen, Svoboda und Co., die sollte sie eigentlich, wenn sie denn so gut drauf ist und die Formkurve in die Richtung zeigen sollen, in die sie sich wünscht, dann sollte sie da eigentlich mittendrin sein. Also das ist ein guter Vergleich.
So, zwei Frauen wollen wir, es wird heute ein rein weiblicher Leichtathletikteil, aber das macht ja überhaupt nichts. So, zwei Frauen wollen wir oder möchte ich noch ansprechen. Ja, da werden die Männer wieder diskriminiert hier bei Sportradar dran. Also es ist ein complete fucking Scandal. Aber da müsst ihr jetzt durch, liebe Leichtathletik-Männer. Die erste ist Lea Meyer, die, wenn ich es richtig verstanden habe, das hast du mir erzählt, als wir über Leo Neugebauer gesprochen haben, auch an einem College wirkt oder gewirkt hat, und die hat zwei deutsche Meistertitel gewonnen im vergangenen Jahr, Silbermedaille bei den Europameisterschaften in München. Wo steht die im internationalen Vergleich, denkst du, und was ist ihre Strecke, wo sie die bessere Aussicht hat?
Ja, das ist schon ganz klar die 3000 Hindernis. Ich glaube, sie hat diese 5000 in erster Linie dazugenommen, um jetzt auch diese Doppelbelastung oder die Mehrfachbelastung zu testen. Und natürlich muss man auch sagen, es ist jetzt in Deutschland die Konkurrenz gerade nicht so, dass man sagt, boah, da habe ich aber gar keine Chance. Ne? Alina Reh, unfassbar talentiert, immer wieder von sich selbst ausgebremst. Konstanze Klosterheif, ein Thema für sich. Gerade.
Das wäre das nächste Thema gewesen, ja?
Greifen wir nicht vor. Ja. Lea Meyer ist auch eine positive Erscheinung. Ich meine, ist natürlich jetzt genauso in dieser klassischen, eigentlich eine dieser Athleten, die sie im DGV dringend brauchen. Ja, sie ist jetzt nicht die absolute, die wird jetzt sicherlich nicht auf Teufel komm raus oder, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber vielleicht nicht die Athletin, die jetzt das Potenzial hat, da wie Megesa Krause ganz, ganz, ganz vorne reinzugehen. Andererseits, so weit ist sie auch nicht weg. Mhm. Und ich glaube, wenn man eine Disziplin in den Ausdauerbereich rauspicken kann, in der man wirklich eine ganz gute Chance hat, gerade auch über eine gewisse Technik, dann sind es ja die Hindernisläufe. Und da hat sie ja eigentlich im letzten Jahr auch noch in Eugene, wenn sie nicht diesen kolossalen Fehler da am Wasserkram gemacht hatte, mit dem sie dann ja auch unfreiwillig auf die Titelseiten sämtlicher Online-Portale und Zeitungen geschafft hat, mit diesem Ausrutscher da, Bauchklatscher, dann wäre das gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass sie ins Finale schon kommt. Also sie wäre nicht weit weg gewesen. Also ich glaube, das hat sie absolut drin, Finale. Ob das dann für eine Top 8 reicht, das ist ja so ein bisschen die Hoffnung im DLV, dass diese Athleten, die eben auch dann zur Erläuterung dieser Nationenwertung gibt es Punkte von 1 bis 8, in umgekehrter Reihenfolge sozusagen. Und das sind eigentlich die Athleten, die ihnen fehlen, die vielleicht, man muss, es müssen ja nicht immer die Medaillen sein.
Die sechste, siebte werden, die fehlen wahrscheinlich.
Genau, diese Breite, mit der man dann ja auch die Punkte zusammenkriegt, mit denen man dann auch es schafft, mal wieder vielleicht unter die Top 5 der Nation zu kommen, so wie sie es sich vorgenommen haben. Ob das bis 2028 oder jemals wirklich so hinhaut, ich habe leichte Zweifel, aber das sind eigentlich die Athleten, die sie zwingend brauchen, und das hat ja auch leider jetzt Kassel wieder gezeigt, die es einfach viel zu wenig gibt gerade.
Und bitte, Konstanze Klosterhalfen, Oliver Minzler hat keine Zeit mehr für sie, weil er das Red Bull Imperium leiten muss.
Das wird sein.
Es drängen sich ganz, ganz viele Fragen auf bei Konstanze Klosterhalfen. Werden die in Budapest bei 44 Grad im Schatten um 21 Uhr beantwortet werden?
Also ich sag mal so, wenn jemand ein ganz okayes Frühjahr hat. Sie hat ja wirklich einen sehr, sehr guten Halbmarathon. Gibt ja auch nicht wenige, auch unter anderem die Cheftrainer im DLV hat das ja öffentlich gesagt, Annette Stein, dass sie Klosterhalfen auf den längeren Distanzen eigentlich für viel befähigter hält als diese alten 5000 Zeiten. Das ist vielleicht, hängt ja noch ihr Herz dran. Ich meine, sie ist ja letztes Jahr Europameisterin geworden in München. Aber man hat ja schon gesehen in den vergangenen Jahren, dieser Grundspeed, den sie auch mal hatte, über 800 und 1500, der ist immer mehr ihr abhandengekommen, warum auch immer. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Ja, also was
das,
was
das soll, Frühjahr, was das tun? Frühjahr,
das Frühjahr war gut.
Hallen-EM war noch okay. Gegen Hanna Klein im Spurt kann man mal verlieren. Diamond League ging dann auch halbwegs solide los. Halt eben, wie gesagt, diese Explosivität, um dann halt auch auf den letzten Runden Metern mit den Weltbesten mitgehen zu können. Und das konnte sie ja 2019, das ist ja auch weiter ihr Anspruch. Deswegen, das will sie auch mit ihrem neuen Trainerteam unbedingt erreichen. da war sie dann schon wieder, gefühlt schon wieder doch ein Stück weit weg. Und dann geht sehr lang in die Höhe. Ich glaube, fast 2 Monate, wenn ich es richtig, oder in North Carolina, oder 2 Wochen, oder 3 Wochen, oder darf ich nichts Blödes erzählen. Auf jeden Fall recht lange. Kommt dann zurück und läuft in Portland bei einem kleinen Meeting. Doppelstart, innerhalb von kurzer Zeit, 2:10/800 und 4:16/1500. Auf eine Art, ich habe dieses Video, gibt's einen Stream auf YouTube, kann sich jeder anschauen, die wirklich extrem besorgniserregend ist, weil sie läuft an, als ob nichts gewesen wäre. Also ja, zieht ihr altes Tempo durch und geht dann vollkommen komplett ein. Oh ja. Also es ist, und in der Diamond League war es ja jetzt in Stockholm über 5000 nicht anders oder nicht viel anders. 14 läuft auf 14:30er Tempo an, also Nähe ihres deutschen Rekords, und ist dann einfach komplett chancenlos. Ich weiß es nicht. Es ist einfach komplett eine Blackbox. Man kriegt von ihr dann ja auch keine Informationen, weil sie sagt dann, sie ist ratlos. Man kriegt auch von ihrem Umfeld, also ich zumindest, kriege keine Informationen mehr. Aus irgendwelchen Gründen? Nein, klar, wenn man...
du hattest dir mal erlaubt, eine kritische Nachfrage zu stellen, und das hatte ich...
So finde ich das absolut richtig zusammengefasst. Ja, vielleicht auch 2 kritische Nachfragen. Aber gut, das ist eine Geschichte für sich. Von der Verbandsführung gibt es auch nichts Konkretes, ob sie es nur nicht sagen dürfen oder wollen oder können. Da hört man dann so Sachen wie, ja, wir gehen davon aus, dass irgendwas passiert ist. Ja, geht ihr davon aus, oder ist jetzt wirklich was passiert? Und wann ist es passiert? Man weiß es nicht. Irritation. Ja, was für eine Irritation? Keine Angabe. Es ist eine sehr schwierige Mengenlage. Man hat natürlich auch immer sofort wieder dieses Gewichtsthema im Blick. Gibt sicherlich nicht zu wenige Leute. Ich sage das jetzt mal bewusst nicht von meiner Perspektive aus, sondern auch von unabhängigen Leuten haben sich ja auch schon viel zu geäußert von außen. Irgendwelche Professoren an Sporthochschulen, die gesagt haben, dass das ist nicht so gesund, was sie da macht. Mhm. Und mir ringt halt immer noch der Satz von Christine Kopp, der Verbandsärztin im DFV im Ohr, die mit Barbara Klimke, meiner Kollegin, ein sehr lesenswertes Interview gemacht hat vor einiger Zeit. Kann ich nur jedem empfehlen, diesen Schwerpunkt nochmal reinzulesen. Und da sagte sie den sehr konkreten Satz, den sehr guten Satz: Wir Menschen, wir sind schon zäh. Aber irgendwann, wenn ich halt meinen Körper so an der Grenze bewege, und das muss jetzt gar nicht mal von der Gewichtsthematik her sein, sondern einfach von der grundsätzlichen Trainingseinstellung, dann kippt das System irgendwann. Und wir wissen von Pete Julien letztes Jahr, der in den Münchner Katakomben, kurz bevor er dann nicht mehr Trainer von Konstanze Klosterhalfen war.
Kurz bevor er rausgeschmissen wurde, weil er irgendwelche Substanzen mit hatte. Nein, um Gottes Willen, was sage ich denn da?
Ja, es war halt einfach, in dem Fall war es einfach, das ist schon wieder so eine Aktion, ne? Dann hieß es, ja, ich habe einen Weltklasse-Trainer, mit dem will ich zurück in die Weltspitze, und dann kurz darauf plötzlich, nö, tschüss. Also wieso? Woher der Sinneswandel? Wir wissen es bis heute nicht. Also ich weiß es in Andeutungsweise, nämlich dass Pete Julien sie offenbar deutlich weniger zu Wettkämpfen begleitet hat oder auch im Trainingslager, als sie es gewünscht hätte. Aber das wird dann auch nicht kommuniziert in irgendeiner Art und Weise. Ist auch okay, aber dann ist es halt, man kommt nicht dran. Und letztlich hat er damals gesagt, und das deckt sich ja mit allen Angaben, die auch im Grunde sie selber ja auch pflegt oder auch ihr Umfeld teilweise gepflegt hat. Ja, sie ist unfassbar ehrgeizig und gibt einem immer mehr, als sie eigentlich hat. Und mal völlig unabgenommen, jeder, auch normalgewichtiger oder für Ausdauer, auch in Ausdauerbereichen oder nicht Ausdauerbereichen, normalgewichtiger Athlet, wenn du auf Dauer so trainierst, das kann halt irgendwann kippen. Und also Stichwort Übertraining. Es kann ja doch einfach zu viel gewesen sein. Und aber letztlich, ich meine, es ist irgendwie auch am Ende, es ist extrem aus neutraler Sicht ja auch schade, wenn man sieht, was für ein gewaltiges Potenzial diese Athletin hat. Ich meine, sie hat ja nicht zu wenige deutsche Rekorde und auch Erfolge errungen. 3. Platz über 5000 Meter, wie viele deutsche Läuferinnen haben das geschafft? Wie groß waren die Hoffnungen von wegen, wir wollen da ganz vorne rein, wir wollen Richtung Weltrekord, haben vielleicht manche so geträumt? Komplett chancenlos. Es ist ein großes Fragezeichen.
Die gute Nachricht ist doch, sie ist noch jung. Eine kurze Frage noch, Johannes, und jetzt gehen wir zu Männern, endlich Männer, die sich eben nicht an der Grenze des körperlich Machbaren befinden, sondern eher darüber hinausgehen. Und ich spreche selbstverständlich von jenen Menschen, die auf einen Baseball prügeln. Und in dieser Woche ist ja Pause, ist das All-Star Break, das All-Star Game. Aber ich möchte dich ganz spezifisch nach dem Home Run Derby fragen. Hat dich das, ich meine, wir haben jetzt alle Familie, ich ja schon ein bisschen länger, als du, und irgendwie ist alles völlig unwichtiger geworden. Aber hat dich dieses dieses Homeland Derby irgendwann mal abgeholt?
Ich muss sagen, ich habe morgens so ein paar Routinen, die kriege ich nicht raus von ganz früher.
Du checkst die Boxscores.
Richtig, korrekt. Also noch aus ganz alter Zeit, da kann auch manchmal, wenn man Glück hat, je nachdem wie früh die Tochter aufwacht, kriegt man manchmal sogar noch so ein laufendes Spiel mit, wenn es gerade an der Westküste irgendwie noch so irgendwie Padres gegen Red Sox. Ja, und dann dachte ich mir, wann spielen die jetzt endlich mal wieder? Was ist schon seit Tagen? Ach ja, stimmt. Schon war das All-Star-Game auch schon vorbei. Ja, nö, hat mich leider nicht gepackt. Vielleicht, aber ich finde auch dieses All-Star-Game, ich weiß nicht, das ist so, auch wenn die verzweifelt daraus versuchen, einen Wettbewerb zu machen, das wirkt auf mich halt so, jeder kriegt halt so, es ist halt irgendwie so konstruiert und so, ja, sehr viel drumherum und wenig Essentielles, und das ist mir irgendwie zu viel. Ich habe da noch nie richtig den sportlichen Wert jenseits der Show erkannt. Und Baseball ist einfach ein Sport. Es ist in eine Partie über alles zu stellen, das verkörpert nicht Baseball. Ja, das ist einfach dieser lange Anlauf, der dann irgendwann 162 Spiele irgendwo teilweise mit komplett absurden, sinnlosen Settings, bis dann halt irgendwann mal im Oktober das kulminiert in dieser Postseason, und da ein Spiel oder weniger. Weiß ich nicht, oder das da ein Spiel so rauszugeben, das holt mich nicht so richtig ab.
Da wollen wir hin in den Oktober. Zuerst gibt es noch ganz viel, was wir uns anschauen und besprechen werden, auch mit Johannes. Ich danke dir. Kurze Pause, Big Show 618.
Hallo, hier ist Gina Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Ich gebe die Frage, die ich Johannes Kluth in der Big Show 618 gestellt habe, gleich direkt an Heiko Olderb weiter. Heiko, ich frage gar nicht für dich, sondern ich frage für Ryan. Holt Ryan ein Event wie das Home Run Derby überhaupt noch ab? Schaut ihr sowas gemeinsam an? Oder ist in der jungen Generation, in der jüngsten Generation, möchte ich sagen, deine Tochter spielt Fußball, Ryan spielt Fußball und Eishockey. Gibt es da für solche Dinge überhaupt kein Interesse?
Sehr gut, dass du das fragst, weil da kann ich auch ganz aus aktuellem Grund antworten. Denn das Home Run Derby war ja gestern Abend am Dienstag. Ja. Und unsere Kinder sind seit dem 24. Juni in Pennsylvania im Summer Camp, im Ferienlager. Und da gibt's jetzt seit Montag die Olympischen Spiele, 3 Tage lang. Und gestern Abend durfte, wie es heutzutage so ist, hat man natürlich mittlerweile mit den anderen Eltern, deren Kinder auch im Bungalow mit unseren Eltern sind, mit unseren Kindern sind, eine gemeinsame Chatgruppe etc. Ja. Genau. Und da kam dann gestern, hatte eine Mutter mit ihrem Sohn telefoniert, und der hatte ganz stolz erzählt, oh, die zeigen hier im Camp das Home Run Derby oder beziehungsweise das All-Star Game. Und darauf reagierten dann andere Mutter auch, ach, das wird mein Sohn aber auch freuen. Und Kate und ich haben uns so angeguckt, scheiße, was macht Ryan denn da? Das wird ja total langweilig für ihn. Also Ryan guckt kein Baseball. Ich bin stolz darauf, dass, wenn ich mal Baseball anhab hier, was aber auch sehr wenig ist, und ich Caroline frage, Lini, weißt du, wer das ist? Oder was das ist? Ja, Baseball. Und weißt du, wie das Bostoner Baseballteam heißt? Red Sox. Das kriegt sie hin, 2. Klasse immerhin, jetzt bald 3. Klasse. Aber ansonsten, nein, was wir gucken von all diesen All-Star-Games ist, das ist immer am Freitag, die Skills-Competition vom NHL All-Star-Game, weil das ist echt cool. Aber die Spiele dann am Sonnabend selbst gucken wir auch nicht, nein. Also dafür haben wir ein viel zu schönes Leben zu leben, als dass wir das, also das passt nicht in unseren Tagesablauf, nein.
Ja, also gut, mich hat das halt irgendwann mal angefixt, und dann hatten wir unser eigenes Team, aber da war ich dann auch schon 19 oder 20 Jahre alt, und alles war neu und es war spannend, und man musste sich Videokassetten aus den USA schicken lassen über Pontel, hat sich die dann angeschaut und da wusste nicht, ob man jetzt im besten Fall damals, was hätte mich interessiert, Red Sox, gab es ja noch kein Interleague Play, Red Sox gegen Yankees bekommt, und irgendwie sind dann, was weiß ich, Twins gegen Tigers gekommen, und man hat es trotzdem angeschaut. Ja.
Also ich kann dir sagen, guck mal, gestern war ja das All-Star-Spiel, wir haben jetzt hier 15.11 Uhr am Mittwoch.
Und du weißt nicht, wer gewonnen hat?
Ich habe keine Ahnung, nein, nichts.
Es war die National
League. Würde mein Leben aber auch nicht grundlegend verändern, also von daher.
Die lustige Geschichte ist, also Heiko und ich werden jetzt gleich über ein ureuropäisches Thema fast sprechen, aber vielleicht noch Die kurze Zwischenfrage, Heiko, der Gold Cup auf der anderen Seite, die USA sind gemeinsam mit Kanada und Mexiko Gastgeber bei der WM 2026. Es ist davon auszugehen und keiner weiß warum, dass Greg Berhalter da möglicherweise auch noch der National Coach sein wird. Wie sieht's mit dem Gold Cup aus? Du bist ja doch jemand, der auch dorthin geht, wo es weh tut, sprich in den US-amerikanischen Fußball. Bist du da wenigstens im Thema? Ich bin mir sicher, du bist im Thema.
Ich habe vor zwei Wochen, der Gold Cup ging vor zwei Wochen los, an dem, ja, ich weiß gar nicht genau wann, das ist schon zweieinhalb Wochen her. Also es ging ja so fließend über, weil hier gab es genauso wie in Europa die Nations League. Und das waren gute Spiele. Da haben die USA zuerst Kanada bezwungen, meine ich. Nee, Mexiko im Halbfinale 3-0. Das war ja dieses Spiel, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wo beide Mannschaften nur mit 9 Spielern die Partie beendet hatten. Und dann haben sie im Finale Kanada besiegt. Und das waren wirklich von den USA und von Kanada die absoluten A-Teams. Also mit Fonzie Davids bei den Kanadiern, mit Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna bei den USA. Und was natürlich aber auch Sinn macht, ist jetzt, da haben beide Teams jetzt, weil das ging wirklich am Sonntag war, glaube ich, das Finale und am Sonnabend drauf begann der Gold Cup. Und deshalb ist der Gold Cup jetzt zwar durchaus auch für beide Nationen wichtig, aber beide sind nur mit einem B-Team da. Ah, okay. Also da sind Spieler bei den Amis und ich verfolge die nun ein bisschen näher, aber die kennst du halt echt nicht. Und das Interessante, Jens, ist aber, dass trotzdem, obwohl jetzt, sag ich mal, die A-Nationalspieler halt nicht da sind und dann die B-Spieler quasi, die sind jetzt bei diesem Gold Cup, trotzdem, und viele von denen kommen aus der MLS, trotzdem läuft die MLS auch noch weiter.
Das ist absurd, ja.
Also wer jetzt nicht noch ein MLS-Spiel anguckt, der ist eigentlich bekloppt, weil da kriegst du ja, also von der Qualität her, ja, C-Ware, das ist Grabbeltisch, wenn du so willst, ne? Oder Wühltisch. Ich habe das zu Beginn verfolgt, weil der Gold Cup, ich mag ihn, der findet alle zwei Jahre statt, war auch schon öfter mal hier vor Ort, wenn in Boston gespielt wurde, diesmal ist Boston keine Spielstätte, weil das ist immer ein herrliches Sammelsurium oder eine herrliche Plattform für die Geschichten der ganz kleinen Verbände. Okay. Weil normalerweise, klar, Amerika, Kanada mittlerweile auch, Costa Rica, Mexiko, das sind so die in Anführungsstrichen großen hier, aber dann hast du halt, das ist der CONCACAF-Verband, da hast du halt nicht nur Nord- und Zentralamerika, sondern auch die Karibik. Und da sind immer so richtig schöne Geschichten dabei. Und da war diesmal St. Kitts and Nevis, waren das erste Mal dabei. Und St. Kitts and Nevis, die sind von der Fläche her mit 261 Quadratkilometern das 8 oder 9 kleinste Land der Welt, so groß wie Bielefeld. Und von den Einwohnern mit knapp 50.000 auch das 8 oder 9 kleinste, ich weiß nicht mehr genau. Das ist, also für mich als Norddeutscher, Wismar, kennt man vielleicht in Süddeutschland nicht, aber Wismar hat 50.000 Einwohner, das ist eine Hansestadt bei uns, ja, oben in Mecklenburg-Vorpommern. Und dieses Land hat sich das erste Mal qualifiziert, weil die überraschend, und jetzt kommt wieder so, wo man das einordnen muss, die haben Favorit Curaçao geschlagen.
Ja, bitte.
Und wenn Curaçao Favorit ist, dann lacht man vielleicht, aber bei Curaçao, die gehören ja zu den, also ist ja eine ehemalige holländische Kolonie, das heißt, da spielen mitunter Leute, die bei Ajax ausgebildet wurden. Zum Beispiel ein Geraldo Becker, der hat vor zwei Jahren für Suriname gespielt und würde jetzt auch spielen, wenn die sich nicht in der Qualifikation rausgeflogen wären. Geraldo Becker ist ja mittlerweile bei Union, glaube ich, ein gestandener Bundesligaspieler, hat auch wichtige Tore geschossen.
Ja, die Frage ist, übrigens, entschuldige, dass ich unterbreche, aber die Frage ist, ob er überhaupt noch bei Union bleiben wird, weil so viele Begehrlichkeiten
oder so
aufkommen. Ja? Ja?
Genau. Also, und Geraldo Becker ist halt, ich weiß gar nicht, wer bei ihm war, waren es die Großeltern oder so, die kommen halt, haben Wurzeln dann nach Suriname und er ist aber in Amsterdam geboren, hat komplett die Ajax-Schule durchlaufen, hat immer gehofft auch, dass er es für die Niederlande schafft, wurde aber nichts und dann greifen die natürlich gerne zu. Da gibt's noch ganz tolle Geschichten, Jens, aus der Vergangenheit. Ich weiß, 2007, mein erster Gold Cup hier, da war ich gerade hier nach Amerika gezogen, da spielte Guadeloupe mit und diesmal auch Guadeloupe. Und Guadeloupe ist kein FIFA-Mitglied, weil es halt zu Frankreich gehört, aber ist CONCACAF-Mitglied. Und bei Guadeloupe tauchte damals in der Verteidigung ein, ich glaube, war er schon 40, war er gerade noch so 39, Jocelyn Anglomar auf. Mhm. FC Valencia zum Beispiel, ne? Und die waren dann überraschend, glaube ich, ins Viertelfinale vorgestoßen. Und dann haben die mal angefangen. Und damals, ich weiß gar nicht warum, weil Anglomar hat ja auch für Frankreich gespielt. Aber das, weil Guadeloupe kein FIFA-Mitglied war, durfte der auch problemlos dann für Guadeloupe spielen. Und dann fingen die mit mal hier so ein bisschen in den Stammbäumen zu wühlen. Und dann hieß es, oha, bei Guadeloupe, mal gucken. Thierry Henry hat eine Großmutter aus Guadeloupe, David Trezeguet auch. Holy shit, was könnte da auf uns zukommen? Also da haben die Amis und Mexikaner gesagt, ne? Und besagter Jocelyn Anglomar war in diesem Jahr der Trainer von Guadeloupe. Und da sind einige tolle Geschichten. So, und St. Kitts and Nevis, zurück zu denen. Das ist eine Truppe, da spielt, ich glaube, 8 oder 9 von denen spielen in England zwischen der, ich glaube, 2. und 5. Liga. Der bekannteste ist Robbie Sawyers oder so. Ich kriege den Namen leider nicht mehr hin. Und der ist auch in England geboren. Oma ist von St. Kitts and Nevis. Und er hat auch halt immer gehofft, dass er bei England oder für England spielen kann. Und stand öfter mal auf Abruf, ist aber nie dazu gekommen. Und dann wurde er mal dann nachher zur U19 oder U20 eingeladen für St. Kitts and Nevis, hat gleich in seinem ersten Spiel, da hieß es dann, ach ja, ne, der ist ja nur Engländer, aber der hat ja mit uns nichts zu tun, hat er gegen Trinidad und Tobago oder Tobago, was in diesem Karibikverband eine absolute Größe ist, neben Jamaika. Nochmal, da sieht man halt die eigentlichen kleinen Nationen sind da halt große Nationen. Ne? Da hat er gleich einen Hattrick gemacht und dann hieß es sofort, oh, das ist ja einer von uns. Ne? Und wenn man jetzt mal noch weiter wühlt und gräbt, Marcus Rashford von Manchester United hat genauso wie dieser Sawyers, glaube ich, hat Großeltern und St. Kitts and Nevis, aber gut, der war halt zu gut, der hat ja schon diverse U-Nationalmannschaften in England durchlaufen und dann 2016, glaube ich, war er als 18-Jähriger, hat er ja schon für die A-Nationalmannschaft gespielt. So, St. Kitts and Nevis ist ausgeschieden, ich glaube, die hatten 0-14 Punkte, Tore, aber es war für die ein Riesenerfolg, dass die das überhaupt dahin geschafft haben und solche Geschichten liebe ich. Vor einigen Jahren war Bermuda-Inseln das erste Mal dabei, Bermuda, die hatten, glaube ich, 65.000 Einwohner und das ist wirklich immer also dieser Gold Cup, da findet man wirklich die Geschichten nicht nur über die Kleinen, sondern über die Winzlinge auch und solche Geschichten schreibe ich mir gerne.
So, wir machen gleich eine Pause, aber jetzt, weil ich hätte die Frage falsch beantwortet, aber ich weiß, Heiko, du bist ein wandelndes Sportlexikon. Ich habe nämlich einen falschen Sprinter 2003.
Das ist Kim Collins.
So, ah,
das ist
die große
Geschichte. Entschuldigung, das hatte ich noch vergessen zu
erzählen. Ja, ist gut. Weil ich hätte nämlich Frankie Fredericks.
Frankie Fredericks ist ja
Nigeria. Aus Namibia.
Nee, Entschuldigung,
Namibia. Ich hätte den.
So, und das ist das Tolle. Also St. Kitts and Nevis, gut, wenn man jetzt Engländer ist oder Inder, dann würde man sagen, nee, die sind auch durch Cricket bekannt, weil die gehören ja zu den West Indies. Da spielen auch einige mit, aber beim Cricket kenne ich mich null aus und die waren 2007, glaube ich, war da diese ganzen West Indies, die waren Gastgeber der Cricket-WM und das war für St. Kitts and Nevis, weil Cricket ist der beliebteste Sport da, ein großes Ding, dass die das da mit ausrichten durften. Aber ansonsten wirklich global ist St. Kitts and Nevis erst einmal in Erscheinung getreten, das heißt mehrere Male, aber nur durch einen Sportler und zwar Kim Collins, ist in Paris 2003 überraschend, ich glaube Bahn 8 war es sogar, oder Bahn 1, zum WM-Titel gelaufen, in damals recht bescheidenen, ich glaube 10,07 und hat dann anschließend bei 3 weiteren Weltmeisterschaften, meine ich, hat er noch 4 Bronze gewonnen und mit der Staffel auch noch eine. Also das war das einzige Mal, wo St. Kitts and Nevis bislang in Erscheinung getreten ist, international.
Ja genau, also und ich hatte echt Frankie Fredericks dazugeordnet, aber natürlich ist es Kim Collins und ich schicke jetzt alle unsere 12 Hörer mit folgender Frage in eine kurze Pause. Wie in Gottes Namen kann es sein, dass Guadeloupe nicht FIFA-Mitglied ist, Schottland, Wales und Nordirland aber schon? Vielleicht lösen wir das nach der Pause auf, wahrscheinlich aber nicht.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 618 geht weiter. Wir plaudern gerade so schön mit Heiko und das Nette an Heiko ist ja auch, wenn inzwischen zwischen den einzelnen Teilen kriegt man noch Informationen, die man den Hörern nicht vorenthalten darf. Es gibt einen Kim Collins Day in St. Kitts and Nevis, Heiko. Ganz kurz, das ist der Tag, wo er Weltmeister geworden ist, richtig?
Genau, und jetzt kann ich dir leider nicht sagen, welcher Tag das war. War es der 25. August oder so? Aber auf jeden Fall hat der Präsident am nächsten Tag gleich den Kim Collins Tag ausgerufen.
Eine wahrscheinlich blühende Demokratie, ein Vorzeigestaat. Demokraten. So, jetzt sprechen wir aber, wie angedroht, wie angekündigt, über etwas völlig anderes. Und treue Hörer von Sportradio 360 wissen, dass Katie Olderb, die fantastische Frau von Heiko, in einer Sportart herausragende Leistungen, möchte ich sagen, geboten hat. Und diese Sportart ist das Schwimmen, weshalb Heiko sich selbstverständlich auch für den Schwimmsport interessiert. Und ich könnte in Gottes Namen, glaube ich, keine einzige deutsche aktuelle Schwimmerin nennen oder einen aktuellen Schwimmer, der Schwimmer fällt mir ein, während wir drüber sprechen. Aber es in den USA werden immer wieder Stars geboren und Stars gemacht und Heiko, die Weltmeisterschaften stehen an, aber mithin einer der größten Stars wird nicht dabei sein. Du hast recherchiert, um wen geht's und warum?
Es ist nicht einer der größten Stars, es ist der größte Star. Es geht um Caleb Dressel, Sprintspezialist aus Florida. Und wurde trainiert, wie meine Frau, die hier neben mir sitzt und wo ich sie gerade erwähne, zu mir rüberguckt und sagt, was redet ihr über mich?
Hey, Katie.
Von Greg Troy, also meine längere Geschichte. Meine Frau ist nach Florida gezogen, als sie 10 war. Und da gab es eine Schule, die für ihr Schwimmprogramm bekannt war. Katie, wann bist du hingezogen? 89. Und zwar ist das eine Schule, die für ihr Schwimmprogramm bekannt wurde. Und der Trainer damals war Greg Troy. Und 89 ist meine Frau da hingekommen. Und der Schwimmtrainer, der Greg Troy, hat nur ihre Schwimmzeiten gesehen, hat gesagt, ja, die will ich haben. Und seinetwegen ist sie da reingekommen in das Team und seinetwegen hat sie das Team aber auch wieder verlassen, weil das wirklich ein Typ war, dem das ganze Akademische scheißegal war. Und dieser Greg Troy war später auch der Trainer von Ryan Lochte und wir alle wissen, dass Ryan Lochte toller Schwimmer ist, aber wie sagt man so schön bei uns in Nordwestmecklenburg, he's not the sharpest knife in the kitchen. und 1989, als Katie dahin kam, hatte ein Jahr vorher diese kleine Schule, und wir reden über eine Highschool, einen Olympiasieger hervorgebracht, der dort auch schwamm, und zwar Anthony Nesty aus Suriname. Hatten wir ja vorhin schon, Geraldo Becker im ersten Teil gesprochen, und Anthony Nesty hatte damals die 100 Meter Butterfly in Seoul gewonnen mit einer Hundertstel Vorsprung vor Matt Biondi, dem großen favorisierten Afrikaner.
Ja, Matt Biondi, Entschuldigung.
Genau. Und Anthony Nesty ist jetzt der Trainer von diesem Caleb Dressel. Und Anthony Nesty war damals der erste farbige, meine ich, Olympiasieger der Schwimmgeschichte. Auf jeden Fall zurück zu Caleb Dressel. Müssen wir zurückgehen ins Jahr 2016, um genau zu sein. Caleb Dressel gehörte damals schon zur US-Nationalmannschaft in Rio und gewann mit der Staffel 2 Goldmedaillen. Aber Caleb Dressel war halt einer von vielen, weil die großen Stars hießen Ryan Lochte und Michael Phelps. Und Phelps trat ja dann zurück und nach dem Rücktritt von Phelps 2016 suchte halt der US-Schwimmsport seinen nächsten großen Star, weil Lochte war ja auch schon, sag ich mal, im Herbst, vielleicht sogar im Spätherbst seiner Karriere. Und diesen Star haben sie schnell gefunden, im damals 20-jährigen Caleb Dressel. Der hat sofort geliefert, ein Jahr später bei der WM in Budapest, wurde er, schätze mal, wie oft er Gold gewonnen hat.
4-mal. Na, Moment, die Staffeln kommen ja auch dazu.
Genau.
Ich würde mal sagen 6-mal.
7-mal.
Ah ja, okay.
Also sprich, der Neue hat die Lücke sofort ausgefüllt. Der hat 2019, da war die WM in Guangzhou, da hat er 6 weitere Gold hinzugekommen, sind hinzugekommen. Dann war er natürlich auch der Favorit, ne, für Tokio. So, Tokio, wissen alle, wurden am ein Jahr verschoben, aber mit jedem, so ist das halt so in Amerika, wird ja auch von den Medien so ein bisschen so gehypt dann. Also hier der neue Michael Phelps, und Dressel hat immer gesagt, diese Vergleiche zu Phelps waren total Blödsinn, weil wir sind zwei ganz andere Typen. Ich bin der Sprinter und Michael Phelps ist unter anderem die 400 Lagen geschwommen. Das könnte ich nie. dann war es so, also er hat diese Rolle aber angenommen, so dieses, wow, unser neuer Goldfisch. Und er hat sich dadurch aber selbst unter Druck gesetzt. Das heißt, er wollte die Öffentlichkeit nicht enttäuschen. Und mit jedem weiteren erfolgreichen Event wurde der Druck und die Vorfreude und die Erwartungshaltung auf das Nächste größer. Auf das Nächste. Und das war halt Tokio dann, ne? Und zum Beispiel bei den US Trials vor Tokio war an der Halle, an der Außenwand, war ein riesiges Caleb Dressel Poster.
Okay.
Und er sagt zu seinem Vater schon, das hat er halt öffentlich damals nicht gesagt, weil als Superstar, vermeintlicher Superstar, redest du nicht über deine Probleme. Hat er gesagt, du Papa, ich habe hier drei, vier Tage während der Nationals habe ich nicht gegessen und ich konnte auch nicht kacken. Ich war so nervös. Also das war, ne? Aber nach außen war unser Superstar. Dann fliegt er danach nach Tokio. Ach so, und Greg Troy, der damals sein Trainer war noch, der sagte, du hast als Trainer musst du normalerweise dafür sorgen, dass du deine Schützlinge, die musst du so motivieren, dass sie etwas schaffen, was sie eigentlich denken, gar nicht schaffen zu können. Mhm. Da musst du sie hinbringen. Und hier hast du aber mit Caleb Dressel einen, der ist bereits der Beste. Der mit Abstand der Beste. Und trotzdem ist er nicht mit seinen Leistungen zufrieden. Das ist ein riesiges Problem und damit musst du ganz vorsichtig umgehen, sagte er. So, dann geht's nach Tokio. Caleb Dressel gewinnt 5 Goldmedaillen. Das ist damit der erfolgreichste Athlet der Spiele. Also der hat WM 2017, WM 2019, Olympia 2021. Der hat überall, wo er gestartet ist, hat er Gold gewonnen. Dann kommt er nach Hause und sagt, ich habe meine Zielzeiten in Tokio nicht erreicht. Caleb Dressel ist 100 Meter Weltrekord geschwommen, über die 100 Delfin, meine ich, hat 2 olympische Rekorde über seine 3 Einzelstecken aufgestellt und zudem mit der Staffel auch noch einen Weltrekord und kommt nach Hause und sagt, ich habe meine Zielzeiten nicht erreicht. Da musst du dir mal vorstellen.
Ja, jetzt. Aber das ist auch, es ist nicht normal. Und das erinnert mich ein bisschen an Simone Biles auch, die ja auch diesen Druck, diesen unfassbaren Druck, der dann, ja, kommt überhaupt von der Öffentlichkeit, ja? Wie viele Leute sind das denn, die sich wirklich für Schwimmen oder fürs Turnen interessieren? Oder kommt das dann doch mehr von einem selbst oder vom näheren Umfeld? Das frage ich mich dann halt immer.
Ja, so, und ich habe Caleb Dressel, also erzählen wir die Geschichte nochmal kurz zu Ende, dann gehe ich da nochmal drauf ein. Ja, ja. Und zwar hat er danach, da wurde ja diese ISL, diese internationale Schwimmliga auch gegründet, ne? Und er sagt, Dressel kam nach Hause von Tokio, dann war noch in New York ein Medientag, seine Frau war auch da im Studio, alles. Und er sagt, alle wollten was von mir. Und natürlich weißt du als Schwimmer auch, du kannst nicht ewig vom Schwimmen leben. Das heißt, du musst jetzt in den Wochen danach dein Gold auch zu Geld machen. Und dadurch musst du natürlich sichtbar sein und auftreten. Mhm. Alle wollten mit mir reden. Was ich wollte, ist nur nach Hause und mit keinem mehr reden. Aber ich musste da durch. Und bei dieser Schwimmliga dann, da musste halt auch auftreten. Da hat der Trainer ihn rausgenommen nachher, weil Dressel ist sogar abgehauen und sagt, ich kann nicht mehr. Er hat heulend seine Mutter angerufen. Hat dann erstmal 2 Monate Pause gemacht. Dann haben wir das Jahr 2022. Er bereitet sich auf Budapest, auf die Weltmeisterschaft vor. Gewinnt an den ersten beiden Tagen 2 Goldmedaillen bei 2 Starts. Schwimmt am 4. Tag 100 Meter Vorlauf, qualifiziert sich als Zweitschnellster fürs Halbfinale und verschwindet danach. Hm. Es hieß aus medizinischen Gründen.
Okay.
Und das war wirklich, bis heute, sag ich mal, weiß man nicht genau was. Burnout klingt für mich nach einem Burnout. Also mentale Probleme auf jeden Fall. Das hat er jetzt gesagt, weil jetzt, danach hat er erstmal 8 Monate Pause gemacht. Im Februar ganz langsam sein Training wieder angefangen und jetzt vor 10 Tagen ist er erstmals in Indianapolis bei den US Trials öffentlich wieder aufgetreten und hat auch bisschen, wie gesagt, er hat nicht genau detailliert erzählt, was er hatte, aber er hat erzählt, dass es ein langer Prozess war für ihn, dass diese Pause für seine Karriere und sein Leben langfristig gut sein wird, dass er wirklich gelernt hat, er sagt, ich kann jetzt bei mir auf der Veranda sitzen und einfach an nichts denken. Das ging früher nicht. Da sind 1000 Dinge in meinem Kopf rumgehen, ne? Und das geht jetzt. Er sagt, ich bin hier in Indianapolis im C-Finale geschwommen und es geht mir gut. Schwimmen macht wieder Spaß. Ich habe sogar Chlor vermisst und Chlor ist ja der größte Gegner vom Schwimmer. Ja, aber er brauchte dies einfach. Und deshalb, jetzt ist sein großes Ziel halt Paris nächstes Jahr. Er weiß, dass er zum Beispiel über die 100 Meter Freistil sich um eine Sekunde verbessern muss. Und das ist natürlich viel. Aber er sagt, ich kann es jetzt wieder. Ne? Also ich will es jetzt auch wieder. Und ich habe über all das habe ich am Wochenende für den Deutschlandfunk einen Radiobericht gemacht und habe im Zuge dessen auch mit einem Professor vom Psychologischen Institut der Sporthochschule in Köln gesprochen, Professor Dr. Jens Kleinert, und der hat halt gesagt, zum einen dieses, was du gerade sagtest, ne, oder worüber wir gesprochen haben, wenn du halt diese Übererwartungshaltung an dich selbst hast, wenn du 5-mal Gold gewinnst und trotzdem nicht zufrieden bist, das ist halt diese bei diesen Extremathleten, das ist gar nicht mal so selten. Deshalb sind sie halt auch so erfolgreich oder so viel erfolgreicher als andere. Ne? Aber natürlich ist es auch normal, dass sowohl durch die Erwartungshaltung als auch durch die Umfänge, die trainieren, dann irgendwann das System mal zusammenbricht. Das ist auch kommt nicht überraschend. Ne? Und ich habe ihn auch gefragt, ist das eigentlich so, weil Schwimmen, denkt man ja, ist ein sehr einsamer Sport. Du bist alleine im Becken und zieht da deine Bahn, und ob man als Schwimmer dann empfänglicher ist, als wenn man ein Mannschaftssportler ist. Und dann sagte er, nee, eigentlich nicht, weil obwohl du natürlich im Schwimmen alleine deine Bahn ziehst, du hast immer das Team um dich herum. Du bist immer im Schwimmteam, du hast deine Trainer, du hast deine Betreuer, deine Physiotherapeuten, und das ist auch ganz, ganz wichtig für diese Athleten. Ne? Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, wie sehr ist eigentlich die Chance oder die Gefahr vielmehr, dass er jetzt einen Rückschlag erfährt, weil, und das ist ja auch wieder so typisch amerikanisch, Jens, jetzt kann man ja sagen, und ich weiß ja, oder wir wissen, wie NBC gerade zu Olympia Geschichten kreiert. Da ist jetzt der Caleb Dressel, der musste sich von der WM 22 zurückziehen, der ist jetzt ein Jahr später wieder da und will jetzt nach Paris, und dann ist er vielleicht in Paris. Das schreit ja nach einer Comeback-Story, aber genau das könnte ja eventuell auch der Grund sein, dass dann wieder zu viel Hype und zu viel Erwartungshaltung kreiert wird. Ne? Und dann sagte der Professor Kleinert, ja, das kann sein, aber er wird die Warnsignale viel früher erkennen. Mhm. Ne? Er wird sich durch seine psychologische Betreuung auch in den vergangenen Monaten Techniken angeeignet haben, dass er das viel früher wahrnimmt und dass er darauf entsprechend reagiert. Dass er weiß, ich konzentriere, egal was die Medien sagen, was die von mir erwarten, ich konzentriere mich nur auf meins. Weil das ist, damit verschwende ich meine Energie und ich versuche nicht anderen zu gefallen und eine Geschichte zu schreiben, die andere für mich eventuell vorgesehen haben. Ja, und deshalb sieht er da eigentlich die Chance, dass er wieder zurückfällt, dass er nochmal mentale Probleme bekommt, hält er eigentlich für überschaubar. Was auch noch interessant war und was, wo Dressel dann sagte, das war ein riesiges Warnsignal für ihn, dann vergangenes Jahr halt in Budapest. Jahrelang, 2017, 2019, 2021, hat er, obwohl er gemerkt hat, mein Körper und mein Geist ist schwach und ich kann eigentlich nicht mehr, sagt er, ich war immer stolz darauf, trotzdem da durchzuziehen. Probleme beiseite zu schieben, durchzupowern. Und das hat geklappt. Das hat 2017 geklappt, 2019, 2021. Ne? Aber es plötzlich ging es nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr, egal wie sehr ich es wollte. Und das war, um ihn mal zitieren zu hören, that was a giant red flag.
Mhm. Die er jetzt dann hoffentlich wahrnimmt. Aber es ist eigentlich, ich meine, was du jetzt sagst hier, fünffacher Olympiasieger oder fünfmaliger Olympiasieger,
ja, bei einem Star, also ja, in Rio kamen ja noch zwei dazu, zwei Gold auch. Das war halt in der Staffel, ne? Aber ja, er war mit den 5 Gold war er der erfolgreichste Athlet in Tokio.
Ja, und gut, an Michael Phelps wird er höchstwahrscheinlich nicht dran kommen, muss er auch nicht. Das ist so eine gigantische Leistung und ich sag's einfach, weil ich vielleicht öfter schon mal gesagt habe, Matt Biondi, weil du ihn nur erwähnt hast. Das war für mich ja 1992 in Barcelona. Da hieß es dann, ja, da kommt dieser amerikanische Superschwimmer, 100 Meter, Matt Biondi, der kurz vor den Olympischen Spielen in Barcelona Weltrekord geschwommen ist. Und das fand ich damals so stark, weil im Vorlauf ist Matt Biondi reingekommen und hat einen Vollbart gehabt. Ich habe mir gedacht, okay, was willst du von mir? Und ist den Vorlauf natürlich souverän geschwommen, sodass er ins Finale gekommen ist. Und hat sich dann, was für ein Poser im Nachhinein betrachtet, diesen Vollbart rasiert, um im Finale dann sogar Olympiasieger zu werden. Ich weiß gar nicht, ob er souverän geworden ist. Ich glaube, der hat auch wirklich nur die 100 Kraul gewonnen, also die 100 Freistil.
Ja, er ist auch ein Staffel Flyer. Also
Butterfly auch.
Ja, Butterfly eigentlich. Also ich weiß, Anthony Nesty ist, meine ich, in Barcelona dann Dritter geworden. Kann sein, dass Biondi da gewonnen hat.
Okay, jetzt nur ganz kurz noch, Heiko. Bester Schwimmer oder der charismatischste Schwimmer, ich schaue ja nur von ganz, ganz Weitem zu, aber Schwimmer mit der meisten Charisma über die letzten, ja, seit du dich für Schwimmen interessierst?
Schwer. Ich habe, muss ich sagen, Michael Groß,
ja, die
Prime verpasst.
Na, das habe ich mitbekommen. 84 Los Angeles, da war ich sehr, sehr nah dabei durch den ORF. Also Michael Groß, ja, auf jeden Fall weit vorne.
Wir ja nicht gucken. In der DDR haben wir trotzdem heimlich geguckt, ja, dann, aber wir waren ja nicht dabei.
Ja.
Ich fand damals Jörg Hoffmann ziemlich cool, den 800 Meter und 1500 Meter Weltmeister von Perth 91. Es gab ja so einige aus der DDR, aber da muss man halt im Nachhinein Nils Rudolf, der Sprinter, weil der aus Rostock kam, fand ich cool, aber da weiß man halt nicht, ja, wie sehr die noch im
Saft standen.
Im Saft steckten, genau. Kann ich dir so nicht sagen, verschiebt sich auch sicherlich, weil als Teenager findet man Schwimmer cooler als dann später, wenn man die vielleicht auch mal persönlich, ich habe Loch, die sehr oft bei Trials live erlebt, okay, oder auch ein Phelps. Das ist schon Wahnsinn, auch dieses ganze, was für ein Pensum die absolvieren, ne? Also mit warm schwimmen, dann den Wettkampf schwimmen, dann, wie sagt man, ausschwimmen, und dann schon wieder warm schwimmen später für Katie Ledecky ja auch und dann zwischendurch noch Medien mitunter und ich kann dir da keine Antwort geben, Jens. Aber ich finde so Geschichten, da sind wir wieder bei den Winzlingen, wie damals Anthony Nesty, wie gesagt, 88 sehe ich wie bis heute vor mir, wie der da Matt Biondi schlägt, und dann habe ich, der ist jetzt der Trainer bei der University of Florida, den habe ich angeschrieben, auch für ein Interview im Zuge dieser Caleb Dressel-Geschichte. Habe leider keine Antwort bekommen, liegt vielleicht daran, dass er im Sommerferien ist oder schon halt in Budapest. Mhm. Aber das habe ich zu Katie gesagt, das sind diese Geschichten, das hört sich immer blöd an, aber ich habe ja unseren Kindern mal erzählt, Kinder, wenn Papa auf der Couch sitzt und Sport guckt, dann arbeitet er.
Richtig.
Das ist sehr oft natürlich eine faule Ausrede. Natürlich. Aber diese Geschichte, das war damals noch zu den Ärzten. Ich sage, Katie, jetzt wo ich gerade diese E-Mail an Anthony Nesty schreibe, sehe ich mich als damals gerade 14-Jährigen in der DDR noch auf unserem Bauernhof sitzen, auf der Couch und Anthony Nesty gewinnen. Also, weißt du, wer weiß, wo früher später mal gut sein kann, was ich jetzt gerade gucke hier. An dem Moment musste ich da denken.
Schön. Ich gehe einfach noch all in, also Michael Groß, ja, aber ich wollte es einfach nur anbringen. Also ich war immer fasziniert von einem Ungarn, der Tamás Dorni.
Ja, Tamás Dorni, klar, Lagen.
Mhm. Lagen, weil er nicht ganz austrainiert war, soweit ich mich erinnern kann. Also
ja,
aber
ich finde...
Der hat alles mit Technik gemacht.
Ja, aber wenn du dir einen Marco Koch anguckst, der war auch immer speckig. Also ja, die haben kein Sixpack.
Ja, genau. Das hat mich irgendwie fasziniert damals. Und ich weiß nicht, wo er politisch steht. Ich fürchte, dass er politisch auf der ganz, ganz falschen Seite steht. Aber Alexander Popov fand ich schon auch immer faszinierend, den russischen Sprinter. Ja. Wahrscheinlich ist er ein General in der russischen Armee und gerade auf dem Weg in die Ukraine. Wenn's komplett anders ist, dann entschuldige ich mich hiermit und feiere Alexander Popov.
Aber warte mal, der ist doch später nach Australien ausgewandert.
Oh, jetzt eine Live-Recherche. In der Big Show 618, Live-Recherche von Heiko Ulderb.
Ja? Swimmer, Alexander Popov.
Wahnsinn, das ist halt Live-Radio, wie man es nur bei Sportradio dann
ansieht. Co-Swimming, okay, der war beim IOC, Full Member of the IOC. Im Juni 2003, he confirmed that he was permanently leaving Australia in early 2000 to live in Solothurn in Switzerland. Aha, wohnt bei dir um die Ecke quasi. Aber er ist, er war der Fahnenträger 2004 in Athen und also wie gesagt, mit Australien habe ich irgendwas im Hinterkopf und aber gut, jetzt wohnt er halt zumindest laut dem hier in der Schweiz.
Ja.
Genau. Was mich auch überrascht hat, komplett anderes Thema. Wusstest du, dass Tina Turner mit einem Deutschen
in der
Schweiz verbracht hat? Das hat mich total überrascht.
Also sag mal so, da als ich dann ihre Nachrufe gelesen habe, ist es mir wieder eingefallen, dass ich das schon mal irgendwo aufgeschnappt hatte. Also ich hätte, wenn du mich jetzt gefragt hättest vor zwei Monaten, wo lebt Tina Turner, hätte ich garantiert gesagt, in den USA. Aber dann, als ich die Nachrufe gelesen habe, da war doch was, genau.
Ja.
Die hat doch in der Schweiz gewohnt. Übrigens.
Ja, vor allen Dingen mit einem Deutschen zusammen.
Ja, mit einem Deutschen. War das nicht so ein Halbadeliger oder war der nur reich? Oder war beides? Ich weiß es nicht. Aber ja, also das kann ich auch noch sagen. Ich habe mit meiner Tochter vor kurzem diesen Tina Turner Film angeschaut, What's Love Got to Do With It, mit Angelica Nee, hast du Angelica Bassett? Ich glaube ja, in der Hauptrolle. Angelica, bin mir nicht sicher. Aber jedenfalls mit Mrs. Bassett in der Hauptrolle und Lawrence Fishburne. Und dieser Film ist absolut sehenswert. Ja, muss man sich anschauen. Heiko, wie immer, eine überragende Freude. Wir freuen uns auf die Schwimmweltmeisterschaft. Jetzt hast du mich ein bisschen angefixt und dann werde ich auch öfter reinschauen.
Ja, ist ja Fukuoka, ich weiß nicht, wie da zeitmäßig...
Oh ja, schwierig, schwierig.
Ja, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel da übertragen wird, ob da was übertragen wird. Also kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht ist da ja das Sommertrainingslager in Österreich, in Tirol von irgendeinem Drittligisten wichtiger.
Von Schalke 04 in Mittersiel, wo ich gelesen habe, dass die bösen, bösen Schalke-Anhänger überall ihre Aufkleber anbringen und dass die Einheimischen dann sagen, Freunde, so geht's nicht.
Der HSV ist gerade in Kitzbühel, ne, habe ich gesehen.
Ja, mit Recht, ich nicht. Pause.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Herrschaften, in der Big Show 618 geht's weiter mit dem großen André Vogt. Hi, Dre.
Ja, hi, Jens.
Wann war das letzte Jahr, oder vielleicht ist dieses Jahr sogar 2023, wo du a flying fuck about dem gegeben hast, was in der Summer League vor sich geht? Bist du so wahnsinnig interessiert in diesem Jahr an Wemby, dass du wie sklavisch vor irgendeinem Stream hängst?
Nö, das nicht. Also ich meine, ich habe letztens ja auch bei mir im Podcast gesagt, dass es ja schon ein bisschen schwierig ist, immer zu denken, oh, jetzt kommen die endlich in die Summer League, die Kollegen, die wir davor schon, ja, je nachdem, wie lange man sich darum mal kümmert, ne, ein, zwei Jahre oder drei, vier Jahre auf dem Schirm hatten und im College gesehen haben und irgendwelchen sich U20, U18 Teams und jetzt spielen sie einmal in den USA und jetzt wissen wir, ob die gut sind oder schlecht. Da denke ich mir, vielleicht überhöht man dann dieses Event da in Las Vegas, wenn dann mehr oder weniger junge Leute sich zusammenfinden, zweimal auf den Kopf werfen mit jemandem, der sich Trainer nennt und dann sagen, ja, spielen wir mal Basketball, dann gucken wir mal, ob ihr wirklich gut seid oder nicht. Aber natürlich, ich meine, wie Victor Wembanyama, je nachdem, ne, wie weit man jetzt den Hype befeuern will. Also ja, manche sagen, es ist der beste Basketballer, den wir jetzt seit LeBron gesehen haben. ESPN hat zuerst sogar das Wort gegangen zu sagen, es ist das beste Sports Prospect, egal welcher Sport, seit 20 Jahren. Also da ist schon eine Menge Hype unterwegs gewesen, aber natürlich, alle wollten ihn sehen. Die haben ja auch tolle Einschaltquoten gehabt dann für die beiden Partien, wo er gespielt hat. Mehr war es ja dann nicht. Aber ich bin jetzt nicht, ich sag mal so, ich konnte schon schlafen nachts, wissend, dass heute Summer League ist und ich guck's mir nicht an.
Also ich habe bei SportsCenter, was ich in Wimbledon ja sklavisch geschaut habe, jeden Tag in der Früh, da gab es halt ein, zwei Ausschnitte, hat glaube ich nicht viel getroffen, er ist halt ein sehr, aber das haben wir an dieser Stelle glaube ich schon öfter besprochen, immer noch ein sehr dünner junger Mann, der realistischerweise körperlich nie kräftiger werden wird als Kevin Durant, oder was denkst du, ist der Plan da?
Ja, ich meine, da bewegt man sich ja schnell in so einem Bereich, soll ich das sagen, so diese alten Binsenweisheiten, die natürlich immer einen Kern Wahrheit in sich tragen, aber vielleicht auch mal eine gewisse Modernisierung in den Köpfen bedürfen. Ne, dieses, also die Europäer sind ja immer schnell dabei zu sagen, ja, ne, da, wenn du rübergehst als junger Europäer, die Amis, dann sperren die dich in den Kraftraum ein und du darfst nur noch Protein essen und dann nimmst du 20 Kilo zu und danach kannst du kein Basketball mehr spielen. Das kommt ja nicht von ungefähr, ne, 70er, 80er Jahre, das ist durchaus mal ein paar Leuten passiert, vielleicht auch danach noch vereinzelt, ne, Europäer, die rüberkamen und dann die Amis sind ja krafttrainingsmäßig anders unterwegs in der Regel als wir hier. Und da gab es sicherlich auch Spieler, die dadurch ja nicht unbedingt besser geworden sind, sondern eher schlechter oder sich verletzt haben, etc. pp. Aber ne, Zeiten ändern sich und auch die Amerikaner ändern sich und natürlich, wenn man sieht, was normalerweise so wie normal sind Spieler in der NBA aussieht, dann denkt man, ja, schon ein bisschen kräftiger als Victor Wembanyama jetzt ist, aber wenn da Leute sich jetzt total drauf einschießen und sagen, unglaublich, der ist zu dünn und wie soll das funktionieren und das wird er nie schaffen, dann denke ich mir so, ja, also einmal würde ich vielleicht mal einen Blick in den Reisepass von ihm werfen, da steht da sein Alter drin. Dann würde ich sagen, gut, vielleicht gucke ich mal alte Fotoalben durch, wie sah ich eigentlich mit 19 aus? Und dann würde ich sagen, ja, dass der vielleicht noch ein bisschen was zupacken kann an Muskulatur, das sollte eigentlich jedem klar sein. So, dann gibt es natürlich aber auch Beispiele in der Geschichte der NBA von Akteuren, die ja, eben nicht unbedingt daherkam wie irgendein Bodybuilder. Es ist eh, muss man sagen, also wenn Leute noch denken, ja, der NBA spielt nur so Muskelprotze, so krass, dann muss ich sagen, Alter, was seht ihr denn da überhaupt? Also wo guckt ihr denn dann hin? Also wahrscheinlich wart ihr noch nie wirklich in der Arena. Wenn man die Spieler da sieht, die sind halt natürlich durchtrainiert, wahrscheinlich mit die besten Athleten, die wir auf der Welt haben. Wenn man jetzt nicht nur Kraft, sondern auch so, ne, generell funktionelle Athletik und auch so Kondition so mit dazu zieht. Und natürlich haben die mehr Muskeln als der gemeine Fußballer. Na, vielleicht Leon Goretzka mal außen vor lassen. aber das sind ja nicht Muskeln, das sind ja keine Disco-Muskeln. Das sind ja Muskeln, die sind funktionell aufgebaut. Und natürlich ist LeBron James ein ziemliches Tier, wie er aussieht immer noch. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, es ist kein weiterer Weg, wenn man ja mal auf ein Level zu kommen, wo er durchaus mithalten kann. Das Volumen heißt ja auch nicht gleich Kraft. Und das Kevin Durant schon angesprochen. Ich würde noch einen Namen nennen, wie zum Beispiel Kareem Abdul-Jabbar, als er in Liga kam. Der war 3-4 Jahre älter dann zu dem Zeitpunkt, weil er am College war 4 Jahre. Also das, mich nervt das manchmal so, dass er immer gleich gedacht wird, okay, ich sehe den jetzt. Und der ist 19. Und okay, klar, ne, der muss mit 30 genauso aussehen. Das ist so ein unglaublicher Blödsinn immer. Genau wie jetzt alle nach dem ersten Spiel gesagt haben. Ach, guck mal hier, jetzt war es 4 von 13 dann nur getroffen. Naja, so gut kann der ja gar nicht sein. Ja, Kevin Durant hat damals, glaube ich, 2 von 14 getroffen in seinem ersten Spiel. Und da muss man manchmal schon ein bisschen wundern, zu was für Aussagen sich manchmal Leute hinreißen lassen, wo man eigentlich vielleicht auch denkt, naja, die scheinen ja doch ein bisschen intelligent zu sein. Aber man muss abwarten, natürlich, wie er in der NBA jetzt funktioniert. Nur das, was wir da sehen von ihm, auch jetzt im zweiten Spiel hat er dann 27 Punkte aufgelegt, hat sich einen dann quasi selbst vorgetippt, was ich so auch noch nicht gesehen hatte, ehrlich gesagt. Also man sieht schon, das ist was wir noch nie so gesehen haben. Die Voraussetzungen, die er hat, um erfolgreich Basketball zu spielen und wirklich einer zu werden, der mehrfach MVP wird, auch mal vielleicht auch ein paar Mal All-Star, vielleicht auch Meister wird, diese Anlagen sind alle da. Aber ob das dann im Endeffekt hinten auch rauskommt. Kevin Panewitz war auch ein Riesentalent. Ich will sich Kevin Panewitz mit Victor Wanyama vergleichen. Ich will nur sagen, dass es eben auch Wege gibt, so ne, gottgegebenes und antrainiertes Talent und Fähigkeiten, dass es eben nicht im Endeffekt dahin führt, ne, wo wir alle denken, wo er landen könnte. Aber nach allem, was wir über ihn wissen, nach allem, was wir sehen von ihm, muss man sagen, viel besser hätte man den Weg, den er da jetzt geht, nicht beschreiten können. Und jetzt hoffen wir einfach alle, dass es super funktioniert. Und ich gehe auch davon aus, dass es gut funktioniert. Nicht perfekt im Sinne von, dass er jetzt in jedem Spiel 25 und 12 auflegt mit 4 Blocks und die Spurs kommen nächstes Jahr in die Playoffs. Ne, wer das erwartet, ist genauso weit weg von der Realität wie die ganzen Leute, die denken, der spielt nächstes Jahr in der BBL. Aber irgendwo in der Mitte wird es landen. Und dann müssen wir abwarten, wo die Reise hingeht. Aber das ist ja das Spannende. Ne, bei LeBron James haben wir immer gesagt, oder Nike hat es gesagt, und wir haben es dann alle nachgeplappert, we are all witnesses, ne? Wir sind Zeugen von dieser Entwicklung und freuen wir uns einfach, dass wir die Zeugen, wenn man ja anders sein können, die nächsten Jahre.
Ich bin mal schnell runtergelaufen ins Fotoalbum. Ich habe mich nicht als 19-Jährigen gefunden. Ich weiß noch, dass ich damals einen ziemlich furchtbaren Schnauzer getragen habe, der zum Glück dann auf irgendeinen zarten Hinweis nicht mehr da war. Schwierig, wie wir alle mit 19 waren. Gibt es, und du hast ja den Fragenstream, der, glaube ich, präsentiert von einer Schweizer Uhrenmarke ist.
Ja, genau.
Da hast du sicherlich all diese Fragen schon beantwortet, aber für die Leute, die nicht dabei waren, gibt es so etwas wie einen Sieger bis jetzt in der Free Agency, wo Damian Lillard, soweit ich weiß, zwar gesagt hat, er möchte getradet werden, aber 28 Teams im Grunde ausgeschlossen hat, weil er nach Miami möchte. Gibt es bislang irgendein Team, wo du sagst, okay, das ist wirklich sehr, sehr rund gelaufen.
Ja, ich glaube, das erste Team, was man dann nennen muss, und die LA Lakers, das war eine Offseason. Ich würde sogar fast sagen, die war jetzt perfekt. Na klar, haben sie jetzt keinen dritten Superstar geholt. Es gab ja so Träumereien, ne, von Kyrie Irving oder von Damian Lillard oder sonst wem. Es war aber klar, dass das nicht realistisch ist. Dafür haben sie aber, ne, Austin Reeves zum Beispiel gehalten. Da war ja ein bisschen die Frage, wie teuer wird der Junge? Der hat ja so eine ganz bestimmte Vertragssituation, sag ich mal. Da hätten Teams ihm extrem viel Geld bieten können, mehr als die Lakers auch hätten bieten können. Und dann wäre es für die Lakers einfach wahnsinnig teuer geworden. Mhm. Aber dieses Angebot kam nie und dann ist er halt quasi, ja, für den, nicht für den geringsten Betrag, aber für den
Tag, den die Lakers maximal bieten konnten, der geringer war, als es außerhalb hätte kommen können, ist er jetzt halt geblieben. Und das ist für einen Spieler wie ihn, der jetzt in den Playoffs einfach echt überzeugt hat, einfach ein wahnsinnig guter Deal. Also natürlich hätte er gerne mehr verdient, denke ich, aber für die Lakers ist es ein wahnsinnig guter Deal. Dann haben sie, gut, Dennis Schröder haben sie nicht gehalten. Dafür haben sie Gabe Vincent aus Miami geholt, der jetzt ja auch in den Finals gespielt hat. Sie haben dann Hachimura gehalten, sie haben verschiedene andere Spieler dazugeholt. Und das ist einfach jetzt eine wahnsinnig runde Truppe. Das Einzige, was ihnen noch ein bisschen fehlt, ist vielleicht noch mal so ein langer Spieler, der von draußen trifft. Aber dann haben sie jetzt noch Zeit. Da gibt es auch genug Leute, die bis durchs Raster gefallen sind, bei denen man jetzt nochmal fragen kann, wie sieht's aus? Nächstes Jahr hast du mal Lust, für weniger Geld zu spielen. Ich denke, da werden sie auch jemanden finden. Ne, mit der Anziehungskraft dieser Franchise in dieser Stadt. Dann muss man sagen, dass Dallas einfach eine gute Offseason hatte. Ne? Das ist ja, wird ja vielleicht für einige Fans ein bisschen sich komisch angefühlt zu haben, dass man halt nicht jeden Tag ins Internet geht und einen leichten Brechreiz unterdrücken muss und dann irgendwie seinen Hass in irgendwelche Kommentarspalten spült, gießt. Das war dieses Jahr wirklich, wirklich gut. Ich meine, man kann darüber streiten. Ich bin kein Fan von der ganzen Personalie Kyrie Irving. Ja. Man kann darüber streiten, wie teuer er jetzt dann war. Das waren 100, noch fast 20 Millionen.
126.
Genau. Da kann man sagen, gut, ist ja das wert. Macht ja nicht Ärger dann wieder, wenn er jetzt dann Free Agent wird und so. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht so ist aus sportlicher Sicht. Aber den haben sie zumindest gehalten. Das war wichtig. Dann haben sie sich echt Hilfe geholt auf dem Flügel, auf Center-Position. Sie haben gedraftet einen jungen Big Man, der wohl sehr vielversprechend ist. Also das war alles sehr rund. Und mit Grant Williams jetzt am Ende, ne, aus Boston, da jemanden losgeeist, der vor 2 Jahren auch noch NBA Finals gespielt hat. Und von daher, ja, das ist jetzt ein Kader, wo man sieht, okay, da sind also die Schwachstellen, die man vorher hatte, ganz gut ausgepolstert worden. Wie gesagt, Kyrie Irving, ich will immer noch mal abwarten, dass alles so funktioniert, aber das war jetzt gut. Und dann würde ich vielleicht noch Phoenix nennen. Das ist ja die Truppe, die vergangene Saison Kevin Durant geholt hat, neben Devin Booker.
Und jetzt Bradley Beal.
Dann haben sie Bradley Beal dazu geholt, in einem großen Trade. Da hat man sich ein bisschen gefragt, gut, aber wollen sie jetzt beim 3 gegen 3 antreten? Bei Olympia oder so? Wie machen wir das denn mit dem Rest der Truppe? Und dann gab es dann viele Fragen, ob sie nicht vielleicht die Andrew Ayton ihren Center traden, der mit dem Ex-Coach Probleme hatte. Aber der Ex-Coach ist ja weg, der ist in Detroit. Er ist noch da, mal gucken, wie lange, aber jetzt ist er da. Aber sie haben es halt geschafft, den Rest des Kaders einfach so auszufüllen mit Spielern, die quasi jetzt, ich will nicht sagen, dass 2,3 Millionen kein Geld ist. Ich meine, für dich natürlich nicht, aber nein, für mich so als kleiner Podcaster ist das schon eine Menge. Aber das ist so das Minimalgehalt, einfach gesagt. Und dafür haben sie einfach echt gut passende Spieler gefunden. Auch Spieler gefunden, die anderswo unterbewertet waren. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Allerdings muss man natürlich auch da erstmal abwarten. Aber das sind so die drei Gewinner, würde ich sagen. Vergesst sicherlich irgendein Team. Aber wir haben auch begrenzt Zeit hier voran. Von daher, die drei würde ich nennen.
Kyrie Irving wird wahrscheinlich spätestens im Dezember sagen, dass er irgendwo hingetradet werden möchte. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ich habe noch zwei Fragen, Dre. Die erste ist basiert auf einem Interview, das ich übersehen hatte. Aber Heiko hat mich darauf hingewiesen. Ralf Tögl hat für die Süddeutsche Zeitung, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, mit Sveti Pesic gesprochen, 30 Jahre nach dem Europameistertitel der Deutschen, errungen in München gegen die damalige Sowjetunion. Ich glaube 71-70 ist das Finale ausgegangen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und da ist immer wieder der Name, und ich hatte den echt komplett verdrängt, Christian Welp vorgekommen. Kannst du mir ein kleines bisschen historisch auf die Sprünge helfen, wie gut, weil der hat ja in der NBA gespielt, für den wurde dann sogar dermaßen eine Extrawurst gebraten. Also ich kann jedem nur raten, lest das Interview bitte, ist wirklich gut geworden. Ralf Tögl und das WT Pesic, Süddeutsche Zeitung. Und Pesic war ja so weit, dass er gesagt hat, eigentlich er oder ich wollte schon hinschmeißen, weil es wohl hieß, dass Welp die Vorbereitung nicht mitmachen muss, aber trotzdem eingesetzt werden soll, weil er eben der bekannteste Spieler ist. Und ich hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel. Wie gut war Christian Welp?
Also erst muss ich sagen, dass er den entscheidenden Korb gemacht hat dann.
Dann ja.
Nach Pass von Kai Nürnberger. Ja, Christian Welp ist ja vor ein paar Jahren verstorben, viel zu früh, einer der besten deutschen Center, die wir hatten, vielleicht der beste, da müsste man mal eine Liste aufstellen, und war jemand, der so ein bisschen auf den Spuren von von Detlef Schrempf ja auch gewandelt ist, ne, war an der gleichen Uni. Patrick Fehmeling war damals ja auch da, später dann University of Washington, hat dann a cup of coffee in der NBA gehabt, wurde da so ein bisschen, ja, ich sage rumgereicht, aber war dann halt so ein Rollenspieler, und hat dann irgendwann, ja, in Europa dann zum Ende dann seiner Karriere gespielt und war aber einfach ein toller Center, also nicht so diese Marke, okay, einfach nur groß und reboundet, blockt ein paar Würfe, sondern hatte echt ein sehr, sehr weiches Händchen, hatte einen guten Wurf, war aber halt auch so ein, ja, so, ich will sagen, ich weiß nicht, wie ich schreiben soll, so ein Freigeist. Also der hat dann auch so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Ich denke, das kommt ja in dem Interview auch ganz gut durch. Ich kann mich mal erinnern, dass er mal damals, ich glaube 92 war die McDonald's Open. Das war damals so ein, ja, natürlich so ein Werbeevent. Da hat der NBA Champion, oder in dem Fall halt war es ja der Vizemeister eben Phoenix, gegen, glaube ich, den Sieger vom Pokal der Landesmeister gespielt und irgendwie noch den Sieger vom Copa America oder sowas. Und das war 92 in München und ich weiß, dass vorher, glaube ich, da gab es noch Jump Runner, wie es hieß. Und da war damals da Charles Barkley wieder zu Gast, irgendwie ganz cool. Und dann war Chris Welp auch, weil Chris Welp hat mit Barkley, glaube ich, eine Saison so zusammen in Philadelphia gespielt. Aber da hab nochmal gesehen, wie witzig der Typ eigentlich auch sein konnte, dass irgendwie, wie war das denn nochmal? Irgendwie hat Welp dann irgendwie auf Barkley gezeigt und hat gesagt, hey, was ist das denn für eine Uhr, die du am Handgelenk hast, das ist viel zu teuer. Und dann hat Barkley nur gesagt, ich glaube, er hatte so eine Swatch an dann auch, Chris Welp, und hat dann nur gesagt, ja, guck mal, this is I don't need, und zeigt auf seine eigene Uhr, zeigt auf die Uhr von Chris Welp, and this is I don't want. Das war natürlich Charles Barkley auch in Reinkultur. Chris Welp, wie gesagt, absolute Legende. Dann in Leverkusen habe ich ihn auch ein paar Mal live gesehen damals. Wie gesagt, wahnsinnig guter Center, auch sehr modern schon gewesen, sehr, sehr breit, sehr physisch. Aber wie gesagt, einen eigenen Kopf gehabt und leider dann viel zu früh verstorben.
Die zweite Frage geht in die Zukunft. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wirst du bei der FIBA-Weltmeisterschaft 2023 vor Ort sein. Habe ich das richtig
gesehen? Ja. Das entspricht den Tatsachen, ja.
Gut, und Sveti Pesic hat in diesem Interview auch gesagt, Pesic ist ja mit Serbien unterwegs und die Deutschen schätzt er sehr hoch ein. Wenn ich jetzt aber, um nochmal zurückzukommen, auf den Kader der US-Amerikaner schaue, und Austin Reeves hatten wir angesprochen, Jalen Brunson von den Knicks, okay, sage ich, mache einen Haken dran. Ansonsten, wenn ich mir diese Mannschaft anschaue, ist das die am leichtesten schlagbare US-Mannschaft, oder ist es genau umgekehrt, dass die alle mit einem Chip on der Schulter dorthin fahren und sagen, okay, die ganz großen, die riesig großen Namen fehlen uns hier, aber jetzt zeigen wir es euch erst recht.
Das ist natürlich ein gewisses Übergangsjahr, weil man auch sagen muss, dass die Superstars, die natürlich dann auch amerikanischen Superstars, ja, ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Mhm. So ein Steph Curry oder ein Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis, der natürlich noch ein bisschen jünger ist. Die sind aber auch schon ein bisschen fortschrittlich ins Alter. Dann ist es, muss man auch dazu sagen, ist kein Olympia. Ist eine Weltmeisterschaft. Und die Amerikaner, ich glaube, wenn du die fragst, wer ist eigentlich Weltmeister geworden? Basketball, sagen sie. Die sagen Denver Nuggets. Denver Nuggets sind Weltmeister geworden. Das ist ja die World Championship für die. Von daher ist es generell traditionell so, dass für die WM eigentlich eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Auf der anderen Seite hat Team USA oder USA Basketball, der Verband, ja vor ein paar Jahren, als sie damals eine Durststrecke hatten mit dann doch ziemlich peinlichen Niederlagen, auch bei den großen Fieberturnieren, haben sie gesagt, hier, pass auf, also das reicht jetzt auch nicht mehr, dass wir uns einfach treffen, zwei Wochen vor Turnierbeginn und sagen, hey, wir sind die NBA-Stars und wir nageln hier alles weg, sondern wir müssen so eine gewisse Kontinuität auch entwickeln von Turnier zu Turnier. Das ist dann mittlerweile ein bisschen aufgeweicht worden wieder, weil es natürlich auch durch diese verschiedenen Qualifikationsfenster und so, das ist ja nicht nur, da war ja nicht nur die Euroleague von betroffen, sondern auch die NBA. Da haben sich auch zum Beispiel teilweise G-Liga dann qualifiziert, auch jetzt zum Beispiel für die WM, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und man kann nicht mehr großartig erwarten, dass jetzt die Stars sich committen für zwei, drei Turniere. So, und deswegen hat man jetzt, aber auch weil die Stars eben älter sind, gesagt, gut, dann macht man halt eine jüngere Mannschaft mit Spielern, die aber durchaus natürlich eine tolle Qualität haben. Und ich muss sagen, ich mag das Team, auch weil sie eben nicht diese zwei, drei alternde Stars haben, die dann vielleicht mehr oder minder motiviert dann da auflaufen. Ist natürlich kein Redeem-Team von 2008 oder so, aber das ist echt eine Truppe, wie gesagt, das wird vielleicht so dem halb Interessierten, wie du einer bist.
Ja, maximal.
Wird vielleicht dann der eine oder andere Name nicht so viel sagen. Und ich denke auch, dass dann wahrscheinlich in Paris nächstes Jahr dann Leute wie Jason Tatum sicherlich auch dann dabei sind wieder. Aber Brandon Ingram, Jalen Brunson, das sind Mikal Bridges, das sind alles Jungs, die sind halt schon richtig, richtig gut und auch auf All-Star-Niveau. Und das kann auch eine Stärke sein, wie gesagt, wenn du mit Leuten da kommst, die vielleicht noch nicht ganz so beleckt sind, aber Bock haben. Die Frage ist natürlich, sind natürlich auch relativ unerfahren auf Fieberniveau, inwiefern kommen die dann damit klar, wenn dann halt der Gegner eine Zone spielt vielleicht und dann nochmal ein paar Fouls nicht gepfiffen werden, die sie aus der NBA gewohnt sind. Also das kann eine gewisse Learning Curve sein. Aber wir werden sie auch gegen Deutschland sehen in der Vorbereitung. Das ist natürlich für beide Seiten auch ein sehr guter Test. Aber die Amis mit der Truppe sind natürlich wie immer ein Top-Favorit. Aber die Zeiten, wo man denen quasi schon, wie wir jetzt früher dann Otto, wir haben es in Bayern gesagt, früher, wenn sie lautern mussten, dann schicken sie die Punkte per Post hin. Also den Amis werden die Goldmedaille nicht per Post geschickt. Da bin ich mir relativ sicher.
Ich bin so stolz auf mich. Ich habe nämlich gerade gegoogelt, Spanien ist tatsächlich der regierende Weltmeister. So stark. Also 2019 Spanien, 2014 USA, 2010 USA und 2006 ebenfalls Spanien. Wann geht's für dich dann? Also das Ganze ist ja in Japan, Philippinen, Indonesien, oder?
Genau. Wo ist die Geschichte? Genau, also Deutschland spielt auf Okinawa.
Okay.
Da musste ich erst nachschauen, wo das genau. Ich wusste, dass es in Japan liegt natürlich, aber ich wusste nicht, dass es so weit südlich ist. Ich fliege auch über Taiwan, ich hoffe, das ist noch möglich. ja, und dann bin ich auch bei der Endrunde, also hoffentlich, ich bin dabei, aller Wahrscheinlichkeit nach, es sei denn, ich kriege keine Akkreditierung, wenn Deutschland nicht dabei ist, also für Okinawa habe ich das schon alles. Ja, es wird krass, also ich meine, ich war 2008 in Peking, von daher, wenn mich in die Ecke der Welt verschlägt, finde ich das immer super. Allerdings muss ich auch sagen, das war jetzt im Endeffekt dann auch nicht meine Entscheidung wirklich vollends, sondern natürlich von die meiner Frau, die gesagt hat, hey, mach das, sonst kommst du da nicht mehr hin.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, wenn du das sagst, dann
Schatz, dann buche ich.
Dann mache ich das mal schnell, bevor du deine Meinung wieder änderst. von daher, ich bin gespannt, das wird, glaube ich, sehr cool. Die Kollegen von Magenta sind ja auch am Start. Per Günther, auch ein Freund des Programms hier, wird da sein, Benny Zander. Also das wird, glaube ich, schön. Ich glaube, es wird so eine schöne Basketball-Klassenfahrt wieder.
Hört sich überragend an. Trail, jetzt zunächst aber steht der Urlaub an. Da wünsche ich dir eine schöne Zeit. Wünsche dem VfL Wolfsburg eine schöne Offseason. Ich habe nichts gehört aus Wolfsburg. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Ja, also natürlich, wenn du noch gar nichts gehört hast, dann ist natürlich ein Zeichen, dass Micky van der Ven noch kein...
Nee, das ist mir kein Begriff. Und das Netscher ist nach Dortmund gegangen. Micky van der
Ven ist kein Begriff. Ja, dann... Oh, dann weiß ich aber. Dann hast du gar keinen Kicker.de mehr installiert.
Nein, überhaupt nicht.
vielleicht auch gar nicht schlecht. Sagt das unser, also Micky van der Ven, unser holländischer Top-Innenverteidiger, der hat da wohl Begehrlichkeiten geweckt anderswo und er hat auch gesagt, er wäre jetzt nicht ganz abgeneigt, aber er wäre glücklich hier. Aber solange, also selbst wenn er geht, okay, aber wir haben ja schon ein bisschen Geld aus Dortmund gekriegt für Felix einen Matcher, das finde ich auch nicht schlecht. Verstärkt mit Leuten, die man vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hat, aber das ist ja der Weg, der jetzt hier gegangen wird, den ich auch gut finde, dass man Leute wie Patrick Wimmer wird dir was sagen, ne, der letztes Jahr auch schon gut gespielt hat, dass man Leute holt, die bei uns den nächsten Schritt machen und dann teuer verkauft werden und nicht wie früher Leute teuer einkaufen, die man dann billig verkauft wieder. Von daher, ich denke, dass letztes Jahr, habe ich auch letztes Jahr schon gesagt an dieser Stelle, dass das so ein gewisses Übergangsjahr war und da habe ich gesagt, 9. Platz. Dieses Jahr würde ich sagen, so ja, 6., 5. muss schon drin sein. Natürlich haben sie jetzt am Ende dann letztes Jahr dann Europa verkackt, aber mit der jungen Truppe war das vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten, dass sie da mitspielen. Und erstmal jetzt den Pokal nach Berlin, Maccabi, glaube ich. Darf man vielleicht ein paar Runden weiterkommen und dann gucken, wie man in die Saison reingeht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin.
Und wenn du ein gutes Gefühl für Patrick Wimmer hast, dann hilft das auch der österreichischen Fußballnationalmannschaft.
Ja, ist ein guter Mann.
Ja, der ist wirklich gut. Und der ist noch jung. Das hatte ich ein bisschen unterschätzt. Der ist wirklich gut. André Vogt, der große André Vogt war das. Wir machen noch einmal eine Pause und dann geht es in den Tennisteil. Mit Moritz Lang, der noch in Wimbledon ist.
Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
Big Show 618 am Dienstag, sind wir uns, und das ist wirklich wörtlich gemeint, noch in den Armen gelegen. Dann bin ich nach Hause geflogen. Aber Moritz Lang kostet sein 11. und bis auf weiteres letztes Wimbledon-Turnier bei Sky bis zum Ende aus. Moritz, schönen guten Morgen.
Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht bis ganz zum Ende, also bis zu meinem Ende koste ich es aus. Dieses Jahr bin ich allerdings nicht bis zu den zwei Finals vor Ort. Ich bin auf eine Hochzeit eingeladen und deswegen übernehmen die Kollegin und der Kollege Jannik Erkenbrecher und Katha Kleinfeld Samstag und Sonntag als Reporter für mich. Danke noch hier mal kurz an die zwei. Ich bin die Halbfinals noch hier, freue mich jetzt auch heute auf die Damen und dann morgen auf die Herren.
Ja gut, ich glaube, die beiden kriegen auch bezahlt dafür. Du musst nicht zu demütig sein. Also alles gut. Moritz, du hast vor Beginn des Turniers, und das ist jetzt ein bisschen eine längere Anmoderation, damit du auch Zeit hast, dir eine Antwort zu überlegen. Du hast vor Beginn des Turniers die deutschen Spieler bzw. alle Kandidaten, die bei dir am Start waren, gefragt, drei Leute, mit denen sie gerne zu Abend essen würden. Jetzt haben wir beide ja am Dienstag ein bisschen hin und her überlegt, naja, wenn wir uns aus der aktuellen oder generell der historischen Tennisszene drei Leute aussuchen dürften. Wir haben uns sehr schnell auf Roger Federer geeinigt, mit ganz großem Abstand, ganz weit vorne. Und zu anderen Kandidaten kommen wir gleich. Aber wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst an diese ersten Tage, an die Antworten, die die Spieler dir gegeben haben, hast du da eine parat, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt massiv überrascht und mit dem Typen oder mit dieser Frau würde ich auch gerne?
Es kam mindestens zwei, vielleicht sogar dreimal Eminem. Das hat mich sehr überrascht.
Okay, ja.
Und Sir Burr ist riesen Eminem-Fan und auch Alexander Zverev hört gerne Eminem. Und da war ich einfach überrascht. Wobei ich jetzt persönlich nicht unbedingt mit Eminem essen müsste oder einen Abend verbringen müsste. Interessant wäre es sicher. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen. Aber unter meinen Top-3-Kandidaten wäre er jetzt nicht zwingend. Genau, wir hatten eben nicht nur nach Tennisspielerinnen und Spielern gefragt, ja, mit denen man gerne einen Abend verbringen will, sondern es galt darüber hinaus.
Also Eminem ist spannend. Ich habe diesen Film gesehen, 8 Miles, der schon sehr, sehr lang her ist, wo auch die Hauptdarstellerin, die ist ja ganz jung, vor einigen Jahren schon verstorben. Also wir beide sind uns ja einig, Roger Federer Nummer 1. Und jetzt habe ich mal für mich überlegt, wenn ich in der Historie zurückkramen könnte, alles ist erlaubt. Ich einige mich mit mir selbst als Rang 2 John McEnroe.
Okay.
Jetzt du.
Also jetzt bleiben wir beim Tennis. Wir bleiben ja, natürlich beim Tennis. Tennis. Also Tennis, ja. Roger Federer, dann ist bei mir Rang 2... Oh. Es ist Boris Becker.
Oh, guter, gut. Ist gut, ist stark, ja, würde ich auch gern.
Ja, der hat so viel zu erzählen. Also ganz ehrlich, der Mann hat alles erlebt, was man erlebt, gerade in kurzer Zeit. Wirklich, ja. Denn zum Glück hat er, oder hoffentlich hat er noch sehr viel vor sich. Und also was der erzählen kann, Höhen, Tiefen, rechts, links, oben, unten, Wahnsinn.
Das stimmt natürlich auch. Ja, und Michael Stich in diesem Zusammenhang wäre, oder auch so, naja, okay, na, Moment. Sorry.
Jetzt kommt deine 3. Du musst ja deine 3 und ich muss meine 3 noch
machen. Ja, pass auf. Also ich habe Federer 1, John McEnroe 2 und Andre Agassi 3.
Oh ja.
Wobei von Agassi weiß man natürlich viel über das Buch, aber trotzdem, Andre Agassi 3.
Ja, jetzt pass auf. Jetzt komme ich. Schnall dich an, mein Lieber.
Ja.
Arthur Ashe. Ist natürlich verstorben, geht nicht mehr, klar.
Ja.
Aber wenn man das mit aufnähme, also egal, weil du hast ja gesagt, in der Historie.
Ja.
Dann würde ich Arthur Ashe nehmen. Mich fasziniert die Geschichte, die er schreiben musste, als Schwarzer in diese weiße Sportart. Ich habe gar nicht so lange her eine wunderbare Dokumentation, ich meine von der BBC, über ihn gesehen. Ich wusste bis dahin gar nicht so viel über ihn. Und ich bin einfach nur noch aus allen Wolken gefallen, weil er nicht nur von Weiß angefeindet wurde, weil er Schwarzer war in der weißen Sportart, sondern auch von Schwarz angefeindet wurde zu Beginn.
Weil er Schwarzer in der weißen Sportart war.
Genau, aus dem gleichen Grund, ja. Und das hat er aber irgendwann so perfekt jetzt zusammengebracht und hat für die Rechte der Schwarzen gekämpft, auch auf dem Tennisplatz. Und das, wenn wir immer diese Greatest of All Times Debatte haben, dann fällt mir so einer viel, viel schneller ein als all die zahlenjagenden Djokovic, Federers und Nadals. das ist einfach viel mehr. Aus heutiger Zeit übrigens, ganz kurz, sorry, weil ich dem Gedanken jetzt noch nachhänge, ist es für mich eine Kasatkina, die zu Beginn des Krieges nicht nur sich deutlich gegen den Krieg stellt, sondern als Russin sich auch noch als lesbisch outet und deshalb nie wieder oder zumindest nicht unter diesen Umständen zurück in ihre Heimat reisen kann. Das bedarf so viel mehr Mut und Kraft und ich weiß nicht was alles, als irgendwelche Grand-Slam-Titel. Und das sind für mich die eigentlichen Figuren im Sport, die ich bewundere. Also ein Arthur Ashe, eine Kasatkina, wahrscheinlich eine Billie Jean King. Das sind so Figuren, die mir einfach viel besser gefallen.
So, pass auf, und da habe ich jetzt noch eine für dich. Wir haben sie beide gesehen in diesen Tagen in Wimbledon und sie hat gerade ja wieder mal eine Krebskrankheit überstanden. Und das ist natürlich eine Frau, die mich immer komplett fasziniert hat, weil sie so dieses Gegenstück war von Chris Evert und ist dann aber irgendwie so eine Art beste Freundin auch von Chris Evert geworden. Und das ist Martina Navratilova, die jetzt auch in Wimbledon war. Und ich habe mir nur eines gedacht. Also man sieht natürlich, gut, bei mir sieht man es auch, dass ich alt bin, auch Martina Navratilova, die ja doch noch ein paar Jahre älter ist, man sieht ihr das an, aber die Art und Weise, wie Martina Navratilova noch geht, du siehst, da ist eine Körperspannung immer noch da in diesem Alter, das ist so eine Sportlerin und Navratilova hat sich ja auch als lesbisch geoutet, ist aus der Tschechoslowakei geflüchtet in die USA, hat auch fast gleich viel gemacht wie Billie Jean King, finde ich, für den Sport. Das ist auch jemand, die ich auf jeden Fall mit aufnehmen würde. Und übrigens auch Serena. Ich glaube, dass mit Serena es spannend wäre, mit Serena einen Abend zu essen. Mit Venus weniger. Venus bin ich ein bisschen vom Glauben abgefallen, aber Serena ja.
Ich sag dir, wir machen einfach eine 100-Meter-Tafel auf und setzen sie uns alle hin. Ja, aber ich glaube, von oben nach unten haben wir uns doch ganz gut durchgearbeitet, oder? Ja. 1, 2, 3. Und ich finde es super schön, dass wir die Namen jetzt noch diskutiert haben und gar nicht mehr in unsere Top 3 aufnehmen können, aber nochmal irgendwie hier appreciaten.
Ja. Sag schon. Ja, wir wertschätzen sie. Wir wertschätzen.
Danke. Wir wertschätzen, was da getan wurde im Tennissport und darüber hinaus, was wir wichtig finden. Ja, richtig.
So, wir kommen jetzt gleich zum Sportlichen und das Sportliche ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir jetzt am Donnerstag aufnehmen und um 17 Uhr kommt die Show raus und dann wissen wir mindestens eine Finalistin schon und wir wissen auch, ob Tim Pütz und Kevin Kravitz es geschafft haben ins Wimbledon-Finale, spielen gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos, wie man immer so schön sagt. Lass uns mit den Frauen beginnen, Moritz. Das Wunschfinale aus meiner Sicht ist natürlich Ange Jabeur gegen Elina Svitolina und das realistische Finale ist Marketa Vondroušová gegen Arina Sabalenka. Als du heute in der Früh in die Teeblätter in deinem Frühstückstee in London SW19 geschaut hast, was haben dir diese Frühstücks in deine Tea Leaves gesagt?
Ja, also gleiches Wunschergebnis steht da bei dir. Allerdings bei Vondroušová bin ich mir nicht ganz sicher, okay, weil die sich halt bisher in Wimbledon so schwer getan hat. Die hat bisher nie die zweite Runde überstanden. Und ja, sie spielt jetzt hier hervorragend. Aber da kann immer dieser Faktor dazukommen, dass einem doch nochmal klar wird, dass Wimbledon groß ist und dass es bisher nicht lief auf Rasen. Vielleicht gibt's wieder einen schlechten Tag, so wie sie es damals hatte, obwohl sie ja damals auch schon immer alles mitgebracht hat fürs Rasenspiel, den wuchtigen Aufschlag, die Größe etc. pp. Aber damals hat es nicht geklappt. Vielleicht wird's heute auch ein schwieriger Tag. Deswegen finde ich dieses Match deutlich ausgeglichener und habe da schon auch so das Gefühl, da könnte auch Svitolina durchgehen. Und tatsächlich diese Geschichte, natürlich sensationell, so eine junge Mutter und wie sie für die Ukraine kämpft, hier mit dem Tennisschläger in der Hand, es muss dann martiales ausgedrückt werden, leider. Das ist eine besondere Geschichte, die hier alle auf der Anlage bewegt. Merkt man, die Fanherzen fliegen ihr zu. Und bei der anderen Seite, ja, da ist, glaube ich, die Favoritenrolle genauso, wie du es gesagt hast. Sabalenka, die kann vor allem die Nummer 1 werden. Das ist nochmal ein Ziel on top. Aber, auch hier habe ich ein Aber. Also A, die Unterstützung für Ons Jabeur. Und B, ich habe auch nicht gedacht, dass Ons Jabeur hier Viertelfinale überstehen wird gegen Rybakina. Und das hat sie gemacht. Zähne zusammengebissen, über 3 Sätze reingekämpft und sie hat vor allem erklärt auf der Pressekonferenz, dass sie was verändert hat in ihrem Spiel. Die Härte in den Schlägen musste zunehmen, sie hat körperlich noch mehr gearbeitet und das wird ihr natürlich gegen Sabalenka auch helfen. Nichtsdestotrotz, die Favoritenrolle ist da so verteilt, wie du es genannt hast.
Also ich war auch überrascht über diesen Sieg von, gerade auch wie dieser Spielverlauf war, Rybakina führt schnell und dann muss den ersten Satz vielleicht doch eher Jabeur gewinnen, gewinnt ihn nicht. Und im dritten Satz dann ein relativ glattes 6-1. Und natürlich dieses 6-2, 6-4 von Sabalenka gegen Kies erzählt ja auch nicht die ganze Wahrheit, weil Kies im zweiten Satz, ja, den darf sie ruhig gewinnen, war mit Break vorne. Ich glaube 4-2 ist es gestanden, wenn nicht sogar 4-1.
Ja, Break vor und 40-0.
Ja. Ja, und das ist halt dann auch typisch Maddie leider. Manchmal rennt sie halt davon. Ja, es ist eine wunderbare Geschichte. Es ist natürlich eine Sache, dass Kasachina, jetzt habe ich irgendwas mit Freud. Rybakina geht als Kasachin durch, ist aber natürlich voll Russin, genauso wie Alexander Bublik Russe ist und die ist, nur weil der kasachische Tennisverband die eingekauft hat, da finde ich es ein bisschen schwierig, eine Unterscheidung zu treffen. Ganz ehrlich, weil, ja. Also, ja, bitte.
Das Thema ja war ja letztes Jahr vor allem das Thema, weil im vergangenen Jahr alle Russen, genauso wie Belarusinnen und Belarussen ausgeschlossen waren von Wimbledon und dann gewinnt ausgerechnet eine Russin, die halt für Kasachstan antritt, Wimbledon. Sie hat mir tatsächlich in dieser Rolle fast ein bisschen leid getan, weil sie hat nun mal Rybakina einfach ihren Traum gelebt und hat Wimbledon, das größte Turnier, gewonnen. Und irgendwie war es alles ein bisschen Chefs und vielleicht so halb verkehrt. Sie musste sich in jeder Pressekonferenz dazu äußern, was völlig logisch ist, dass sie darauf angesprochen wird, auch richtig von den Journalisten und Journalistinnen, geht nicht anders. Aber ich glaube, da trifft es ganz gut. Dieses Jahr hat mir so ein bisschen leid getan. Das war mehr als unglücklich, wie das alles lief. Auch die ganze Geschichte mit den Punkten. Ich habe bis heute auf die ATP und die WTA einen Hals, dass sie da Wimbledon eins auswischen wollte und die Punkte rausgezogen haben, weil die eine klare Entscheidung getroffen haben gegen Russland, die ich nachvollziehen kann. Und also alles ganz verkehrte, krumme Lage. Und in diesem Jahr ist es natürlich nicht mehr ganz so auffällig, auch nicht Rybakina, die jetzt im Viertelfinale ausgeschieden ist, eben weil die Russinnen und Russen dabei sind, genauso wie ja die Spielerinnen und Spieler aus Belarus.
Kannst du, also Arina Sabalenka hat sich ja bei ihrer ersten Pressekonferenz hingesetzt und hat gesagt, pass mal auf, Freunde, wenn ihr irgendwas zur Politik wissen wollt, ich habe alles gesagt, fragt die WTA, die kann euch die Transkripte geben. Kannst du dieser Einstellung etwas abgewinnen?
Nein, kann ich nicht. Vor allem ist ihr Problem natürlich die Art und Weise der Kommunikation. Daniel Medvedev zum Beispiel macht das auch so. Aber er macht das mit einer großen Lockerheit. Und ist jetzt komisch zu sagen, er grinst dabei. Damit meine ich nicht, dass das suffisantes Grinsen sei, sondern er nimmt sich den Fragen positiv an und antwortet sehr entspannt und bestimmt. So, wobei er immer sagt, er ist gegen Krieg. Und das ist schon mal eine Aussage als Russe. Man kann mehr sagen, richtig, man muss sogar mehr sagen vielleicht. Nur man darf ja nie vergessen, seine Familie lebt halt auch noch in Russland. Also wenn der sich hinstellt und gegen Putin wettert, dann bekommt seine Familie ein Problem. Sowas wird ganz gerne ausgeblendet und dann trotzdem gefordert von den Spielerinnen und Spielern. Noch besser macht es natürlich Andrei Rublev, eine sehr beeindruckende Pressekonferenz, auf der er sich geäußert hat, also A, dass er zufrieden ist mit dem Turnier, obwohl er verloren hat gegen Novak Djokovic, und B, wo er dann gefragt wurde, was er denn zu der Unterstützung hier sagt. Und dann sagt er, für mich als Spieler aus dem Land, aus dem ich komme, ist es überwältigend, dass ich so einen Zuspruch bekomme. Und ich habe ihn dann in der Pressekonferenz gefragt, es hört sich irgendwie an, als würdest du dich dafür schämen, ein Russe zu sein. Und daraufhin hat er wieder unterstrichen, na, schämen ist auch nicht das richtige Wort, aber alles, was er dazu sagen kann, es darf keinen Krieg geben. Und das ist einfach falsch. Und so kann man sich da hinsetzen. Übrigens bleibt es ja trotzdem auch eine klare, logische und Nichtsaussage, weil jeder wünscht sich Frieden. Aber dass Sabalenka so plump das alles macht, so schlecht, also da muss man sich ja an den Kopf fassen. Sie könnte sich einfach gegen Krieg aussprechen, würde niemandem wehtun.
Also pass auf, sie hat es ja in Paris gesagt, und das fand ich dann schon stark von ihr, dass sie Ja, in der Vergangenheit hat sie Bilder mit Lukaschenko gemacht, aber im Moment kann sie diese Politik nicht unterstützen. Ich hoffe, ich zitiere sie da einigermaßen richtig.
Ja.
Und das fand ich dann schon in Ordnung und ich bin ja jetzt nicht mehr so gram. Also in Paris, das war natürlich lachhaft, wie sie gesagt hat. Das heißt lachhaft, ich möchte da niemanden ins Lächerliche ziehen, aber es war schwach irgendwo, wo sie gesagt hat, ja, sie fühlt sich da angegriffen bei den Pressekonferenzen, weil sie diese Fragen beantworten muss. Dann hat sie sicherlich in Rücksprache mit ihrem Management auch, ist ja alles okay, dass dann eine klare Ansage getroffen, die fand ich schon gut. Und ich habe das akzeptiert jetzt daher, dass sie gesagt hat, es ist alles gesagt. Warum muss ich mich da jede Woche wiederholen?
Weil sich natürlich auch jede Woche die Welt weiter dreht, ja, das ist wahr, und sich was ändert. Und bei Rublev war es halt nun mal auch wieder die Frage nach der Unterstützung, weil das ja logisch ist. Also warum kriegst du so viel Unterstützung? Ja. Das ist ja toll. Und dass er dann so offen antwortet, das macht ihn ja so sympathisch. Und wenn Sabalenka einen Riegel davor schiebt, aus Sorge, dass Fragen kommen könnten, das ist dann, macht dann wenig Spaß so für alle Kolleginnen und Kollegen. Das ist dann so, ja, mein Gott, dann was soll man mit dann bereden? Vielleicht hätte es auch gar keine Frage gegeben auf den folgenden Pressekonferenzen übrigens, weil das Thema so ein bisschen abgehakt ist. Ja.
Pause.
Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
Super.
Moritz Lang und ich sind in der Big Show 618 noch gar nicht zu den Männern gekommen. Ja, ein bisschen schon und auf unserer Liste. Wir lieben beide, also wir lieben beide Matteo, das ist mal das Erste. Alle lieben Matteo, obwohl Matteo dir die kalte Schulter gezeigt hat.
Ich habe noch ein Interview bekommen. Also ich habe noch mein Interview mit ihm bekommen. Nach dem Match gegen Alexander Zverev hatte ein spanischer Sender zurückgezogen. Die mussten von der Anlage, die konnten nicht mehr weiterarbeiten. Und dann durften wir in die Lücke springen. Und ich habe noch meine zwei Fragen mit Matteo Berrettini bekommen. Und ich war wieder begeistert von ihm.
Ja, ich meine, Matteo ist einfach ein Schambolzen und weil wir, da haben wir am Dienstag ja auch drüber gesprochen, das war übrigens sehr, sehr nett, diese Geschichte da mit den Legenden und da steht man in einer Reihe und die TV-Stationen genießen da ein kleines bisschen Vorrang und die markante Szene war ja, dass du, Moritz, mit Andrea Petkovic, die auf dieser Liste natürlich auch drauf sein muss, gerne mal ein paar Worte reden wolltest, privat oder einfach mal nur so abseits der Kameras, aber ungefähr 20 Leute, immer dachte man, jetzt ist Petko fertig und dann ist gleich der Nächste oder die Nächste gekommen, wollte noch was von Petko. Hast du dann noch die Chance gehabt, mit ihr was zu reden?
Ja, es ging vor allem eigentlich nur darum, sie in unser Studio einzuladen und mit ihr einen Termin auszumachen. Also es hatte sogar einen beruflichen Hintergrund. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, sie ins Studio zu bekommen, hing aber auch mit ihrem Doppel zusammen, weil das immer ein bisschen unglücklich angesetzt war. Hoffentlich kommt sie heute, ich bin gespannt. Aber es ist total lustig. Sie ist eine der beliebtesten Gesprächspartnerinnen überhaupt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie zig Sprachen spricht. Ja. Sprich, die gibt ja nicht nur den deutschen Journalisten ein Interview, sondern allen englischen Journalisten, serbischen Journalisten und. Jeder kann von ihr ja ein paar Zitate annehmen und sie hat ja auch immer was Schlaues zu sagen.
So ist es. Und sie hat allerdings ein bisschen schief geschaut. Da sind nämlich dann plötzlich zwei Kollegen auf sie gekommen. Ja, aus der Schweiz. Und übrigens könnten wir das auf Französisch machen. Und da hat sie dann schon gesagt, okay, okay, nur wenn es zwingend sein muss. Ja, und der eine, mit dem wir natürlich auch einen Abend, weil alle lieben Matteo, und ich habe auch festgestellt im Journalistenkreis, und jetzt kommen wir tatsächlich zum Sportlichen, dass unter den Journalisten zumindest alle auch, du hast ihn ja schon erwähnt, Daniil Medvedev lieben. Und Daniil ist jetzt im Halbfinale. Das ist zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung zum Glück noch nicht gespielt. Er spielt gegen Carlos Alcaraz. Die beiden haben einmal gegeneinander gespielt. Unsere griechische Kollegin Vicky war beim Spiel von Medvedev gegen Christopher Eubanks auf Court Number One und der gesagt, weißt du, alle sind hier für Eubanks und das kann ich auf der einen Seite natürlich verstehen, weil Eubanks eine super Geschichte ist. Vielleicht magst du zu ihm auch was sagen. Und andererseits natürlich so, Eubanks der krasse Außenseiter. Medvedev legt sich halt manchmal mit dem Publikum oder mit Schiedsrichter an. Verstehe ich, dass ihm die Herzen nicht zufliegen. Ein Wort zu Medvedev, aber zuerst ein Wort zu Eubanks. Für mich auf der Männerseite die Feel-Good-Story in diesem Turnier.
Ja, total. Übrigens, Medvedev wird auch in seinem nächsten Match das Problem haben, dass er nicht die Unterstützung der Fans bekommt, ganz einfach,
aber im Finale gegen Djokovic. Aber im Finale gegen Djokovic.
Ja, genau. Ja, wenn er das Finale erreicht, ja. Aber Carlos Alcaraz ist halt einfach so beliebt. Das hängt dann auch wieder weniger mit Medvedev zusammen, als vielmehr jeweils mit dem Gegner. Denn, ganz kurz zu Eubanks, ich habe die Pressekonferenz nach seinem Ausscheiden jetzt gesehen und ich habe sie mit großer Begeisterung verfolgt. Was ein ursympathischer Mensch, der also so eine Coolness hat, und für mich ja immer wichtig bei einer Coolness, dass sie nicht von oben herabkommt, sondern dass er einfach von innen raus locker ist. Und das ist er. Und man merkt das vor allem, wenn Fragen kommen, dass der nicht sofort darauf geantwortet wird, sondern er schaut mal so ein bisschen hoch, überlegt und sagt, nee, so und so war das. Mhm. Und er nimmt sich jeder Frage an, antwortet entspannt darauf und gibt so viel den Journalistinnen und Journalisten mit. Und jetzt zu Medvedev, weil wir uns vor allem natürlich um ihn und sein Halbfinale dann auch kümmern, für ihn gilt ja das Gleiche. Und deswegen ist er bei den Kolleginnen und Kollegen so beliebt, weil er tolle Pressekonferenzen gibt, weil er in jedem Interview, jedem Interviewenden tolle Antworten gibt. Immer nachdenkliche, häufig mal lustig. Mit ihm kann man auch alles machen. Das sind keine Standardfragen, die ich ihm stelle, weil er auch keine Standardantworten gibt und weil er nicht ausweicht, sondern weil er sich den Fragen annimmt. Ich habe ihn gestern, habe ich ihn gefragt, hey, sag mal, in einer Pressekonferenz diese Woche hast du mal gesagt, du würdest gerne, dass die Menschen sich an deine lustigen Aktionen erinnern auf dem Platz und nicht an den ganzen Schwachsinn, den du gemacht hast. Ja, das lief natürlich ein bisschen schief heute in diesem Viertelfinale. Das kann man natürlich bei anderen Spielern, ich muss jetzt keine Namen nennen, kann man das nicht machen. Sondern der lacht dann, weil er auch weiß, man kann alles mit einem Zwinker nehmen und mit ein bisschen Ironie. Und natürlich war seine Aktion mal wieder unglücklich, dass er den Ball wegchippt. Es ist übrigens bis heute nicht geklärt, ob dieser Ball eine Kamerafrau getroffen hat oder nicht. Er sagt natürlich nein. Es gibt kein Bild, der beweist, dass sie getroffen wird. Die BBC hat im Kommentar gesagt, sie wurde getroffen. Hin und her und her und hin. Dann gab es noch die Diskussion mit dem Chair Umpire. War natürlich auch wieder viel zu viel. Er viel zu emotional. Aber das beschreibt er einem dann halt auch. Er beschreibt die Szene und er sagt, Mist, ich war mal wieder zu emotional. Ja. Und das macht Spaß, sich deswegen mit ihm zu unterhalten. Noch dazu, ich finde ihn ja alleine von seinem Tennisspiel. Mir wird's langsam zu glatt. Also ich mag ja noch die Zeiten, wo er den Ballwurf irgendwo hingeworfen hat bei seinem Aufschlag. Das fand ich noch amüsanter. Aber dieses Krakengehafte und Unkonventionelle, das bleibt. Und deswegen alleine schaue ich ihm gerne zu. Gegen Carlos Alcaraz, weil darauf werden wir ja auch zu sprechen kommen, keine Ahnung, wer da der Favorit ist. War dann auch meine Frage an ihn, die zweite von zwei Fragen. Ja, sag mal, wer ist denn überhaupt Favorit? Auch da hat er gesagt, also jeder muss sich natürlich als Favorit selbst sehen, weil sonst stehen wir hier zu Unrecht, aber in dem Match ist es wirklich schwierig. Oder hast du da jemanden, wo du sagst, der ist eigentlich klar vorne?
Nein, klar überhaupt nicht, aber also gut, Alcaraz hat mich gegen Rune, da war für mich klar, wenn Rune, für Alcaraz war es egal, ob er den ersten Satz gewinnt oder nicht, aber ich glaube, für Rune war dieser erste Satz immens wichtig, den hat er dann verloren und da habe ich mir dann gedacht, nein, Alcaraz ist ein guter Frontrunner, das verliert er jetzt nicht. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine ganz wüste Statistik, wann Alcaraz das letzte Mal ein Match verloren hat in einem Grand-Slam-Turnier, wo er den ersten Satz gewonnen hat. Das war mir klar. So, jetzt gibt's eine kleine Richtgröße, die ist schon zwei Jahre her, da hat der Medvedev sehr, sehr klar zweite Runde Wimbledon gewonnen, 2021 gegen Alcaraz. Das war die erste Begegnung. Zweite Begegnung war in diesem Jahr in Indian Wells. Und wenn du dich erinnern kannst, Moritz, da hat Medvedev 12 Meter hinter der Grundlinie retourniert und Alcaraz hat auf jeden zweiten Ball mindestens einen Stopp gespielt. Und ich glaube aber, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass es ihm nicht wieder so leicht machen wird. Das war 6-3, 6-2, glaube ich, in den Wales für Alcaraz. Ich habe keinen klaren Favoriten, aber ich spüre, Medvedev ist ja ein Fuchs. Der ist in Rom an den Start gegangen und hat gedacht, boah, hoffentlich fliege ich in der zweiten Runde raus und kann dann irgendwo hingehen, wo es mir besser gefällt. Und auf einmal ist dieses Werkel ins Laufen gekommen und auf einmal ist er dann im Halbfinale gestanden, im Finale gestanden. Und genauso kommt mir das jetzt in Wimbledon auch vor. Niemand hat auf ihn geachtet und plötzlich ist er im Halbfinale. Eubanks war extrem unangenehm, weil der auch Aufschlag, Wolle, Stopp dann gespielt hat, super aufgeschlagen hat. Ich sehe frei nach Gilles Müller, den ich trottel, weil ich hätte es wissen müssen. Ich habe ihn auf Englisch interviewt. Ich trottel, habe ihn, hätte ihn auf Deutsch interviewen müssen, was ja wirklich dämlich ist von mir. But anyway, ich gehe ein bisschen mit Gilles Müller. Ich habe Medvedev 51-49 vorne.
Ah, schön. Ja, das wäre doch was. Also total, warum nicht? Also ist ja fast so wie meine Analyse, die auf 50-50 kommt. Der eine Prozentpunkt hin oder her. Ja, ich war erstaunt, dass Alcaraz sich gegen Rune so in Anführungsstrichen leicht getan hat. Klar, Frontrunner etc., aber dass der nicht einen Satz abgegeben hat, dass der nicht einmal größer gewackelt hat, das hat mich dann doch überrascht. Und ich saß in einem Satz, ich weiß gar nicht, welcher es jetzt war, der dritte war es. Saß ich auf dem Court, also im Center Court, und mir ist eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich, manchmal achtet man auch zu sehr dann auf eine Sache, die man, und dann redet man sich so ein bisschen da rein. Deswegen, aber was mir da aufgefallen ist, wie smooth der manche Bälle gespielt hat, weil Alcaraz ist ja bekannt für diese Power, die er mitbringt, ja. Und natürlich die Stops, ja klar, die sind immer smooth. Aber es gab so viele Bälle aus dem Halbfeld, die der einfach ganz locker rübergespielt hat, also wirklich locker, und hinten einfach so platziert ins Eck gelegt hat, so dass Rune auch keine Chance hatte. Der Ball war dann trotzdem weg. Aber eben nicht dieses Wegmachen, das Tothauen eines Balles, sondern ein schöner Schwung, ein smoother Schwung, ein platzierter und überlegter Schwung. Und das ist mir bei diesem Match irgendwie hängen geblieben. Ob ich ganz richtig liege, weiß ich nicht. Nochmal, manchmal versteift man sich ja dann auf ein, zwei Schläge, die man gesehen hat. Aber das kam so hervor bei mir.
51-49, Medvedev Alcaraz. Bei mir 50-50, bei Moritz Lang. Djokovic gegen Sinner. Habe ich meine Odds bei 97,5 zu 2,5.
Ah, guck, das kann ich toppen.
Bist du bei 100?
Ich bin bei 99 zu 1.
Ja.
Naja, der ist 1%, weil man darf nie vergessen, Spieler, ich wünsche es niemandem, es soll nicht passieren, keiner will das, aber es könnte ja jemand ausrutschen. Aber da das ist dann trotzdem nur 1%, weil das passiert Novak Djokovic zum Glück auch nicht, denn er hat seinen Körper so gut im Griff wie kein anderer.
Da habe ich eine überragende Geschichte gehört, die wir vielleicht bei anderer Gelegenheit mal ansprechen können. Aber ich mag Jannik Sinner, ja. Guter Junge, also überhaupt keine Frage. Aber Djokovic ist so ready, auch wenn er einen Satz gegen Rublev verloren hat, auch wenn er einen Satz gewinnt hat. Gegen Hurkacz, da darf er den ersten verlieren. Okay, dann wird es vielleicht ein bisschen spannender. Ich glaube trotzdem nicht, dass er die Partie verliert. Und selbst wenn Sinner wieder 2-0 Sätze führen würde, Sinner hat noch nie einen, also gegen Medvedev hat eine furchtbare Bilanz, Sinner. Alcaraz, der liegt ihm irgendwie, gegen den kann er gut spielen, aber gegen Novak Djokovic im Halbfinale von Wimbledon, das erste Halbfinale für Jannik Sinner überhaupt in einem Major, er kann Geschichte schreiben für sich selbst, für Italien. Gut, Berrettini war vor 2 Jahren im Finale, für Südtirol. Er kann für Südtirol Geschichte schreiben, Tennisgeschichte. Ich sehe keinen Weg, wie Jannik Sinner hier 3 Sätze gewinnen soll.
Unmöglich. Keine Chance, wird nicht passieren. Leider, ich mag ihn auch sehr gerne, ist übrigens Nachbar hier von uns, also 2-3 Häuser weiter, sehr nett, grüßt immer, richtig cool, cooler Typ, aber er hat keine Chance. Übrigens, was hinzukommt, der hat in diesem Verlauf des Turniers keinen Top 90 Spieler geschlagen.
Ja, ich glaube Top 80, ich glaube der Beste war 85.
Okay, Top 80.
Top 80.
Ja gut, er hat keinen Top 80 Spieler aus dem Weg räumen müssen, und der hatte noch keinen Prüfstein, und das ist sein Problem. Denn jetzt kommt nicht irgendein Prüfstein, jetzt kommt der Mount Everest, der vor ihm liegt, und das ist nicht machbar für ihn. Es wird ein sehr ungleiches Duell werden. Wenn einer im Verlauf des Turniers Novak Djokovic hätte schlagen können, dann wäre es Andrei Rublev gewesen. Im Match, ich war auf Court, ich hatte das Gefühl, heute ist Djokovic angreifbar und heute wäre die einzige Chance. Rublev selber hat gesagt, er war hochzufrieden mit seinem Spiel. Und es lief einfach ein bisschen Glück und Pech war dabei. Heißt, wenn er mal eine Breakchance hatte, war es halt knapp neben die Linie. Und wenn Djokovic die Breakchance hat, dann ist es halt noch knapp drin. Und das ist natürlich immer den Unterschied, den du gegen Djokovic hast. Aber als ich da auf dem Court saß, hatte ich so das Gefühl, also hier, hätte vor allem in Satz 3 was passieren können, querstrich müssen. Das ist nicht passiert und deswegen war es dann durch. Und Djokovic, er hat sich nicht so geäußert, aber er wirkte auf mich auch nicht 100% fit. Der hat auch Nasenspray benutzt vorm Einschlagen. Ich weiß nicht, ob er das immer macht. Der hat ja mehrere Mittelchen, die er so benutzt. Aber ich hatte so kurz das Gefühl, hat der irgendwie Heuschnupfen? Ist der ein bisschen angeschlagen? Ist der nicht bei 100%? Aber wenn er das nicht war, die Geschichte ist eh schon vorbei, denn spätestens jetzt steht er wieder bei 100%. Das werden wir heute schon erleben, wenn er beim Training ist. Ich werde mal vorbeischauen. Und deswegen, ja, 99-1, der gewinnt das Ding.
Tja, und das Finale gewinnt aber Medvedev.
Nee, leider nicht. Also leider deswegen, ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil dann kommen immer die Djokovic-Fans zurecht und sagen, was redet der lang? Ich will das Novak Djokovic nicht in Absprache stellen. Der hat sich alles erarbeitet, er steht zurecht dort, wo er steht. Und diese Titel zu sammeln ist genial, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ich will Abwechslung, ich will was anderes haben, ich will frische Farbe, ich will einen Alcaraz, ich will einen Medvedev, die das Ding gewinnen. Es wird aber nicht passieren, Novak Djokovic gewinnt. Übrigens hast du das Interview auf CNN gesehen mit Roger Federer, der gefragt wurde, ja, wie das denn für ihn ist, wenn Djokovic den 8. Titel holt und vielleicht zitieren wir es hier einmal und den 5. in Folge und damit seine Zahlen einstellt. Und Federer, ich nehme es ihn ab, so wie er da sitzt. Ja, er sagt, das ist großartig für Tennis, denn das bringt uns Aufmerksamkeit. Der Titel in Roland Garros ist um die ganze Welt gegangen. Jeder, auch abseits des Tennis, hat darüber gesprochen. Und der Tennissport ist das Wichtigste. Und mit so einer Eleganz, wie der sagt, er ist und nimmt sich nicht wichtiger als diesen Sport, sondern der Sport steht über allen für Roger Federer. Es war mal wieder ein Roger, wir lieben dich, O-Ton.
Absolutely yes. Und wer ihn auch liebt, ist natürlich Kate Middleton. Und da fand ich dann nur abschließend ganz witzig die Zeitungen am nächsten Tag. Manche Zeitungen haben ja nur ein Foto gebracht von Federer neben Kate und eine, ich glaube der Daily Telegraph, war dann so gnädig, dass er auf der rechten Seite dann auch Mirka dazu genommen hat. Aber du dachtest wirklich für einen Moment, dass das Kate und Federer ein Pärchen sind. Fantastisch. Moritz, ich wünsche dir zwei herrliche Tage noch im herrlichen Medienbefinden. Nein, vor Gottes Willen, dieses Thema sprechen wir gar nicht an. Das Media Restaurant. Aber noch zwei wunderbare Tage in Wimbledon. Komm gut heim. Wir hören uns trotz allem hoffentlich bald wieder. Das war's. Die Big Show 618 bei Sportradio 360. Nächste Woche die 619.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!